Willkommen zu Liedkultur 17. Hallo Gerhard.
Hallo Mara, guten Abend.
Ja, ich sitze hier mit Gerhard Anger und wir wollen über Literatur sprechen und natürlich auch Literatur lesen. Deutsche Literatur vor allen Dingen und vor allen Dingen Literatur, die man auch leicht runterladen kann, weil die Autoren alle lange genug tot sind. Das ist manchmal ja ein Vorteil, früh tot. Also bei einem Autor werde ich das dann noch kommentieren. Und dazu gibt es hier Käse und Wein und es gibt Leute, die uns live hören über xenim.de und für die gibt es auch ein Pad, wo sie sich, also erstmal gibt es natürlich einen Kanal bei IRC, ja, Freenote, freenote.net, da gibt es wie immer den Kanal Gulligitter 1337 Kultur. Und ein Pad, piratenpad.de, und das heißt auch LK017, alles klein geschrieben. Also piratenpad.de/p/LK017. Da sind auch schon Leute drin. Also meine Wenigkeit ist dabei. Und jemand, der so eine ähnliche Farbe hat.
Das bin ich.
Dann werde ich mal meine Farbe ändern.
Ich bin auch gerade dabei. Also
du musst nichts tun. Dann änder mal deine Farbe.
Werde mal hier ein bisschen das Zeug herumschieben. Ach so, ein bisschen ins Graue. Das ist schön. Ja, so.
Und hier schreiben wir nochmal rum. Es geht um zauberhafte Literatur. Ja, das Wort zauberhaft fand ich jetzt einfach mal ganz nett. Das war doch in meiner Liste der seltenen Wörter. Und dann passte das einfach dazu. Und deshalb ist das jetzt mit in dem Titel. Ich kann eigentlich nicht sehr viel zu zauberhaft sagen. Ich glaube, das ist eine Lehnübersetzung. Auch das Wort zauberhaft. Mhm. Irgendwas von lateinisch magicus oder so. It's magic. Mhm. Ja, und das ist halt zauberhaft auf Deutsch. Und jetzt benutzt das niemand mehr. Jetzt sagen die Leute alle, es ist magisch.
Magisch. It's magic. Magic, okay.
Genau. Aber eigentlich müsste es heißen, es ist zauberhaft. Aber zauberhaft klingt auch so ein bisschen tuntig, glaube ich.
Findest du? Naja. Ja, obwohl so ein bisschen, aber ja, ich muss jetzt auch gerade mal, ich gucke mal, vielleicht.
Ja, ich mag das ja, wenn es tuntig klingt. Also, das sollte jetzt ein Lob des Wortes sein. Ja, so. Also ins Pad schreiben wir auch, was wir lesen werden. Mhm. Und ihr seid natürlich alle aufgerufen, so ihr live hört, da mitzuarbeiten, denn ich habe jetzt hier so viel liegen, hier liegen ja viele, viele Bücher und so. Ich muss dann immer hin und her rutschen, um in das Pad zu schreiben. Aber wir kriegen das alles hin. Ja, gut, ich denke, wir steigen ein. Du kannst mal was lesen, dann kann ich nämlich derweil Wein trinken
und den
Camembert anbrechen.
Ich soll tatsächlich mit irgendwas anfangen, du bist ja lustig.
Ja, naja, wir können ja, mit irgendwas, also ich denke, wir nehmen was Älteres und auch gleich, also wir wollen es nicht strikt chronologisch machen, aber vielleicht zum Einstieg
Also was Barockes.
Was Barockes.
Ich nehme was Barockes. Ich habe mehrere barocke Sachen herausgesucht. Und ich fange mit einem barocken Gedicht, einem barocken Sonett an von Andreas Gryphius, den ich sehr, sehr schätze. Und es ist ein Gedicht mit dem Titel Anfurium.
Mhm.
Anfurium. Du falscher, böser Mensch, aus dessen krummen Rachen die grüne Natter pfeift. Aus dessen schlimmen Mund die schwarzen Schlangen sehen, du mehr denn tober Hund, du ganz verschalkter Fuchs, du Haus der grimmen Drachen. Will dir denn nicht einmal der Leib vor Gift zerkrachen? Es ist ja nichts an dir, wie jung und alten kund, von deinem Schädel ab bis auf den Fuß gesund. Du bist so teufelschwarz, als du dich weiß kannst machen. Dein Aug ist Flamm und Pest, die Zunge ein schneidend Schwert. Du leichter Ehrendieb bist Rat und Feuerswert. Wie, dass die Rache dein, o Schaum der Laster schonend. Sie straft dich durch dich selbst, du kannst nicht mehr entgehen, weil jeder, der dich sieht, mit Schrecken muss gestehen, dass wesentlich in dir die ganze Hölle wohnet. Soweit Andreas Gryphius an Furium. Und was mir an diesem Gedicht, also Andreas Gryphius ist ein großer und bedeutender Dichter und auch Dramatiker der Barockzeit, der 1616 geboren ist und 1664 gestorben.
Mhm. Der ist aus Schlesien nicht rausgekommen.
Richtig, genau.
lese ich gerade bei Wikipedia.
Ja. Und was mir an diesem, aber auch an vielen anderen der Gryphius-Gedichte, also Gryphius ist sehr, sehr produktiv gewesen, besonders gut gefällt und was mich besonders immer beeindruckt an eigentlich allen Gedichten, gerade von Gryphius, aber auch von anderen Dichtern und Sonettdichtern der Barockzeit, von denen es ja noch einige andere sehr interessante und spannende Figuren gibt, Hofmannswaldau zum Beispiel, dass diese unglaublich kräftige und starke Sprache, dieses Ende, weil jeder, der dich sieht, mit Schrecken muss gestehen, dass wesentlich in dir die ganze Hölle wohnet. Wie intensiv das ist, was das für ein unglaublich intensiver und starker Ausdruck ist. Und auch die Bilder am Anfang, wenn man sich das ansieht, der falsche böse Mensch, der Rachen ist krumm, die grünen Natter pfeift daraus, da sind Schlangen und Hunde und Drachen und Füchse und der Leib zerkracht nicht vor Gift. Also diese extrem intensive und sehr, sehr bilderreiche Sprache, die ich ganz faszinierend und sehr spannend finde, weil es halt sehr, sehr kräftig ist. Es ist eine doch auch eine Eigenart, nicht nur von Gryphius, sondern, soweit ich das überblicken kann, auch eine Eigenart der Literatur dieser Zeit. Mhm. So sehr intensiv und sehr, sehr stark zu sein.
Naja,
auch sehr bilderreich zu sein.
Man muss vielleicht ein bisschen was zu der Zeit auch sagen, ne? Denn es ist ja das 17. Jahrhundert. Mhm. Das 17. Jahrhundert war ja nun irgendwie nicht so besonders toll für die Leute, die damals gelebt haben. Der 30-jährige Krieg und auch noch Pest und so, also es sind sehr, sehr viele Leute gestorben. Ich glaube, die Bevölkerung in Deutschland ist da richtig gehend dezimiert worden, also besonders durch den Krieg und die Folgen. Und von daher musste man wahrscheinlich auch sehr intensiv sprechen, weil sowieso alle schon, das Leben war schon sowieso hart.
Ja. Und ich meine, gut, in diese Zeit oder zumindest in die erste Hälfte fällt halt auch eine der Hochzeiten der Hexenverfolgung, nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch in ganz Europa. Also 1630, 1660 sind so die großen Wellen. Und was in der Zeit auch besonders prägend auch durchaus gewesen ist, war die sogenannte kleine Eiszeit, die zumindest so zu Anfang des 17. Jahrhunderts bis zur ersten Hälfte, vielleicht so 1630, 1640, halt auch nochmal zu dieser sehr unschönen und auch sehr krassen Periode in der Geschichte gerade auch beigetragen hat, was ich halt sehr faszinierend finde. Ich komme da auch, ich glaube, noch später mal drauf zu sprechen auf Norbert Elias, der wir werden daraus heute nichts vorlesen, es ist nicht gemeinfrei, aber es gibt einen Sammelband Studien über die Deutschen von Norbert Elias, den ich sehr, sehr lesenswert finde. Und er schreibt dort auch über die Zeit des Dreißigjährigen Krieges und wie prägend es auch für bestimmte kulturelle Phänomene gewesen ist, die auch heute noch relevant sind, die auch heute noch auch vorhanden sind, wie zum Beispiel so gewisse Trinktraditionen, die sich dann fortgesetzt haben in einigen der Studentenverbindungen, die auch heute noch existieren. Also dieses Phänomen, sich komplett zu besaufen, bis man also im Grunde genommen überhaupt nichts mehr bemerkt, trotzdem aber einen gewissen Rest von Kontrolle zu bewahren und das in so einer Gruppe zu tun, die gewissen militärischen Regulatorien folgen.
Aha.
Und Norbert Elias führt das zurück auf die Zeit des Dreißigjährigen Krieges, die man so andere Teile des 17. Jahrhunderts, die ja insgesamt auch nicht unbedingt besonders angenehm und schön gewesen sind, die also nachgerade unerträglich gewesen seien, wenn man sich nicht regelmäßig betrunken hätte.
Ja.
Also dass es auch wirklich so notwendig gewesen ist, um diese Zeiten zu überstehen und zu ertragen. Auf der anderen Seite aber ist trotzdem durch die Gefahren, die in dieser Zeit auch vorhanden gewesen sind und da gewesen sind, auch notwendig war, selbst im Zustand der fast besinnungslosen Betrunkenheit trotzdem immer noch einen Rest von Kontrolle zu bewahren.
Mhm.
Also
ja, das ist ein sehr interessanter Aspekt, obwohl natürlich die Burschenschaften eigentlich später entstehen.
Mhm. Mhm. Ja, natürlich also tun sie. Das ist ganz klar. Das ist, die Burschenschaften sind kein Phänomen dieser Zeit. Aber eine gewisse Tradition, wenn man dieses Betrinken, dieses institutionalisierte Betrinken als Tradition sehen möchte, führt Elias auf diese Zeit zurück. Ob er damit recht hat? Mhm. Gute Frage. Weiß ich nicht. Aber,
ja, das stimmt schon. Also, es war eine Zeit auch von starken Genüssen. Mhm. Ich meine, das Barock ist natürlich so auch eine Genusszeit. Ja. Also klar, wenn das Leben halt schlecht ist, und irgendwie sowieso man bald stirbt, dann will man vielleicht auch ausschweifend leben. Also ich meine, das ist vielleicht natürlich, ich weiß es nicht.
Ja. Und klar, ich meine, das sind ist halt in dieser Zeit so dieses diese dieser die, die sind diese gewaltigen Unterschiede auf der einen Seite auch so in der barocken Lyrik, dieser Vanitas-Gedanke, alles ist eitel, was man hat, es ist alles vergänglich, was man auch im Kirchenlied gut dieser Zeit hat, wie ein Nebel bald entsteht und auch wieder bald vergeht, so ist unser Leben, seht, es vergeht alles, es ist alles irgendwie endlich, und zwar auch aus der jeweiligen, also aus der damaligen Lebenswirklichkeit heraus, dass es von einem Tag auf den anderen ganz anders sein kann, dass alles vorbei sein kann, was da gewesen ist. Und auf der anderen Seite dieses Überbordende, was man insbesondere gerade auch in der bildenden Kunst hat, barocke Malerei, man spricht von barocken Formen, wenn besonders üppige Damen dargestellt werden, und auch eine besonders üppige und spannende Musik, die ja auch sehr spektakulär oft auch ist. Da hatten wir ja auch schon mal einen Podcast zu, wo wir auch viel über barocke Musik gesprochen haben.
Genau, also die Musik ist natürlich auch, wir können ja schnell an ein paar Komponisten erinnern aus dem Barock, damit wir das...
Tatsächlich dann schon etwas später sind als die Zeit, über die wir jetzt bei Gryphius sprechen, Bach und Händel, und als ein Vorgänger, der ungefähr oder ziemlich genau ein Jahrhundert vorher gewirkt hat, Heinrich Schütz, der keiner der bekannteren Komponisten ist, aber auch wiederentdeckt wird, viel stärker wiederentdeckt wird und ganz grandiose Musik geschrieben hat. Schütz ist ganz fantastisch.
Das stimmt. Ja, also da können wir auf unseren anderen Podcast verweisen über Musik. Ja, aber da konnten wir halt auch wenig Beispiele vorführen. Mhm. Das können wir natürlich jetzt besser machen.
Das können wir jetzt tun. Ich habe, weil wir jetzt über den Dreißigjährigen Krieg gesprochen haben, auch noch ein weiteres Gryphius-Gedicht, das ich sehr schätze, das sicherlich einige auch in der Schule sprechen mussten, weil es so eines der bekanntesten ist. Das sind die Tränen des Vaterlandes. Mhm. Das auch mit sehr starken und sehr intensiven Bildern die Zeit ziemlich genau in der Mitte des Dreißigjährigen Krieges, das in dieser Zeit entstanden ist. Und auch das trage ich jetzt einfach mal vor. Es ist auch ein Sonett mit dem Titel Tränen des Vaterlandes anno 1636. Wir sind doch nunmehr ganz, ja mehr denn ganz verheeret. Der frechen Völker Schar, die rasende Posaun, das vom Blut fette Schwert, die donnernde Kartaun hat aller Schweiß und Fleiß und Vorrat aufgezehret. Die Türme stehen in Glut, die Kirch ist umgekehrt, das Rathaus liegt im Graus, die Starken sind zerhauen, die Jungfern sind geschändet, und wo wir hin nur schauen, ist Feuer, Pest und Tod, der Herz und Geist durchfähret. Hier durch die Schanz und Stadt rinnt allzeit frisches Blut. Dreimal sind schon 6 Jahr, als unser Ströme Flut von Leichen fast verstopft, sich langsam fortgedrungen. Doch schweig ich noch von dem, was ärger als der Tod, was grimmer denn die Pest und Glut und Hungersnot, dass auch der Seelenschatz so vielen abgezwungen. Tränen des Vaterlandes, anno 1636. Und auch hier wieder diese unglaublich intensiven Bilder, dieses Bild des vom Blut fetten Schwertes, Die Posaun, die rast, auch Anspielungen auf Biblisches, die Posaune, die vielleicht hinführt auf die Offenbarung des Johannes, die 3x6 Jahre, die er ganz intensiv betont, die vielleicht an die Zahl 666 verweist, also auch sehr viele Bezüge und auch wieder sehr, sehr intensive, sehr starke Bilder, eine sehr starke Sprache. Und ja, genau, letztlich aus der Hälfte des, fast aus der Hälfte des 30-jährigen Krieges.
Mhm. Ja.
Grüfius.
Ja, sehr schön. Jetzt wird hier wieder angemerkt, dass der Stream zu leise sei. Das ist schwer zu verstehen, wieso das kommt.
Okay.
Denn eigentlich zeigt es hier an, dass es gut ausgesteuert ist.
Tja. Aber es funktioniert irgendwie nicht, sagst du?
Ja, doch. Also es ist eigentlich hier müsste es laut genug sein. Aber irgendwas ist, was die Leute davon abhält. Ah, ich sehe schon.
Was ist kaputt?
Ich sehe schon. Jetzt wird's laut.
Okay.
Falsche Mikrofon, Steuerung genommen. So, jetzt muss es aber wirklich laut sein.
Okay.
So, jetzt frage ich nochmal im Chat, ob das wirklich besser geworden ist. So.
Was?
Die Leute fallen vom Stuhl, weil es so laut ist.
Okay. Also die einen sagen so, die anderen sagen so.
Ja.
Es wird übrigens angemerkt, dass ein 404-Error kommt bei dem Link, den du eben noch getwittert hast.
Bei welchem Link?
Streams.xenim.org.
Habe ich da was falsch gemacht?
Ich weiß es nicht. Wie müsste es denn eigentlich heißen?
Also es muss heißen streams.xenim.de.
De. Da sind wir doch. Das ist doch... Ja. Okay. Ja, jetzt lädt hier auch was.
Ja.
Ah ja, zauberhafte Literatur. Okay.
Genau.
Verlauf der Hörerzahlen. Aha, ja, ja, da sind auch noch so... Statistiken, okay. Gut, gut.
So, jetzt habe ich es nochmal.
Okay.
Ja. Ja, also das haben wir jetzt hier den Barock behandelt. Ja. Du hast ja, ich glaube, wir haben noch mehr Barock. Ne?
Es gibt noch mehr Barock, aber wir
machen mal
ja,
einen
wir machen Sprung, mal, machen ne? mal was anderes. Ja. Ja, lass uns mal.
Wir machen mal einen extremen Sprung, würde ich sagen.
Ja, bitte.
Was bietet sich da an? Ja, was liegt hier zu oberst? Da liegt Liegen Grimms Märchen.
Ja.
Und da gibt es natürlich sehr schöne. Und ich habe ein Märchen, was sicherlich in dem Internetzeitalter gut passt, nämlich Rumpelstilzchen. Also man kann vielleicht kurz was dazu erzählen. Die Gebrüder Grimm haben sich ja vor allen Dingen auch mit der deutschen Sprache beschäftigt. Und da geht es natürlich darum, dass man auch Texte hat. Und diese Texte haben sie gesammelt. Sie haben volkstümliche Märchen und Sagen gesammelt. Und das Ganze an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, vor allen Dingen dann natürlich Anfang des 19. Jahrhunderts. Also diese Märchen sind dann sehr berühmt geworden, berühmter als eigentlich ihr Hauptwerk. Das Hauptwerk der Gebrüder Grimm ist das Deutsche Wörterbuch, was ich auch immer gerne benutze, weil es das auch im Internet gibt.
Und da kriegt man. Ich habe in der Zwischenzeit übrigens, nachdem du es gesagt hattest, den Begriff zauberhaft im Grimmschen Wörterbuch mal nachgeschlagen, um zu gucken, was da so drüber drin steht.
Ja, und? Was ist da aufgefallen?
Ganz interessante Zitate, aber nichts Spektakuläres. Also auf die Etymologie wird nicht eingegangen, soweit ich das sehen kann.
Ja.
Aber ich benutze das auch sehr gerne, weil es sehr, was oft sehr schön ist, was man da so herausfindet. Mhm. Also so als Einstieg oder so, auch für irgendwelche mal so ein Essay oder so, das ist immer eigentlich ganz schön, wenn man dann so einen Verweis hat. Ja.
Ja. Also Brüder Grimm haben eben Märchen gesammelt. Und zwar sind sie rumgefahren in der Gegend von Göttingen und Kassel Jakob Grimm war ja Professor in Göttingen, bis er dann entlassen worden ist, weil er sich kritisch geäußert hat über den Herrscher, der das Parlament aufgelöst hat und so. Das war nicht besonders demokratisch. Und da gab es eben 7 Professoren in Göttingen, die dagegen protestiert haben und dann anschließend entlassen worden sind. Und dann ist er nach Berlin und hat dort eben vor allen Dingen sich dem Wörterbuch gewidmet. Aber zunächst eben diese Märchensammlung. Und diese Märchensammlungen sind natürlich in einem Gebiet entstanden, das gerade am Übergang sich befindet zwischen Niederdeutsch und Hochdeutsch. Also Göttingen ist dann schon Hochdeutsch. Und das nördliche Hessen bei Kassel ist halt noch Niederdeutsch. Deshalb sind hier auch in der Sammlung niederdeutsche Märchen drin. Aber die meisten sind halt Hochdeutsch und die haben sich die erzählen lassen und haben sie dann aufgeschrieben, aber eben Hochdeutsch aufgeschrieben. Wobei halt dann oft auch noch so was Niederdeutsches mit durchkommt. Ja, und ein sehr bekanntes ist halt Rumpelstießchen. Das lese ich jetzt mal einfach vor. Ist auch nicht so lang. Es war einmal ein Müller, der war arm, aber er hatte eine schöne Tochter. Nun traf es sich, dass er mit dem König zu sprechen kam und zu ihm sagte, ich habe eine Tochter, die kann Stroh zu Gold spinnen. Dem König, der das Gold lieb hatte, gefiel die Kunst gar wohl und er befahl, die Müllers Tochter sollte alsbald vor ihn gebracht werden. Dann führte er sie in eine Kammer, die ganz voll Stroh war, gab ihr Rad und Haspel und sprach, wenn du diese Nacht durch bis morgen früh dieses Stroh nicht zu Gold versponnen hast, so musst du sterben. Darauf ward die Kammer verschlossen und sie blieb allein darin. Da saß nun die arme Müllers Tochter und wusste um ihr Leben keinen Rat, denn sie verstand gar nichts davon, wie das Stroh zu Gold zu spinnen war. Und ihre Angst ward immer größer, dass sie endlich zu weinen anfing. Da ging auf einmal die Türe auf und trat ein kleines Männchen herein und sprach, »Guten Abend, Jungfrau Müllerin, warum weint sie so sehr?« »Ach«, antwortete das Mädchen, »ich soll Stroh zu Gold spinnen und verstehe das nicht«, sprach das Männchen. »Was gibst du mir, wenn ich dir's spinne?« »Mein Halsband«, sagte das Mädchen. Das Männchen nahm das Halsband, setzte sich vor das Rädchen und schnurr, 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 dreimal gezogen, war die Spule voll. Dann steckte es eine andere auf und schnurr, 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 dreimal gezogen, war auch die zweite voll. Und so ging es fort bis zum Morgen. Da war alles Stroh versponnen und alle Spulen waren voll Gold. Als der König kam und nachsah, da erstaunte er und freute sich, aber sein Herz wurde nur noch begieriger. Und er ließ die Müllers Tochter in eine andere Kammer voll Stroh bringen, die noch viel größer war, und befahl ihr, das auch in einer Nacht zu spinnen, wenn ihr das Leben lieb wäre. Das Mädchen wusste sich nicht zu helfen und weinte. Da ging abermals die Türe auf und das kleine Männchen kam und sprach, was gibst du mir, wenn ich dir das Stroh zu Gold spinne? Meinen Ring von dem Finger, antwortete das Mädchen. Das Männchen nahm den Ring und fing wieder an zu schnurren mit dem Rade und hatte bis zum Morgen alles Stroh zu glänzendem Gold gesponnen. Der König freute sich über die Maßen bei dem Anblick, war aber noch immer nicht Goldes satt, sondern ließ die Müllers Tochter in eine noch größere Kammer voll Stroh bringen und sprach, die musst du noch in dieser Nacht verspinnen. Wenn dir das gelingt, sollst du meine Gemahlin werden. Denn, dachte er, eine reichere Frau kannst du auf der Welt nicht haben. Als das Mädchen allein war, kam das Männlein zum dritten Mal wieder und sprach, was gibst du mir, wenn ich dir noch diesmal das Stroh spinne? Ich habe nichts mehr, das ich dir geben könnte, antwortete das Mädchen. So versprich mir, wann du Königin wirst, dein erstes Kind. Wer weiß, wie das noch geht, dachte die Müllers Tochter und wusste sich auch in der Not nicht anders zu helfen und versprach dem Männchen, was es verlangte. Dafür spann das Männchen noch einmal das Stroh zu Gold. Und als am Morgen der König kam und alles fand, wie er gewünscht hatte, so hielt er Hochzeit mit ihr und die schöne Müllers Tochter ward eine Königin. Über ein Jahr brachte sie ein schönes Kind zur Welt und dachte gar nicht mehr an das Männchen. Da trat es in ihre Kammer und sprach, nun gib mir, was du versprochen hast. Die Königin erschrak und bot dem Männchen alle Reichtümer des Königreichs an. wenn er ihr das Kind lassen wollte. Aber das Männchen sprach, nein, mein Lebendes ist mir lieber als alle Schätze der Welt. Da fing die Königin so an zu jammern und zu weinen, dass das Männchen Mitleiden mit ihr hatte und sprach, 3 Tage will ich dir Zeit lassen. Wenn du bis dahin meinen Namen weißt, so sollst du dein Kind behalten. Nun dachte die Königin die ganze Nacht über an alle Namen, die sie jemals gehört hatte, und schickte einen Boten übers Land, der sollte sich erkundigen, weit und breit nach neuen Namen. Als am anderen Tag das Männchen kam, fing sie an mit Kaspar, Melchior, Balzer und sagte alle Namen, die sie wusste, nach der Reihe her. Aber bei jedem sprach das Männchen, so heiße ich nicht. Den zweiten Tag ließ sie herumfragen bei allen Leuten und sagte dem Männlein die ungewöhnlichsten und seltsamsten vor. Rippenbiest, Hammelswade, Schnürbein, aber es blieb dabei, so heiße ich nicht. Den dritten Tag kam der Bote wieder zurück und erzählte, neue Namen habe ich keinen einzigen finden können. Aber wie ich an den hohen Berg um die Waldecke kam, wo Fuchs und Has sich gute Nacht sagen, so sah ich da ein kleines Haus, und vor dem Haus brannte ein Feuer. Und um das Feuer sprang ein gar zu lächerliches Männchen, hüpfte auf einem Bein und schrie, heute backe ich, morgen braue ich, übermorgen hole ich der Königin ihr Kind. Ach, wie gut ist, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Da war die Königin ganz froh, dass sie den Namen wusste. Und als bald hernach das Männlein kam und sprach, nun, Frau Königin, wie heiß ich? Fragte sie erst, heißest du Kunz? Nein. Heißest du Heinz? Nein. Heißt du etwa Rumpelstilzchen? Das hat dir der Teufel gesagt, das hat dir der Teufel gesagt, schrie das Männlein und stieß mit dem rechten Fuß vor Zorn so tief in die Erde, dass es bis an den Leib hineinfuhr. Dann packte es in seiner Wut den linken Fuß mit beiden Händen und riss sich selbst mitten in zwei. Tja. Das war die ganze Geschichte.
Das war die Geschichte vom Rumpelstilzchen.
Ja.
Ja. Ja. Es sind halt schon viele spannende und interessante Motive da drin. Also ich meine, es wurde ja schon öfter und wird immer wieder mal betont, wie grausam eigentlich diese Märchen sind, wie viel gestorben wird. Es gibt auch noch viel krassere, wo es einem wirklich, wenn man das so abends, also was wirklich, würde man heute sagen, Horrorgeschichten sind, die man, wenn man sie verfilmen würde, in jedem Horrorfilm benutzen könnte und wo die Leute irgendwie im Kino hier das kalte Rücken runterlaufen würde oder man Angst kriegen würde. Mhm. Und wenn du das nicht schaffst, dann musst du sterben. Ja. Also schon dieser Anfang da. Und auch so das Motiv, okay, ich habe jetzt schon ganz viel Geld, ganz viel Gold bekommen, was dem König ja so passiert. Mhm. Das reicht mir noch nicht. Mein Herz ist noch begieriger danach.
Ja, und auch das Motiv, das sagt, dann heirate ich dich.
Ja.
Da kann ich immer Gold haben, ne? Und auch auch am Anfang, ich meine, wir müssen ja mal den Müller hier näher betrachten. Mhm. Der hat ja nun gelogen. Also es war so ein bisschen wie Aufmerksamkeit, so ein bisschen wie bei Twitter, dass man irgendwas schreibt, damit die Leute nur hingucken. Und es stimmt ja gar nicht. Ja. Deine Tochter konnte das ja gar nicht. Ich meine, das ist ja auch völlig rücksichtslos. Ja.
Und eigentlich auch ein ziemlich bizarrer Claim auch, sich da hinzustellen und zu sagen, da gibt's was ganz Besonderes, meine Tochter kann Folgendes und es ist ganz toll. Was ich halt mich immer so frage, es gibt viele so psychologische Deutungen, Freud hat es gemacht und Zicke Jung und in neuerer Zeit Drewermann, der ganz viel auch geschrieben hat über so tiefen psychologische Deutungen dieser Märchen. Und da bin ich mir immer nicht so ganz sicher. Also ob da wirklich so... ich weiß nicht, wie du das siehst, da habe ich irgendwie, also mir erschienen oftmals solche Deutungen etwas beliebig auch. Also die Motive sind sehr spannend. Also was du vorhin auch beim Vorlesen besonders betont hast, etwas Lebendes ist mir lieber als alle Schätze dieser Welt oder so ähnlich. Mhm. Ist ja eigentlich ein großartiger Satz und auch das, was sich, was so da drin steckt, irgendwie als Haltung, gerade von diesem bösen Wesen eigentlich, das so diese zunächst eben ja hier das Halsband und den Ring und dann eben dieses lebende Kind haben will, trotzdem aber eigentlich sich auch irgendwie sogar menschlicher zeigt als der König, und auch menschlicher als der Müller, als der Vater, weil er zwei Dinge tut oder sagt, die eigentlich ziemlich krass sind. Also eigentlich drei. Zum einen, wie so ein Deus Ex Machina zu kommen und zu sagen, okay, gute Frau, was kannst du mir geben? Du hast ein Problem, ich kann es dir lösen.
Ja.
Und gibt sich ja zunächst mal zufrieden mit dem Halsband und dem Ring. Was ja jetzt erstmal ein guter Tausch ist.
Ja.
Hilft also erstmal. Dann dieser Satz, dass etwas Lebendes ihm lieber ist als alle Schätze dieser Welt. Also irgendwie eine ziemlich andere Haltung als dieser König, der sagt, okay, und noch ein dritter Raum voll Gold und dann heirate ich dich. Also ihm ist offenbar das mit den Schätzen doch deutlich wichtiger. Das sagt er ja auch hier, so reich kann niemand anders sein.
Mhm. Ja.
Und am Ende, dass Rumpelstilzchen dann noch diese Chance gibt, sich erweichen lässt, Mitleid empfindet und sagt, okay, drei Tage gebe ich dir, finde heraus, wie ich heiße und alles ist gut.
Ja. Ja, es hat Mitleid, das wird ja auch explizit so gesagt. Ja. Und vor allen Dingen, ich meine, wir wissen ja gar nicht, was das mit dem Kind vorhat. Also, wenn man das hier liest, heute back ich, morgen brauche ich, übermorgen hole ich der Königin ihr Kind, irgendwie er wird das Kind nicht schlachten und essen. Und das würde ja nicht zu den anderen Tätigkeiten passen.
Also man und weiß würde auch nicht zu der Aussage passen, dass ihm etwas Lebendes lieber ist als die Schätze der Welt.
Also, also die Motive sind unklar.
Ja.
Aber irgendwie ist das Rumpelstilzchen schon auf der Seite der Guten. Denn es hilft die ganze Zeit. Und es gibt der Königin ja noch eine Chance am Ende. Ne? Und das ist schon... Ja. Und zwar eine Chance, die ja sogar funktioniert, weil sie es ja herausfindet. Damit hätte er ja rechnen müssen.
Aber die Frage, die Frage ist halt tatsächlich, was alle diese tiefen psychologischen Deutungen anbetrifft, ob wie viel da wirklich dran ist. Finde diese Form auch da so an solche Geschichten heranzugehen, ein bisschen bedenklich, weil es mir tatsächlich ein wenig beliebig erscheint.
Ja.
Eher so erscheint, man hat ein Bild gefunden und vor allem sind ja diese tiefen psychologischen Deutungen kommen ja auch aus einer Tradition der Psychologie, die eher philosophisch als streng nach wissenschaftlichen Kriterien funktioniert und mir ist tatsächlich eher auch bei dem, ich habe mal auch ein bisschen in die Sachen reingeschaut, die Drewermann geschrieben hat, eher in die Richtung zu gehen scheint, okay, ich habe da eine Vorstellung davon, wie das alles funktioniert und ich suche mir die Belege, die dann dazu passen und interpretiere diese Belege dann auch noch auf eine Art und Weise, dass sie zu dem passen, was ich mir vorher schon überlegt habe.
Also, das stimmt schon. Da wäre ich auch sehr, sehr skeptisch. Aber ich finde, man kann natürlich schon, also jetzt ohne das tiefenpsychologische, kann man hier schon einiges dazu sagen. Also ich meine, das ist ja eine stringent aufgebaute Geschichte, immer mit diesen drei, es sind ja immer drei.
Also es hat so einen Quest-Charakter auch, so ein bisschen, ist eigentlich auch ganz interessant.
Ja. Und es ist vor allen Dingen sehr unterhaltsam. Ich meine, das ist ja, die Königin ist ja eigentlich in einer vertrackten Lage. Und dass sie dann eben am Ende eben auch noch sagt, heißt du Hinz, heißt du Kunz? Das ist ja irgendwie, gut, da weiß sie schon, dass sie ja den Namen weiß, aber es ist ja trotzdem eine gefährliche Situation. Also das Ganze hat immer so ein bisschen Humor. Das ist schon, also ich finde das schon gut gemacht. Also es bleibt spannend und wenn ich jetzt so mich erinnere an die Geschichte, dann und ich habe sie ja nur lange nicht gelesen, auch wenn man sie jetzt liest mit diesem Schnur, irgendwie, das hat irgendwie was. Also irgendwie, finde ich, kann man diese Geschichten immer wieder lesen, die sind auch kurz. Das macht, glaube ich, auch den Erfolg aus, also warum man das bis heute irgendwie haben möchte und lesen möchte. Also das finde ich schon ziemlich klasse. Ja.
Ja, ich habe ja, mal, ich muss gerade mal gucken.
Ich lege mal Grimm beiseite. Wenn wir hinterher noch Lust haben, gibt es noch andere Märchen.
Ja, es gibt...
da können wir noch eins rausnehmen. Aber jetzt erstmal was anderes.
Ich hätte aber tatsächlich, weil ich vorhin gerade gesagt habe, so Sachen, bei denen es einem kalt den Rücken runterlaufen kann. Mhm. Es gibt ein anderes, das eigensinnige Kind. Das sind nur zwei sehr kurze Absätze. Ja. Auch aus der Märchensammlung der Gebrüder Grimm. Mhm. Das eigensinnige Kind. Es war einmal ein Kind eigensinnig und tat nicht, was seine Mutter haben wollte. Darum hatte der liebe Gott kein Wohlgefallen an ihm und ließ es krank werden. Und kein Arzt konnte ihm helfen und in kurzem lag es auf dem Totenbettchen. Als es nun ins Grab versenkt und die Erde über es hingedeckt war, so kam auf einmal sein Ärmchen wieder hervor und reichte in die Höhe. Und wenn sie es hineinlegten und frische Erde darüber taten, so half das nicht. Und das Ärmchen kam immer wieder heraus. Da musste die Mutter selbst zum Grabe gehen und mit der Rute aufs Ärmchen schlagen. Und wie sie das getan hatte, zog es sich hinein und das Kind hatte nun erst Ruhe unter der Erde. Ja. Und das ist, auf Englisch würde man sagen, chilling. Ja? Ja. Das ist ein ziemlich, das ist ziemlich krass. Ja? Das meinte ich mit Horrorfilm. Daraus könnte Stephen King einen ganzen Horrorroman machen. Und ich habe das Gefühl, er hat es auch schon getan. Mhm. Also das finde ich halt auch das Faszinierende, dass diese Sammlung, die ja auch mehrfach irgendwie überarbeitet worden ist, von der es ja auch geschönte Fassungen gibt, also Fassungen, die tatsächlich kindgerechter sind als zum Beispiel das, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, ja, die schon sehr, sehr krass auch sind. Also das ist, ja, ja, schön, dass ich das jetzt noch gefunden habe.
Ja, ist auch ein sehr, ja, sehr kurzes
das und, ist
wirklich sehr, sehr wirkungsvoll. Also das ja, hat eine gewisse Wirkung, das denke ich auch.
Also auch dieses Bild, das Ärmchen, das hervorkommt, ja, ja, und die Mutter, die mit der Rute schlägt, das ist schon, ja. Mhm. Was mir übrigens bei der Gelegenheit einfällt, ich glaube kürzlich ist es irgendwie, es ist so ein Eichhörnchen, tatsächlich kürzlich irgendwas darüber gelesen, dass es ein Versehen gegeben hat, dass eine, ich glaube in China, eine Fassung von Grimms Märchen über längere Zeit vertrieben worden ist, die hochpornografisch gewesen ist. Mhm. Und es war halt eine, also es war eine Überarbeitung, die tatsächlich über längere Zeit, genau, Verleger in China übersetzt irrtümlich pornografisches Grimm-Märchen. Eine Auflage der Grimm-Märchen ist in Windeseile aus den Kinderbuchregalen in China genommen worden, weil der zuständige Verlag aus Versehen eine pornografische Variante des weltbekannten Werkes übersetzen ließ. Ich glaube, der Anatol Stefanovic hat dazu auch irgendwas geschrieben, bin mir da aber nicht so sicher. Aber das ist so eine der in letzter Zeit aufgetauchten Geschichten, dass tatsächlich eine hochpornografische Fassung dieser Märchen angefertigt worden ist, die in China wohl auch vertrieben wurde. Mhm. Und man erst später, zumindest wird es so berichtet, herausgefunden hat, dass das gar nicht die Originalfassung gewesen ist.
Ja, ich erinnere
also auch mich, heute noch aktuell.
Ich erinnere mich aber, ich war ja mal, es gab ja mal eine Ausstellung hier in Berlin, über die deutsche Sprache, wo auch Grimm vorkam, also das deutsche Wörterbuch und so, da gab es auch Grimms Märchen. Ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob es im Katalog war oder so, dass, dass es in der späteren Ausgabe tatsächlich so eine Art Zensur gab, dass halt in der späteren Ausgabe der Grimm-Märchen an verschiedenen Stellen sich, dass man da Sachen verändert hat, weil sie zu anzüglich zu sein schienen. Mhm. Ja, also zu viele sexuelle Anspielungen, okay, das war das Problem. Und natürlich, also dass das manchmal sehr brutal ist, haben wir natürlich auch schon gesehen.
Ja, also in der Tat auch viele grausame Stellen. Mhm. Womit sollen wir denn weitermachen?
Ja, also jetzt haben wir schon, wir haben jetzt Barock, dann haben wir das frühe 19. Jahrhundert. Vielleicht sagen wir mal was Moderneres machen.
Was Moderneres hätte ich, oder möchtest du?
Nee, mach du mal.
Soll ich?
Ja.
Was ich noch ausgesucht habe und auch mitgebracht habe, ist eine Novelle von Arthur Schnitzler. Mit dem Titel Leutnant Gustl. Ich werde so ein paar Seiten daraus vorlesen.
Ja, die ist relativ lang.
Die ist relativ lang, aber es gibt die Möglichkeit, irgendwo abzubrechen. Es kommt nämlich einmal das Wort Schlusschor vor, nach ein paar Seiten, und ich werde beim Schlusschor aufhören. Ja. Es ist aber trotzdem ein bisschen länger, aber das muss jetzt, da müssen wir jetzt durch.
Aber sag nochmal den Autor
Es ist, der Autor ist Arthur Schnitzler, und die Novelle ist Leutnant Gustl.
Genau, und Arthur Schnitzler ist natürlich auch schon lange genug tot.
Das heißt, wir dürfen.
Ja, und man kann vielleicht auch sagen, dass von ihm Skandal umwitterte Theaterstücke sind.
Mhm,
also ich habe sogar einmal mitgespielt in einem dieser Skandalstücke. Und zwar
du hast in einem Stück von Arthur Schnitzler mitgespielt.
Ja, sehr spannend. Und zwar Der Reigen. Der Reigen ist deshalb zum Skandal geworden, weil jede Szene in einem Geschlechtsverkehr mündet, der dann aber natürlich, das ist ja Anfang des 20. Jahrhunderts, der natürlich auf der Bühne nicht gezeigt wird, sondern das ist dann halt immer der Vorhang. Es mündet im Geschlechtsverkehr, dann Vorhang. Und das Interessante deshalb der Reigen ist, dass also die Leute reihum, also immer ein Partner wechselt, dann mit einem anderen Partner, und so geht es halt reihum und kommt sozusagen wieder am Anfangspunkt an. Und da wird halt die bürgerliche Gesellschaft und ihre Verlogenheit natürlich dargestellt. Und in dem Stück gibt es auch zwei Szenen, in denen der Ehemann auftritt. Und ich musste damals den Ehemann spielen. Ach. Also ich war Student in Frankreich. Und an dem Germanistischen Institut, wo ich gar nicht war eigentlich, wollte ja Französisch sprechen, gab es eine Theatergruppe. Die bestand aber nur aus Studentinnen.
Okay.
Und man suchte jetzt verzweifelt nach männlichen Schauspielern, die halt die männlichen Rollen übernehmen konnten und die Deutsch sprechen konnten. Und da ist man natürlich dann auf die deutschen Studenten gekommen. Und ich habe dann aus dem Grunde dort mitgespielt. Und es war halt wirklich auch interessant und nett. Und ich durfte dann den Ehemann.
Du warst also der Ehegatte.
Der Ehemann ist zuerst mit seiner Ehefrau zugange. Die will nicht so recht. Und dann gibt es diesen berühmten Satz, ich musste den übersetzen für die französische Studentin, mit der ich aufgetreten bin. Also die Ehefrau ziert sich so ein bisschen im Ehebett und dann sagt an einer Stelle, und dann liest du ja wohl eigentlich auch zu viel. Und dieses ja wohl eigentlich auch muss ich näher erläutern, was natürlich schwierig zu übersetzen ist.
Ja wohl eigentlich auch, ja, sehr schön.
Solche Wörter nicht gibt auf Französisch. Naja, und das ist dann so, in der nächsten Szene hat dann der Ehemann natürlich Umgang mit einer Prostituierten. Die hat dann wieder mit einem Soldaten Umgang und so weiter. Es geht also immer so reihum. Ja, da habe ich mitgespielt, und gut, das ist natürlich dann im 20. Jahrhundert, in den späten 80er Jahren des 20. Jahrhunderts war man dann nicht mehr so prüde. Da konnte man das auch aufhören. Aber das Stück ist tatsächlich lange, lange Zeit verboten gewesen.
Ja. Beziehungsweise also von Schnitzler aber selber, glaube ich, oder?
Es ist zunächst verboten gewesen.
Ja.
Und dann hat Schnitzler gesagt, ich will nicht, dass es aufgeführt wird. Weil es halt immer so ein Theater gab, die Aufführung. Und dann musste erst das Urheberrecht verfallen, damit es wieder aufgeführt werden konnte. Also es ist dann auch ganz gut, dass das Urheberrecht irgendwann zu Ende ist. Dummerweise erst 70 Jahre nach dem Tod. Man musste also lange warten, bis man das wieder aufführen konnte.
Aber es ist, ich meine, sowas passiert ja öfter. Ich finde es eigentlich ganz interessant, weil wir jetzt gerade auf diese Aufführungsverbote kommen. Es ist zwar eine leichte ein leichtes Eichhörnchen. Aber spannend, dass ja sowohl Thomas Bernhard als auch Elfriede Jelinek auch eine ähnliche Geschichte irgendwie aufzuweisen haben. Die ja beide auch Aufführungsverbote ihrer Stücke,
ja,
insbesondere für Österreich.
Ja.
Jelinek hat es, glaube ich, mehrfach getan. Mhm. Thomas Bernhard hat es getan.
Ich glaube, Thomas Bernhard hat es untersagt, dass seine Stücke in Österreich aufgeführt werden.
Und ich glaube, die Jelinek auch. Ich glaube,
Elfriede, der ist ja noch nicht so lange tot. Ja. Also der ist ja tatsächlich noch, das Verbot gilt ja sozusagen noch. Also ich habe selber Stücke von Bernhard in Deutschland gesehen und das ist sehr, sehr böse zum Teil. Also böse für Österreicher.
Also ja, es ist ja leider was wir nicht vorlesen können eigentlich.
Ja.
Genauso wie auch Jelinek nicht. Mhm. Aber ich finde es, also das ist eine ganz spannende Literatur und gerade Thomas Bernhard und auch Jelinek, dieser doch auch relativ tiefe Hass, dieses Leiden, auch unter dieser, offenbar irgendwie dieses Leiden unter dieser österreichischen Identität, was irgendwie da zu sein
kann. Man ja auch nachvollziehen. Also
ich weiß nicht, ob du mal die Auslöschung von Thomas Bernhard gelesen hast.
Nee.
Gefühlt ist es ein langer Absatz, der 600 Seiten dauert.
Mhm.
Ich glaube, es ist auch wirklich so. Mhm. Es gibt keine Abbruchpunkte oder es ist nichts. Und er beschimpft auf in einem Großteil dieses Buches Österreich. Wenn ich mir Die Kinder der Toten von Elfriede Jelinek ansehe, auch ein wirklich lesenswerter Roman, basiert da letzten Endes genau dasselbe, wie oft sie auch vom katholisch-nationalsozialistischen Österreich spricht. Dieses Münden in Aufführungsverbote, diese Beschimpfungen, denen sich auch diese Schriftsteller ausgesetzt gesehen haben, das ist so eine Geschichte, die zieht sich irgendwie über 100 Jahre Literaturgeschichte.
Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, ich habe so ein bisschen, das ist auch schon lange her, es gab mal bei der Sendung Zeitzeichen, die ich als Podcast höre, eine Folge über Thomas Bernhard und sein Leben. Und das ist ja wirklich, also der hat ja nur, also gelitten die ganze Zeit. Der war ja, glaube ich, auch so ein katholisches Internat, wo alle möglichen Leute irgendwie dann auch missbraucht wurden, vielleicht nicht sexuell, aber sie wurden halt geschlagen und so. Also das... Da ist man irgendwie schon fürs Leben gezeichnet und dann später und auch gerade das Österreich nach dem Nationalsozialismus, wo er dann auch immer wieder angeeckt ist und dann eben auch abgeurteilt wurde von Richtern, die überhaupt nicht, also die durften, die hätten gar nicht richten dürfen, weil sie halt im Nationalsozialismus schon aktiv waren. Das hat er ja auch verarbeitet in einem ganz tollen Theaterstück. Also das ist, also man kann es nachvollziehen. Aber man merkt auch, wenn man in Österreich ist, wie er gehasst wird. Ich war in Salzburg mal an der Uni und da gibt's einen Thomas Bernhard Weg. Den haben die da hingelegt. Oh ja, also neben der Sportanlage der Universität, wo niemand langkommt.
Okay.
Also da sieht man schon, also mitten in der Stadt hätten die, das wäre, also
okay. Naja.
Also es gibt da eben von beiden Seiten dann Animositäten, obwohl ich ihn wirklich für einen tollen Schriftsteller
halte. Ja.
Aber gut, Thomas Bernhard können wir nicht lesen, aber wir können...
Und Jelinek können wir auch nicht.
Ja, aber wir können Schnitzler lesen, auch natürlich, der auch zu kämpfen hatte, aber natürlich noch mit dem Deutschland der Kaiserzeit. Da gibt es ja auch die wie heißt denn das noch? Da gibt es ja auch einmal Bürger Schippel und dann gibt es noch eins... nicht die Kassette, oder es gibt mehrere Theaterstücke, wo er sich also wirklich auch lustig macht über die Spießbürger. Die Hose gibt's, glaube ich, auch ein Theaterstück von Schnitzler. Also oft so Geschichten, die halt sich auseinandersetzen mit dem Spießbürgertum. Und der Reigen natürlich auch, also diese Verlogenheit wird da ja sehr, sehr deutlich. Und Leutnant Gustl ist dann eben auch, glaube ich, das ist ja dann auch eine Auseinandersetzung, glaube ich, mit dem Militarismus in Österreich.
Ja.
Ne? Ja.
Ja. Gut, dann werde ich es jetzt mal, nachdem wir ein paar Eichhörnchen der neueren Zeit hatten, versuchen. Und
Wir müssen doch erklären, was Eichhörnchen
sind. Eichhörnchen, ja, dann erklär du kurz noch, was Eichhörnchen sind und ich gucke, wann ich hier abbreche.
Naja gut, also Eichhörnchen ist so eine Metapher im Grunde für das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, dass man eben eigentlich sich mit anderen Themen beschäftigt und plötzlich auf irgendwas kommt, was nicht dazu passt. Also man sieht irgendwo, da ist ein Eichhörnchen und dann spricht man über das Eichhörnchen. Und naja.
Ja, das klassische Verfahren des Abschweifens, ja. So, dann los geht's mit Leutnant Gustl von Arthur Schnitzler.
Genau, mach mal.
Ja. Wie lange wird denn das noch dauern? Ich muss auf die Uhr schauen. Schickt sich wahrscheinlich nicht in so einem ernsten Konzert. Aber wer sieht's denn? Wenn's einer sieht, so passt er gerade so wenig auf wie ich. Und vor dem brauche ich mich nicht zu genieren. Erst 9:45? Mir kommt vor, ich sitze schon 3 Stunden in dem Konzert. Ich bin's halt nicht gewohnt. Was ist es denn eigentlich? Ich muss das Programm anschauen. Ja, richtig. Oratorium. Ich hab gemeint, Messe. Solche Sachen gehören doch nur in die Kirche. Die Kirche hat auch das Gute, dass man jeden Augenblick fortgehen kann. Wenn ich wenigstens einen Exit hätte. Also, Geduld, Geduld. Auch Oratorien nehmen ein End. Vielleicht ist es sehr schön und ich bin nur nicht in der Laune. Woher sollte mir auch die Laune kommen? Wenn ich denke, dass ich hergekommen bin, um mich zu zerstreuen, hätte ich die Karte lieber dem Benedek geschenkt. Dem machen solche Sachen Spaß. Er spielt ja selber Violine. Aber da wäre der Kopetzky beleidigt gewesen. Es war ja auch sehr lieb von ihm, wenigstens gut gemeint. Ein braver Kerl, der Kopetzky. Der einzige, auf den man sich verlassen kann. Seine Schwester singt ja mit unter denen da oben. Mindestens 100 Jungfrauen, alle schwarz gekleidet. Wie soll ich sie da herausfinden? Warum ist er denn nicht selber gegangen? Sie singen übrigens sehr schön. Es ist sehr erhebend. Sicher. Bravo! Bravo! Ja, applaudieren wir mit! Der neben mir klatscht wie verrückt. Ob es ihm wirklich so gut gefällt? Das Mädel drüben in der Loge ist sehr hübsch. Sieht sie mich an oder den Herrn dort mit dem blonden Vollbart? Ah, ein Solo! Wer ist das? Alt, Fräulein Walker, Sopran, Fräulein Michalek. Das ist wahrscheinlich Sopran. Lang war ich schon nicht in der Oper. In der Oper unterhalte ich mich immer, auch wenn's langweilig ist. Übermorgen könnte ich eigentlich wieder hineingehen zur Traviata. Ja, übermorgen bin ich vielleicht schon eine tote Leiche. Ah, Unsinn, das glaube ich selber nicht. Warten's nur, Herr Doktor, Ihnen wird's vergehen. Solche Bemerkungen zu machen. Das Nasenspitzel hau ich ihnen herunter. Wenn ich die in der Loge nur genau sehen könnte. Ich möchte mir den Operngucker von dem Herrn neben mir ausleihen, aber der frisst mich ja auf, wenn ich ihn in seiner Andacht störe. In welcher Gegend die Schwester vom Kopetzky steht. Ob ich sie erkennen möchte? Ich habe sie ja nur 2 oder 3 Mal gesehen, das letzte Mal im Offizierscasino. Ob das lauter anständige Mädeln sind? Alle 100? Oh je. Unter Mitwirkung des Singvereins. Singverein? Komisch. Ich habe mir darunter eigentlich immer so was Ähnliches vorgestellt wie die Wiener Tanzsängerinnen. Das heißt, ich habe schon gewusst, dass es was anderes ist. Schöne Erinnerungen. Damals beim Grünen Tor. Wie hat sie nur geheißen? Und dann hat sie mir einmal eine Ansichtskarte aus Belgrad geschickt. Auch eine schöne Gegend. Der Kopetzky hat's gut. Der sitzt jetzt längst im Wirtshaus und raucht seine Virginia. Was guckt mich denn der Kerl dort immer an? Mir scheint, der merkt, dass ich mich langweile und nicht hergehöre. Ich möchte ihnen raten, mir ein etwas weniger freches Gesicht zu machen, sonst stelle ich sie mir nachher im Foyer. Schaut schon weg. Dass sie alle vor meinem Blick so eine Angst haben. Du hast die schönsten Augen, die mir je vorgekommen sind, hat neulich die Steffi gesagt. Oh Steffi, Steffi, Steffi. Die Steffi ist eigentlich schuld, dass ich da sitze und mir stundenlang vorlamentieren lassen muss. Ah, diese ewige Abschreiberei von der Steffi geht mir wirklich schon auf die Nerven. Wie schön hätte der heutige Abend sein können. Ich hätte große Lust, das Brieferl von der Steffi zu lesen. Da habe ich's ja. Aber wenn ich die Brieftasche herausnehme, frisst mich der Kerl daneben auf. Ich weiß ja, was drin steht. Sie kann nicht kommen, weil sie mit ihm Nachtmahlen gehen muss. Ah, das war komisch vor 8 Tagen, wie sie mit ihm in der Gartenbaugesellschaft gewesen ist und ich vis-à-vis mit dem Kopetzky. Und sie hat mir immer die Zeichen gemacht mit den Augerln, die Verabredeten. Er hat nichts gemerkt. Unglaublich. Muss übrigens ein Jud sein. Und jetzt höre ich mit der Lesung aus dem Leutnant Gustl, glaube ich, auch schon auf.
Schluss?
Na, oder soll ich noch den Schlusschor?
Aber ganz so spannend, mach doch
mal. Ja, soll ich ein bisschen weitermachen?
Bisschen weitermachen.
Muss übrigens ein Jud sein. Freilich, in einer Bank ist er. Und der schwarze Schnurrbart. Reserveleutnant soll er auch sein. Na, in mein Regiment sollte er nicht zur Waffenübung kommen. Überhaupt, dass sie noch immer so viele Juden zu Offizieren machen. Da pfeife ich auf den ganzen Antisemitismus. Neulich in der Gesellschaft, wo die Geschichte mit dem Doktor passiert ist, bei den Mannheimers. Die Mannheimer selber sollen ja auch Juden sein, getauft natürlich. Denen merkt man es aber gar nicht an, besonders die Frau, so blond, bildhübsch die Figur. War sehr amüsant im Ganzen. Famoses Essen, großartige Zigarren. Na ja, wer hat's Geld? Bravo, bravo, jetzt wird's doch bald aus sein. Ja, jetzt steht die ganze Gesellschaft da droben auf, sieht sehr gut aus, imposant. Orgel auch? Orgel habe ich sehr gern. So, das lasse ich mir gefallen, sehr schön. Es ist wirklich wahr, man sollte öfter in Konzerte gehen. Werde ich ihn heute im Kaffeehaus treffen? Ah, ich habe gar keine Lust, ins Kaffeehaus zu gehen, habe mich gestern so gegiftet. 160 Gulden auf einen Sitz verspielt, zu dumm. Und wer hat alles gewonnen? Der ballert. Gerade der, der es nicht notwendig hat. Der ballert ist eigentlich schuld, dass ich in das blöde Konzert hab gehen müssen. Naja, sonst hätte ich heute wieder spielen können, vielleicht doch was zurückgewonnen. Aber es ist ganz gut, dass ich mir selber das Ehrenwort gegeben habe, einen Monat lang keine Karte anzurühren. Die Mama wird wieder ein Gesicht machen, wenn sie meinen Brief bekommt. Ah, sie soll zum Onkel gehen, der hat Geld wie Mist, auf die paar hundert Gulden kommt's ihm nicht an. Wenn ich's nur durchsetzen könnte, dass er mir eine regelmäßige Sustentation gibt. Aber nein, um jeden Kreuzer muss man extra betteln. Und dann heißt's wieder, im vorherigen Jahr war die Ernte schlecht. Ob ich heuer im Sommer wieder zum Onkel fahren soll, auf 14 Tag? Eigentlich langweilt man sich dort zum Sterben. Wenn ich die, wie hat sie nur geheißen, es ist merkwürdig, ich kann mir keinen Namen merken. Ah, ja, Etelka. Kein Wort Deutsch hat sie verstanden, aber das war ja auch nicht notwendig. Hab gar nichts zu reden brauchen. Ja, es wird ganz gut sein, 14 Tage Landluft und 14 Nächte Etelka oder sonst wer. Aber 8 Tage sollte ich doch auch wieder beim Papa und bei der Mama sein. Schlecht hat sie ausgesehen, heuer zu Weihnachten. Na, jetzt wird die Kränkung schon überwunden sein. Ich an ihrer Stelle wäre froh, dass der Papa in Pension gegangen ist. Und die Clara wird schon noch einen Mann kriegen. Der Onkel kann schon was hergeben. 28, ah, das ist doch nicht so alt. Die Steffi ist sicher nicht jünger. Aber es ist merkwürdig. Die Frauenzimmer erhalten sich länger jung. Wenn man so bedenkt, die Maretti neuerlich in der Madame Saint-Jean. 37 Jahre ist sie sicher und sieht aus, na, ich hätte nicht Nein gesagt. Schade, dass sie mich nicht gefragt hat. Heiß wird's, noch immer nicht aus. Ich freue mich so auf die frische Luft, werde ein bisschen spazieren gehen über den Ring. Heute heißt's früh ins Bett, morgen Nachmittag frisch sein. Komisch, wie wenig ich daran denk, so egal ist mir das. Das erste Mal hat's mich doch ein bisschen aufgeregt. Nicht, dass ich Angst gehabt hätte, aber nervös bin ich gewesen in der Nacht vorher. Freilich, der Oberleutnant Bisanz war ein ernster Gegner und doch nichts ist mir geschehen. Aber schon 1,5 Jahre her, wie die Zeit vergeht. Und wenn mir der Bisanz nichts getan hat, der Doktor wird mir schon gewiss nichts tun. Ob zwar gerade diese ungeschulten Fechter sind manchmal die gefährlichsten. Der Doschinski hat mir erzählt, dass ihn ein Kerl, der das erste Mal einen Säbel in der Hand gehabt hat, auf ein Haar abgestochen hätte. Und der Doschinski ist heute Fechtlehrer bei der Landwehr. Freilich, ob er damals schon so viel können hat, das Wichtigste ist kaltes Blut. Nicht einmal einen rechten Zorn habe ich mehr in mir und es war doch eine Frechheit, unglaublich. Sicher hätte er sich's nicht getraut, wenn er nicht Champagner getrunken hätte vorher. So eine Frechheit. Gewiss ein Sozialist. Die Rechtsverdreher sind doch heutzutage alle Sozialisten. Eine Bande. Am liebsten möchten sie gleich das ganze Militär abschaffen. Aber wer ihnen dann helfen möchte, wenn die Chinesen über sie kommen, daran denken sie nicht. Blödisten. Man muss gelegentlich ein Exempel statuieren. Ganz recht habe ich gehabt. Ich bin froh, dass ich ihn nimmer auslassen habe nach der Bemerkung. Wenn ich dran denke, werde ich ganz wild. Aber ich habe mich famos benommen. Der Oberst sagt auch, es war absolut korrekt. Wird mir überhaupt nützen, die Sache. Ich kenne manche, die den Burschen hätten durchschlüpfen lassen. Der Müller sicher, der wäre wieder objektiv gewesen oder sowas. Mit dem Objektivsein hat sich noch jeder blamiert. Herr Leutnant, schon die Art, wie er Herr Leutnant gesagt hat, war unverschämt. Sie werden mir doch zugeben müssen. Wie sind wir denn nur drauf gekommen? Wieso habe ich mich mit dem Sozialisten in ein Gespräch eingelassen? Wie hat's denn nur angefangen? Mir scheint, die schwarze Frau, die ich zum Buffet geführt habe, ist auch dabei gewesen. Und dann dieser junge Mensch, der die Jagdbilder malt. Wie heißt er denn nur? Meiner Seele, der ist an der ganzen Geschichte schuld gewesen. Der hat von den Manövern geredet und dann erst ist dieser Doktor dazugekommen und hat irgendwas gesagt, was mir nicht gepasst hat, von Kriegsspielerei und sowas. Aber wo ich noch nichts hab reden können. Ja, und dann ist von den Kadettenschulen gesprochen worden. Ja, so war's. Und ich hab von einem patriotischen Fest erzählt. Und dann hat der Doktor gesagt, nicht gleich, aber aus dem Fest hat es sich entwickelt, Herr Leutnant, Sie werden mir doch zugeben, dass nicht alle Ihre Kameraden zum Militär gegangen sind, ausschließlich um das Vaterland zu verteidigen. So eine Frechheit. Das wagt so ein Mensch einem Offizier ins Gesicht zu sagen. Wenn ich mich nur erinnern könnte, was ich darauf geantwortet habe. Ah ja, etwas von Leuten, die sich in Dinge dreinmengen, von denen sie nichts verstehen. Ja, richtig. Und dann war einer da, der hat die Sache gütlich beilegen wollen. Ein älterer Herr mit einem Stockschnupfen. Aber ich war zu wütend. Der Doktor hat das absolut in dem Ton gesagt, als wenn er direkt mich gemeint hätte. Er hätte nur noch sagen müssen, dass sie mich aus dem Gymnasium hinausgeschmissen haben. Und dass ich deswegen in die Kadettenschule geschickt worden bin. Die Leute können eben unser einen nicht verstehen. Sie sind zu dumm dazu. Wenn ich mich so erinnere, wie ich das erste Mal den Rock angehabt habe. Sowas erlebt eben nicht ein jeder. Im vorigen Jahr, bei den Manövern. Ich hätte was drum gegeben, wenn's plötzlich ernst gewesen wäre. Und der Mirovic hat mir gesagt, es ist ihm ebenso gegangen. Und dann, wie seine Hoheit die Front abgeritten sind und die Ansprache vom Obersten. Da muss einer schon ein ordentlicher Lump sein, wenn ihm das Herz nicht höher schlägt. Und da kommt so ein Tintenfisch daher, der sein Lebtag nichts getan hat, als hinter den Büchern gesessen und erlaubt sich eine freche Bemerkung. Ah, wart nur, mein Lieber, bis zur Kampfunfähigkeit. Jawohl, du sollst so kampfunfähig werden. Ja, was ist denn? Jetzt muss es doch bald aus sein. Ihr seine Engel lobet den Herrn. Freilich, das ist der Schlusschor. Wunderschön, da kann man gar nichts sagen. Wunderschön.
Sehr schön, ja. Fand ich wirklich sehr eindrucksvoll. Also wirklich schön.
Ja, Schnitzler.
Ja, nee, also vor allen Dingen, also ich muss das unbedingt empfehlen. Leute, lest dieses ganze Buch.
Ja.
Denn es wird ja noch sehr spannend. Er kommt ja da noch in eine bedrohliche Situation. Und es ist halt wirklich sehr, auch von der Art, es ist halt dieser interne Monolog die ganze Zeit. Das werden wir ja gleich auch nochmal bei einem anderen Werk sehen, an das ich auch unmittelbar erinnert war, als ich Leutnant Gustl gelesen habe. Ich habe Leutnant Gustl erst sehr spät entdeckt. Und zwar als Hörerlebnis. Da gab es damals bei, ich weiß nicht mehr, war das WDR3 oder so irgendwie, so eine Rundfunkanstalt, die machte immer am Morgen vorgelesen, um 9 Uhr.
Okay.
Oder war es 8:30, ich weiß nicht. Auf jeden Fall passte das ganz gut, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit war. Ich hatte mir dann extra so ein kleines Radio zugelegt. Mich immer, da war ich 20 Minuten zu Fuß unterwegs. Das passte immer gerade ganz gut. Ich konnte also zu Hause losgehen, hörte dann unterwegs am Morgen vorgelesen und kam halt gut gelaunt an. Und da habe ich eben auch den Leutnant Gustl kennengelernt. Das hat mich natürlich unmittelbar erinnert an ein Buch, was ich schon vorher gelesen hatte oder an eine Erzählung, die ich vorher gelesen habe, nämlich Effi Briest, wo es ja auch um interne Monologe geht. Das hast du ja auch da.
Ja.
Aber ich würde sagen, wir machen jetzt nicht Effi Briest, sondern machen was anderes, denn die Abwechslung erfreut ja, Variatio Delectat,
wie
der Lateiner zu sagen.
Mit dem Leutnant Gustl, also was halt letzten Endes, worüber er da spricht, also nur vielleicht noch ganz kurz.
Ja, natürlich. Er
hatte offensichtlich einen Streit mit jemandem weiß eigentlich, er wird sich erschießen müssen.
Ja, ja.
Ja. Weil seine Ehre gekränkt ist auf eine Art und Weise, dass ihm eigentlich nur noch dieser Ausweg bleibt, weil es eben nicht zu einem Duell gekommen ist.
Ja, ja.
Es geht so weiter,
er rempelt sich, glaube ich,
irgendwann. Er rempelt
und sagt dann irgendwas. Also, ich will ja nicht zu viel verraten. Ja. Also, jedenfalls ist es ehrenrührig. Und er will sich, der Leutnant Gustl will sich doch duellieren, dann sagt der andere auch wieder was. Das kommt halt nicht zum Duell. Und jetzt ist halt die Ehre angeknackst. Und jetzt muss er was tun, nämlich am Ende sich umbringen, weil er halt seine Ehre nicht retten konnte. Und das ist natürlich tatsächlich eine gute Beschreibung auf die Situation in Österreich, wo ja eben tatsächlich am Ende irgendwie alle in Unehre entlassen wurden aus dem österreichischen Kaiserreich, was ja bis heute Folgen hat. Also dieses ehrenlose Ende, das ist ja auch das Problem von Österreich gewesen bis heute. Ich meine, die ganzen Geschichten, die wir auf dem Balkan noch haben, sind letztlich Aufarbeitungen mit mehreren Zwischenschritten der damaligen Probleme. Ja,
und letztlich auch dieser bizarre, tatsächlich auch bizarre Ehrbegriff. Und Norbert Elias, von dem ich vorher schon gesprochen habe, hat in demselben Sammelband Studien über die Deutschen diese Zeit und diese Gesellschaft als die satisfaktionsfähige Gesellschaft bezeichnet, als einen Überbegriff zu dieser Zeit und auch gesellschaftlichen Phänomenen und Strukturen in dieser Zeit. Also dieser Ehrbegriff, der sich so speist aus einem irgendwie ganz merkwürdigen Bild, auch aus historisierenden Vorstellungen aus früherer Zeit, wie es eben gewesen sein muss oder wie man sich eben zu verhalten hat, wie eben, so ein konstruierter Ehrbegriff, dieser tatsächlich auch konstruierte militärische Ehrenkodex, der behauptet, auf Traditionen zurückzugehen, die in dieser Form aber eigentlich nie bestanden haben und es unglaublich zu überhöhen und ein ungeheuerliches Gewese darum zu machen. Und was ich halt an Leutnant Gustl an dem Stück, an der Novelle sehr fantastisch finde, ist dieser unmittelbare Einblick, den man auch durch diese Technik des inneren Monologs erhält in dieses Weltbild, in dieses Innere eines Menschen in dieser Zeit. Und ich glaube, also zumindest sieht es mir so aus, dass Schnitzer das auch wirklich ausgezeichnet und sehr, sehr gut getroffen hat. Also es ist so ein Blick in so einen Kopf in dieser Zeit, und zwar einen sehr, sehr typischen, aber auch sehr erschreckenden Kopf. Also es ist sehr spannend und
Das ist wirklich, das Typische ist halt das Schlimme. Weil man halt wirklich weiß, und das ist bei Schnitzer eigentlich immer so, dass das nicht jetzt Ausnahmepersönlichkeiten sind, sondern das sind immer Typen.
Ja.
Typen, und das machen halt alle so. Und das ist halt wirklich das Schlimme an der Sache. Aber man halt plötzlich feststellt, wie schlimm im Grunde die Situation ist, weil eben alle möglichen Leute genau so verquer denken. Und er larvt das ja, wie schlimm diese Art zu denken ist. Letztlich bleibt einem das Lachen schon im Halse stecken.
Ja, aber er zeigt halt auch, was ich ganz schön finde, eine gewisse Armseligkeit.
Ja. Ja.
Und das ist auch ganz, ganz schön und auch wieder ganz interessant, dass es also letzten Endes auch sehr armselig ist. Also die ganze Situation, in der Leutnant Gustl am Anfang auch steckt, er hört dieses Konzert, die Kommentare, auch sein Denken, das ja sehr in diesem inneren Monolog, dass er sehr springt. Er hat auch einige Eichhörnchen, er hat eigentlich ständig irgendwelche Eichhörnchen. Hält sich, wie man auch bemerkt, doch für ja, sowas wie die Krone der Schöpfung, ist aber, was sich auch sehr schnell zeigt, eigentlich eine ziemliche Wurst.
Ja, naja, genau.
Ist aber trotzdem in der Situation, Macht auszuüben und Macht ausüben zu können, gegenüber vielen anderen Leuten, die eben nicht in der Situation sind, Offizier in der kaiserlich-königlichen Armee zu sein, nicht adlig zu sein oder nicht in diesen Kreisen zu verkehren. Mhm. Also das ist...
Wobei ich ja sagen muss, also wenn man das liest oder auch als Hörbuch hört, an irgendeinem Punkt hat man dann letztlich auch wieder Mitleid.
Ja.
Das ist ja am Ende, er wird ja so... Also es passiert ja alles nur in seinem Kopf. Mhm. Also er spaziert ja durch Wien nach dem Konzert und es passiert ja alles nur in seinem Kopf und es geht ja, naja gut, ich will jetzt nicht sagen, wie es ausgeht, weil dann sollen die Leute dann auch selber erfahren. Aber es ist halt wirklich, also man hat da wirklich an einem bestimmten Punkt hat man einfach nur noch Mitleid mit ihm, weil das ist einfach wirklich, weil er so ein armes Würstchen da ist. Mhm. Und ja. Also es ist schon spannend. Und ja.
Ja, und die Erzähltechnik ist natürlich auch ziemlich spektakulär. Ist schon eines der frühen Beispiele für diesen, also vor allem für diesen komplett ununterbrochenen inneren Monolog. Dass der verwendet wird an bestimmten Stellen, ist früher schon vorgekommen, aber so ein ganzes Stück, also es ist schon auch sehr neu und sehr frisch und auch heute noch, finde ich. Also das ist halt das Spannende. Ich meine, das ist auch über 100 Jahre alt. Ist 1900, glaube ich, oder so erschienen.
Genau.
Also ein bisschen später als das Theaterstück, über das wir vorher gesprochen haben, der Reigen. Aber ist trotzdem wahnsinnig frisch. Also von der Technik her, auch von der Thematik her. Es ist, ist sehr cool. Also unbedingt zu empfehlen.
Ja, naja, das ist ja eben auch, ich sag ja, also es ist zwar schade, dass wir die neuen Sachen nicht so ohne weiteres lesen können, wegen dieses ganzen Urheberrechtszeugs, aber es ist halt wirklich auch auf der anderen Seite nicht so schlimm, weil es da so tolle, wirklich unterhaltsame und gut geschriebene Literatur gibt, die auch so modern ist. Denn ich meine, dieser Militarismus ist ja aktuell. Ich meine, wir haben hier in der die Bundesrepublik Deutschland ist im Krieg und ich möchte nicht wissen, was in den Köpfen der Soldaten da so vorgeht. Die duellieren sich vielleicht nicht mehr.
Bewaffneter Konflikt.
Die duellieren sich vielleicht nicht mehr, aber dieser Erbegriff ist schon da. Und ich glaube, der erklärt letztlich auch solche Geschichten wie diese Sache da in Afghanistan neulich mit den mit dem amerikanischen Soldat. Es war ja wahrscheinlich mehr als einer. Das wissen wir ja nicht genau. Aber jedenfalls, die da eben auch im angetrunkenen Zustand dann plötzlich Leute umbringen. Mhm. Und da fragt man sich, was geht in den Köpfen vor? Also einmal Leuten an Gustl lesen, dann weiß man, was für schräge Dinge.
Dann weiß man schon deutlich mehr, was da so vorgeht in so Köpfen. Auf jeden Fall.
Also von daher unbedingt lesen. Ganz, ganz toll. Ja. So, jetzt also jetzt fragen die Leute, dran. was man will, ob wir Romane machen, ob wir auch Gedichte machen. Gedichte haben wir schon gemacht. Hier wird vorgeschlagen, Tagebücher des Herzogs von Croy. Du hast Der alte Mann und das Meer. Ja gut, das ist jetzt Englisch. Wir wollten das eigentlich jetzt mehr auf Deutsch
lassen. Und es ist auch nicht gemeinfrei.
Das habe ich gemacht.
Genau, müsste, der ist noch nicht, nee, so, lange ist noch tot, nicht so lange tot.
Naja. Ja, aber ich mache jetzt mal was, ein Klassiker.
Ja.
19. Jahrhundert, Heinrich Heine, auch ein politischer Dichter. Ist übrigens interessant, aus was ich diesen Text habe. Das ist ein Buch aus dem Reglam Verlag, Deutsches Lesebuch heißt das, von Luther bis Liebknecht, 1988
das ist eine DDR-Ausgabe. Verlag
Philipp Reglam Junior Leipzig erschienen. DDR-Ausgabe, warum habe ich dieses Buch? Naja, ich oute mich jetzt mal als Wessi. Ich habe halt 1987 die DDR durch Zufall entdeckt. Und habe ab Sommer 1987 alle meine Semesterferien in Ost-Berlin verbracht, weil ich so fasziniert war. Es war einfach ein anderes intellektuelles Niveau, als ich das in Köln gewohnt war. Und ich habe halt sehr viel diskutiert und sehr viel gelesen mit den Freunden dort in Ost-Berlin. Und ich habe halt auch immer sehr viele Bücher mitgebracht. Ich habe den, glaube ich, den Reklam komplett leer gekauft, was man kriegen hat. Man hatte ja diesen schrecklichen Zwangsumtausch, musste immer 25 Mark ausgeben und das habe ich in Noten und Büchern.
Die Ausgaben gibt es auch heute noch.
Ich habe Papier, Noten, Bach und so, Partituren, alles, weil es das gab. Und weil ich plötzlich als armer Student viel Geld hatte. Ja.
Dann und die gibt's Bücher und Noten noch. Kaufen
also heute, ja, heute gibt es das auch noch. Aber das gibt es, glaube ich, nicht mehr. Also das heißt, deutsches Lesebuch von Luther bis Liebknecht. Ne? Luther bis Liebknecht, das sind also die Revolutionäre unter sich. Und das ist
schon ein cooler Titel. Ja.
Sehr interessant, weil halt dort wirklich eben auch politische Titel kamen. Das war, glaube ich, auch irgendwie der Wunsch, dieses, also herausgegeben von Stefan Hermin, aber es war, glaube ich, der Wunsch des Verlags, hier politisch zu sein. Also alles ist irgendwie politisch und es ist natürlich so, sind halt so Ideen, oft so Ideen des, ich will jetzt nicht sagen des Kommunismus, obwohl es dann gleich losgeht hier, Friedrich Engels und eben, wie gesagt, auch Liebknecht und so. Bei den neueren Sachen, bei den älteren Sachen, das geht ja wirklich los in alter Zeit bei Luther. Es sind aber auch immer so Sachen, wo es um Gesellschaftsveränderung geht. Und man findet sich oft nicht wieder. Also also ich habe oft bei diesen Texten gedacht, ach nee, das muss jetzt nicht sein. Und dennoch gibt es halt Texte. Also ein Text, den ich für auch ungeheuer piratisch halte, von Heinrich Heine, den ich jetzt zum Besten geben will. Also Heinrich Heine ist halt auch so ein bisschen ein Enfant terrible. Er hat sich mit Deutschland immer sehr kritisch auseinandergesetzt. Er ist ja auch weg, also er ist ja aus Düsseldorf geboren, hat er dann eine ganze Zeit seines Lebens in Paris verbracht, wo er, glaube ich, auch gestorben ist. Kannst du so schnell in der Wikipedia nachschauen. Und er hatte also ein sehr gebrochenes Verhältnis zu Deutschland. Er ist in Deutschland.
Paris gestorben und hat in seiner, daran erinnere ich mich noch, in seiner Matratzengruft, so hat er das, glaube ich, genannt. Ja. Also als er bettlägerig war, am Ende doch relativ lang in Paris, in der Matratzengruft in Paris,
das war schon schrecklich,
dahin vegetiert und dann und ist auch in Paris gestorben. Ja. 1856.
Ja, genau. Ja, und eben ein deutscher Jude, der eben auch sehr unter Deutschland gelitten hat. Aus Düsseldorf, aber seine Wahlheimat war, glaube ich, auch Hamburg. Er hatte einen Onkel, in Hamburg war das sehr häufig, hat sich dort auch sehr wohl gefühlt, aber hat eben die Hamburger Verhältnisse auch sehr kritisch gesehen, hat vor allen Dingen sich auch mit Hamburg auseinandergesetzt. Hamburg war natürlich schon eine wichtige Handelsstadt im 19. Jahrhundert, wie schon lange vorher natürlich, aber es war für Heine sehr provinziell. Und er hat eine literarische Stadt, einen literarischen Ort erschaffen, den nennt er Krähwinkel. Krähwinkel, also ein fiktiver Ort. Und dieses Krähwinkel hat halt sehr viele Züge von Hamburg. Also es geht oft um Hamburg. Phänomene aus Hamburg werden halt da besonders negativ dann dargestellt und er beklagt sich also auch über die Provinzialität in diesem Krähwinkel. Und es gibt hier dieses Gedicht und das heißt Erinnerungen aus Krähwinkels Schreckenstagen. Und ich finde, das ist auch eine schöne Zusammenfassung der Piratensicht. Also ich lese einfach mal vor und dann schauen wir mal. Also es ist wirklich, gefällt mir wirklich sehr. Ja, Erinnerung aus Krähwinkels Schreckenstagen. Wir, Bürgermeister und Senat, wir haben folgendes Mandat stadtväterlichst an alle Klassen der treuen Bürgerschaft erlassen. Ausländer, Fremde sind es meist, die unter uns gesät den Geist der Rebellion. Dergleichen Sünder, Gottlob, sind selten Landeskinder. Auch Gottesleugner sind es meist, wer sich von seinem Gotte reißt, wird endlich auch abtrünnig werden von seinen irdischen Behörden. Der Obrigkeit gehorchen ist die erste Pflicht für Jud und Christ. Es schließe jeder seine Bude, sobald es dunkelt, Christ und Jude. von ihrer drei, wenn, wo ihrer drei beisammenstehen, da soll man auseinandergehen. Des Nachts soll niemand auf den Gassen sich ohne Leuchte sehen lassen. Es liefere seine Waffen aus ein jeder in dem Gildenhaus. Auch Munition von jeder Sorte wird deponiert am selben Orte. Wer auf der Straße resoniert, wird unverzüglich füsiliert. Das Resonieren durch Gebärden soll gleichfalls hart bestraft werden. Vertrauet eurem Magistrat, der fromm und liebend schützt den Staat. Durch huldreich hoch wohlweises Walten, euch ziemt es stets das Maul zu halten.
Das ist tatsächlich sehr, sehr schön. Das gefällt mir gut. Das huldreich hoch wohlweise Walten, ja.
Ja.
Ja, leider drücken sich Leute heutzutage nicht in so erbaulichen Worten aus wie das Huldreich.
Ja, schade. Ja. Wir hätten viel mehr Spaß.
Ja, es würde uns mehr freuen als das.
Ja.
Als das, was so im Moment gesagt und gesprochen wird. Aber das ist sehr schön. Das gefällt mir sehr gut.
Ja.
Ja. Ja. Ja, also wie gut es auch ist in diese einen Strophe, mit dem wer sich von seinem Gott reißt, wird endlich auch abtrünnig werden von seinen irdischen Behörden. Also dieses, ja. Innerhalb einer Strophe den lieben Gott und die irdische Behörde, genau. Und alles,
ach, das ist großartig. Schon,
das ist sehr schön gemacht, ja.
Auch, auch dieses Bigotte, Ausländerfremd, es passt so gut auf heute, weil heute auch, die Bösen sind ja immer Al-Qaida und irgendwelche Leute. Es ist ja, das ist mir nochmal so aufgefallen, jetzt bei der Berichterstattung aus Frankreich von dem Terroranschlag, da wird dann immer gesagt, ja, dieser Mera und der irgendwie algerischer Abstammung und so. Ja, der Mann ist in dritter Generation Franzose, ganz schlicht und ergreifend Franzose. Und das ist doch einfach Unsinn, zu sagen, das ist jetzt ein Ausländer. Und genauso steht es hier, Ausländerfremde sind es meist, die unter uns gesät den Geist der Rebellion. Ne? Dergleichen Sünder. Gottlob sind selten Landeskinder. Ne? Also das ist wirklich...
Also was ich da drin besonders cool finde, ist Sünde, Gottlob, Gottesleugner, Gott, wie oft es da vorkommt. Ja, also und wie oft auf diese Art auch sprachlich und durch die Nähe der Begriffe so dieses der liebe Gott, die Obrigkeit, die Behörden, die irdischen Behörden, wie oft das zusammengeführt wird, auch so diese Sünde, ja, es ist ja auch ein aufgeladener Begriff, es ist ja nicht einfach nur eine Verfehlung. Wie schön er das das alles benutzt und auch entlarvt an dieser Stelle, ist schon sehr cool. Doch, guter Mann, sehr schön.
Ja.
Und was ich schön finde am Ende, die letzte Strophe, vertraut eurem Magistrat, der fromm und liebend schützt den Staat. Lammert hat bei der Bundesversammlung gesagt, Demokratie braucht Vertrauen. Es reicht aber auch nicht. Es klang mir, also so dieses und um Gottes Himmels Willen, und dieses ganze Misstrauen, das da im Internet immer gesät wird und alles und das ist alles ganz schlimm und dieser Mangel an Vertrauen, es klang mir tatsächlich in dieser Ansprache und auch vieles, was sonst da so in letzter Zeit gesagt wird, die Tyrannei der Masse und was weiß ich. Und eben genau dieser Satz von Lammert mit dem Demokratie braucht Vertrauen. Es ist nicht ganz falsch. Also ein gewisses Vertrauen muss sicherlich in einem gewissen Sinne auch da sein. Im Sinne von, man muss die Komplexität irgendwie reduzieren und Vertrauen ist eines der Mittel dazu. Aber der Sinn, in dem es gesprochen wurde oder das, worauf es hinaus will, klang schon eher genauso wie diese Strukturen aus dem Heine-Gedicht. Ja, vertraut eurem Magistrat, der fromm und liebend schützt den Staat. Ja. Wenn man das jetzt auch noch vertonen würde und sagen würde, wir nehmen das jetzt als Hymne, beziehungsweise verlangen, dass das als Hymne vorgesungen wird. Ja, es hätte was.
Doch, es ist mir ja gut. Auch hier dieser Bruch, huldreich hoch und weißes Wald und dann das Maul.
Euch zu besteht das Maul zwar.
Ja, das ist auch ziemlich interessant. Naja, und es greift auch vieles anderes vorweg. Ne? Das mit dem Liebend, der Magistrat, der fromm und liebend schützt den Staat. Ich liebe euch alle, sagt der Chef der Stasi-Sicherheitsbehörde. Ne? Wow. Also das ist schon interessant. Und natürlich, diese wahnsinnige Übertreibung durch huldreich hoch wohlweises Walten, das ist genauso wie der lupenreine Demokrat. Der ist halt dann kein Demokrat. Wow. Und das huldreich hoch wohlweises Walten ist vielleicht auch nicht so, wie man es eigentlich möchte, nach allem, was man
aber vorher gehört hat. Aber das Gewese, das drum gemacht wird und die Vorstellung, die versucht wird zu erzeugen, wie huldreich und hoch wohlweise das alles dann immer so ist, das ist da durchaus eingefangen. Mhm. So dieses, wir wissen schon, wie es geht und
genau.
Wir vertreten priesterlich das alles und
und in der Strophe vorher, das ist auch nicht zu vergessen. Ne? Das ist ja der Gipfel. Mhm. Und da wird es ja praktisch absurd. Ich meine, absurde Literatur gibt es erst im 20. Jahrhundert, aber hier ja eben auch schon. Ne? Es steigert sich ja. Also erst müssen sie alle ihre Waffen abgeben und zum Schluss, wer auf der Straße resoniert, wird unverzüglich fusilliert. Das ist ja der helle Wahnsinn. Aber das wird auch noch, also an der Stelle sagt man schon, jetzt übertreibt er, aber dann noch das Resonieren durch Gebärden soll gleichfalls hart bestraft werden. Also halt an der Stelle schon eine gewisse Absurdität. Und das ist dann eben weise, hochwohlweise, das ist dann eben nicht mehr
überzeugend. Ja, aber die Absurdität, die halt auch tatsächlich, also was ich glaube, was man schon sehen kann, ist zum einen, und das ist ja auch eines deiner großen Themen, immer wieder mit Neusprech und deinen Vorträgen beim Kongress und diesen Dingen, wie mit Sprache gearbeitet wird, und das ist ja, also dieses Gedicht tut ja was Ähnliches, also vielleicht so ein bisschen, was du bei den letzten Chaos Communication Kongressen gemacht hast, so ein bisschen zu analysieren, zu zeigen, okay, was passiert da gerade, wie wird auch sprachlich gearbeitet und so. Also also natürlich nicht in Gedichtform. Du hast, glaube ich, bisher noch keine Gedichte vorgetragen in diesen
Situationen. Kann man vielleicht noch mal machen.
Aber und vor allem auch das, was dahinter steht, was da für Tendenzen vielleicht auch sichtbar sind. Mhm. Okay, also zuerst das mit dem, wo ihre drei beisammenstehen, soll man auseinandergehen. Dann nachts nicht ohne Leuchte, dann das Abliefern der Waffen, dann das Abliefern der Munition, dann das, wer auf der Straße resoniert, wird erschossen. Dann ist es das gewesen und am Ende dann noch so irgendwie dieses salbungsvolle Abschluss und das alles auch irgendwie sprachlich.
Es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Also es ist wirklich ein tolles Gedicht. Aber wie gesagt, Heine ist halt toll. Also das ist halt auch vieles andere, auch das ganze die Winterreise, und es gibt ja hier, jetzt muss ich immer noch ein Reklamheft von Heine geben, wo er sich da auseinandersetzt, zum Beispiel mit dem Kölner Dom und diese seltsame Geschichte mit der Religion, also auch so ein Piratenthema wie der Trennung von Staat und Religion. Und er zeigt halt da in einem Gedicht, wie das alles miteinander verwoben ist. Und dann auch in so einer absurde Weise, weil ja der Dom ein katholisches Gotteshaus ist und der preußische Staat, der sich ja darum bemüht, dann gar nicht katholisch ist, aber dass eben hier plötzlich so die Allianz der Guten, in Anführungszeichen, im Auftritt, um eben hier das Volk stillzuhalten. Das ist schon eindrucksvoll. Also wie gesagt, Heine lesen auf jeden Fall. Also ich finde jetzt leider das Reklamheft nicht, aber ist egal.
Ich habe das auch hier noch gar nicht gesehen. Also ich hatte hast hier dieses echt.
Ja, naja, egal.
Ja
ich habe hier noch ein Heine lesen.
Hesse und
Hoffmann. Aus Berlin. Aufbauverlag Berlin und Weimar 1989, da war dann schon fast Schluss mit der DDR. Also, was habe ich denn da? Da sind noch Zettel drin. Ah. Ja, gut. Ja, also wie gesagt, Heine kann ich nur empfehlen rundum. Und hier hat ja auch im Chat schon jemand vorgeschlagen, wir sollen auch was lesen, was ich aber jetzt also vielleicht nicht machen würde. Bündnis von Thron und Altar, sagt jemand. Genau, das ist genau der Punkt. Bei diesem Text über den Kölner Dom. Es wird hier vorgeschlagen, das Hohe Lied, das ist ein leicht pornografisches, erotisches Gedicht von Heine. Finde ich jetzt auch nicht so typisch. Mhm. Also muss man vielleicht nicht, aber kann man ja lesen. Also wie gesagt, wir verlinken es. über das Weibesleib. Also ich bin halt nicht so für Gedichte über Frauen.
Ach, wahr.
Das ist eine persönliche Vorliebe. Gut.
Gut.
Ja, jetzt Kontrastprogramm.
Ja, was soll, oh Gott, der Kontrast. Jetzt muss ich überlegen. Also ein großer Kontrast wäre natürlich, aber gar kein so großer. Naja, mag man sehen, wie man will. Du hattest ja vorher auch gesagt, dass ich, dass wir noch etwas aus der Barockzeit da haben. Ich habe tatsächlich noch etwas Barockes mitgebracht. Und zwar vielleicht auch etwas, was der eine oder andere unserer Zuhörer und Zuhörerinnen aus der Schulzeit noch kennen mag, nämlich den Simplicissimus von Grimmelshausen, den abenteuerlichen Simplicissimus Teutsch. Und wir hatten ja vorher schon über den 30-jährigen Krieg gesprochen, anlässlich der Gedichte von Andreas Gryphius. Und auch dieser Roman, dem Vernehmen nach das bedeutendste Prosawerk in deutscher Sprache der Barockzeit, nämlich der abenteuerliche Simplicissimus, spielt im 30-jährigen Krieg. Und ich finde diesen Roman wirklich ganz fantastisch. Deswegen habe ich das auch mitgebracht und habe den ersten, würde einfach das erste Kapitel vorlesen. Kurz zum zur Zeit, also wie gesagt Barockzeit, Grimmelshausen hat auch noch einige andere Werke verfasst, ist 1622 geboren und 1676 gestorben, hat also den einen Teil, den zweiten Teil des Dreißigjährigen Krieges, der 1648 endet, auch persönlich und aus eigener Anschauung miterlebt, hat, was ich auch sehr drollig finde, die Vorlage geschrieben oder eine Vorlage geschrieben zur Mutter Courage, nämlich trotz Simplex oder ausführliche und wunderseltsame Lebensbeschreibung der Erzbetrügerin und Landstürzerin Courage. Was ich als Titel auch schon großartig finde, die Erzbetrügerin und Landstürzerin Courage. Es zeichnen sich ja die Titel in der Barockzeit, gerade auch Romantitel, aber auch anders, durch eine besondere, durch ein besonderes Ausufern auch aus. Der Gesamttitel vom Simplicissimus ist der abenteuerliche Simplicissimus Teutsch. Das ist die Beschreibung des Lebens eines seltsamen Vaganten, genannt Melchior Sternfels von Fuchsheim, wo und welcher Gestalt er nämlich in diese Welt kommen, was er darin gesehen, gelernt, erfahren und ausgestanden, auch warum er solche wieder freiwillig quittiert. Überaus lustig und männiglich nützlich zu lesen, an Tag gegeben von German Schleifhain von Sulzfort. Ich kann es nicht aussprechen, Montpilgard, gedruckt bei Johann Filion, ja und so weiter und so fort. Also ein sehr ausufernder Titel und hier jetzt also das erste Kapitel aus dem Simplicius Simplicissimus von Grimmelshausen. Das erste Kapitel. Vermeldet Simplicii bäurisch herkommen und gleichförmige Auferziehung. Es eröffnet sich zu dieser unserer Zeit, von welcher man glaubt, dass es die letzte sei, unter geringen Leuten eine Sucht, in der die Patienten, wenn sie daran krank liegen und so viel zusammengeraspelt und erschachert haben, dass sie neben ein paar Hellern im Beutel ein närrisches Kleid auf die neue Mode mit tausenderlei seidenen Bändern antragen können oder sonst etwa durch Glücksfall mannhaft und bekannt geworden, gleich rittermäßige Herren und adelige Personen von uraltem Geschlecht sein wollen. Da sich jedoch oft befindet, dass ihre Voreltern Taglöhner, Kachelzieher und Lastträger, ihre Vettern Eseltreiber, ihre Brüder Büttel und Schergen, ihre Schwestern Huren, ihre Mütter Kupplerinnen oder gar Hexen und in Summa ihr ganzes Geschlecht von allen 32 Ahnen her also besudelt und befleckt gewesen, als des Zuckerbastels Zunft zu Prag immer sein mögen, ja sie, Diese neuen Nobilisten sind oft selbst so schwarz, als wenn sie in Guinea geboren und erzogen worden wären. Solchen närrischen Leuten nun mag ich mich nicht gleich stellen, obzwar die Wahrheit zu bekennen nicht ohn ist, dass ich mir oft eingebildet, ich müsse unfehlbar auch von einem großen Herrn oder wenigst einem gemeinen Edelmann meinen Ursprung haben, weil ich von Natur geneigt, das Junkernhandwerk zu treiben, wenn ich nur den Verlag und das Werkzeug dazu hätte. Zwar ungescherzt, mein Herkommen und Auferziehung lässt sich noch wohl mit eines Fürsten vergleichen, wenn man nur den großen Unterschied nicht ansehen wolle. Was? Mein Knan? Denn, also nennt man die Väter im Spessart, hatte einen eigenen Palast, sowohl als ein anderer, ja so artlich, dergleichen ein jeder König mit eigenen Händen zu bauen nicht vermag, sondern solches in Ewigkeit wohl unterwegen lassen wird. Er war mit Leimen gemalet und anstatt des unfruchtbaren Schiefers, kalten Bleis und roten Kupfers mit Stroh bedeckt, darauf das Edelgetreid wächst. Und damit er, mein Knan, mit seinem Adel und Reichtum recht prangen möchte, ließ er die Mauer um sein Schloss nicht mit Mauersteinen, die man am Weg findet oder an unfruchtbaren Orten aus der Erde gräbt, viel weniger mit liederlichen gebackenen Steinen, die in geringer Zeit verfertigt und gebrannt werden können, wie andere große Herren zu tun pflegen, aufführen, sondern er nahm Eichenholz dazu, welcher nützliche edle Baum, als worauf Bratwürste und fette Schinken wachsen, bis zu seinem vollständigen Alter über 100 Jahre erfordert. Wo ist ein Monarch, der ihm dergleichen nachtut? Seine Zimmer, Säle und Gemächer hatte er inwendig vom Rauch ganz erschwarzen lassen, nur darum, dieweil dies die beständigste Farbe von der Welt ist und dergleichen gemäht bis zu seiner Perfektion mehr Zeit brauchet, als ein künstlicher Maler zu seinen trefflichsten Kunststücken erfordert. Die Tapezereien waren das zarteste Geweb auf dem ganzen Erdboden, denn diejenige macht uns solche, die sich vor Alters vermaß mit der Minerva selbst, um die Wett zu spinnen. Seine Fenster waren keiner anderen Ursache halber dem Sankt Nitglas gewidmet, als darum, dieweil er wusste, dass ein solches vom Hanf- oder Flachssamen anzurechnen, bis es zu seiner vollkommenen Verfertigung gelanget, weit mehrere Zeit und Arbeit kostet als das beste und durchsichtigste Glas von Muran. Denn sein Stand macht ihm belieben zu glauben, dass alles dasjenige, was durch viel Mühe zu Wege gebracht würde, auch schätzbar und desto köstlicher sei, was aber köstlich sei, das sei auch dem Adel am anständigsten. Das die ersten zwei Seiten aus dem Simplicissimus von Grimmelshausen. Und auch hier zeigt sich für mich wieder dieses Spiel auch mit der Sprache, dieses Aufwendige, diese Anspielungen, diejenige, die sich vor Alters vermaß mit dem Nerva selbst, um die Wette zu spinnen. Also auch Rückgriffe auf altgriechische, altklassische Mythen und dergleichen und Wortspiele. Sankt Nitglas. Ja, klar, okay, kein Glas in den Scheiben, keine Fenster. Und vieles andere. Also auf jeder Seite, fast in jedem Satz, Anspielungen gelehrter Art, eine eigentlich sehr komische Sprache, sehr ausschweift, sehr ausufernd und sehr, sehr spannend. Und das geht so weiter über mehrere hundert Seiten. Mhm. Und es ist ein unglaublicher Abenteuerroman. Mhm. So auf der Stufe und der Kategorie vielleicht Don Quixote oder so. Also so eines der großen Werke der Literatur, eines der großen frühen Werke der Literatur, wo viele Dinge angefangen werden oder wo viele Dinge auch zum ersten Mal passieren. Und es ist ein großartiger Abenteuerroman. Diesem Menschen passiert unglaublich viel. Er kommt bis nach Korea und bis Japan und wird Offizier und ist Hofnarr und beendet sein Leben als Einsiedler. So im Prinzip fast so, wie er angefangen hat. Und erlebt im Verlaufe von mehreren Jahrzehnten ungeheuerliche Dinge. Es stellt sich raus, dass er tatsächlich von hoher Geburt ist und aus einem Adelsgeschlecht stammt. Und er macht fantastische und sehr, sehr interessante Erfahrungen und beschreibt all diese Erfahrungen. Aber natürlich auch sehr, sehr scheußliche Erfahrungen. Am Anfang wird der Bauernhof, auf dem er lebt, von Soldaten, von Landsknechten im Dreißigjährigen Krieg überfallen. Der Knecht wird gefoltert, die Eltern werden umgebracht. Und er lebt dann da erstmal noch ein halbes Jahr. Also es sind auch sehr, sehr bittere, sehr, sehr traurige Erfahrungen, die in dem Roman verarbeitet sind, die in dem Buch verarbeitet sind. Aber es ist trotzdem eine fantastische und sehr, sehr spannende und auch sprachlich sehr, sehr spannende und interessante Abenteuergeschichte. Ein Schelmenroman, alles mögliche andere auch.
Es auch ist, Vorbild, ist ein
sehr, sehr großes Werk.
Ja. Solche Romane. Bis hin ja auf Voltaire hat ja auch dann nochmal...
Im Candide, ja.
Candide, ja. Ja, genau.
Ja.
Also auch in der Tat, glaube ich, ein wirklich gutes Werk. Bisschen sicherlich vielen verleidet durch den Schulunterricht, weil das da oft gemacht wird.
Ja, und was man tatsächlich sagen muss, ist, es ist sprachlich nicht ganz einfach. Es es ist sperrig. Ich persönlich empfinde das als Genuss, so wie ich auch zum Beispiel die Prosa von Thomas Mann, den wir hier auch nicht vorlesen können, als Genuss empfinde, dieses sehr gedrechselte, gearbeitete. Und was natürlich bei im Simplicissimus ein Problem ist, sind viele Begriffe. Also man hat hier in der Ausgabe, die ich habe, so aus den DDV-Klassik, aus der DDV-Klassik-Edition, einen ziemlich großen Anhang, wo Begriffe erläutert sind, also so ein Glossar und Anmerkungen. Und es ist sprachlich schwierig. Ja, also man muss sich darauf einlassen und der Anfang ist nicht einfach. Aber ich finde, es lohnt sich, weil es einen Blick in eine ganz andere Zeit bietet, aber auch auch auf eine sehr humorvolle Art und Weise. Also ich finde es wahnsinnig komisch an vielen Stellen. Und auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr lohnende, sehr, sehr lohnende Lektüre. Mhm. Und was allein schon sehr, sehr lustig ist, sind die Kapitelüberschriften. Also das ist auch so eine Tradition des Barock. Das kommt später immer mal wieder. Kapitel nicht nur zu nummerieren oder irgendwie kurz zu benennen, sondern tatsächlich so eine Art Inhaltsangabe zu geben. Und zum Beispiel das 29. Kapitel heißt Simplicio, werden zwei Augen aus einem Kalbskopf zuteil. Und das 25. Kapitel, der Titel ist, dem seltsamen Simplicio kommt in der Welt alles seltsam vor und er hingegen der Welt auch. Mhm. Also alleine schon die Kapitelüberschriften sind eigentlich alle sehr, sehr hintergründig und auch teilweise sehr grotesk und sehr komisch. Und die Kapitel selber natürlich auch.
Mhm. Ja. Ja. Es kommen Vorschläge endlich aus dem Chat,
worauf
ich ja gewartet habe.
Was wir machen müssen. Ja.
Was wir lesen müssen.
Ja.
Okay. Also sollte ja erst, ich sagte ja vorhin schon, das hohe Lied von Heine, so eine hetero Schnulze. Da habe ich mich ja despektierlich geäußert und jetzt kommt natürlich der Gegenvorschlag. August von Platen. Wir müssen einen Videopodcast machen. Das Gesicht von gleisenden Gesichtszüge von Gerhard Anger sind echt großartig. Ja, ein sehr schönes Gedicht von August von Platen. Also August von Platen, muss man wissen, ist ein, ich glaube, man kann nicht sagen, ein schwuler Dichter, weil das Konzept schwul irgendwie nicht da war. Also der ist halt irgendwie, stand halt irgendwie auf junge Männer und wusste eben auch nicht und hat dann irgendwie, wie auch immer, es gibt ein ganz kurzes Gedicht, das lese ich dann doch mal.
Ja dann, Tristan. Bitte sehr, nur zu.
Das ist auch ganz berühmt, also als ich das gelesen habe, ist es wirklich, Heine hat sich ja lustig gemacht über von Platen und hat ja gesagt, dass das so ein sekundärer Dichter sei. Und wie gesagt, ist halt nicht so richtig angekommen in Deutschland. Aber trotzdem, also das lese ich jetzt mal. Tristan. Wer die Schönheit angeschaut mit Augen, ist dem Tode schon anheimgegeben, wird für keinen Dienst auf Erden taugen, und doch wird er vor dem Tode beben. Wer die Schönheit angeschaut mit Augen, ewig währt für ihn der Schmerz der Liebe, denn ein Tor nur kann auf Erden hoffen, zu genügen einem solchen Triebe, wen der Pfeil des Schönen je getroffen, ewig währt für ihn der Schmerz der Liebe. Ach, er möchte wie ein Quell versiechen, jedem Hauch der Luft ein Gift entsaugen und den Tod aus jeder Blume riechen. Wer die Schönheit angeschaut mit Augen, ach, er möchte wie ein Quell versiechen. Das ist doch, ja, das ist doch irgendwie sehr romantisch.
In der Tat, in der Tat.
Ja. Also wer Liebeskummer hat, ne, egal sollte, auf was für Menschen er steht, also August von Platen ist, glaube ich, wirklich der Liebeskummerdichter schlechthin.
Ja.
Ne, ein ganzes Leben voller unerfüllter Liebe, das ist schon, das kann schon gut sublimiert werden.
Ja, ja, wobei ich, da fällt mir, ja, dann wir machen jetzt einfach zerfasert, da haben wir noch irgendwelche Vorschläge? Oder?
Ja, es gibt, glaube ich, noch mehr Vorschläge. Schauen wir mal. Zum Thema Deutschsein. Kurt Tucholsky, ein deutsches Volkslied. Stimmt, das ist auch, das ist dann so ein Prosatext. Muss ich gleich mal drauf klicken, dann finde ich es vielleicht. Das ist auch nicht schlecht.
Also ich hätte dann tatsächlich auch noch dann tatsächlich in Übersetzung ein sehr schönes Gedicht von William Shakespeare, das 29. Sonett. Ich glaube, es ist auf jeden Fall aus der Schlegel-Tieck-Übersetzung.
Ja, die ist auch gut. Wir wollten ja keine Übersetzung, aber das.
Aber das können wir.
Das können wir machen.
Das ist, glaube ich, gestattet.
Wir müssen vielleicht nochmal erklären, was ein Sonett ist, weil das schon mehrfach heute Abend fiel, das Wort, und keiner weiß so richtig.
Ja, wobei es, die Shakespeare-Sonette folgen einer bisschen anderen Form. Aber ja, erstmal die Sonette vielleicht, die wir heute Abend schon hatten. Also es ist eine Form eines Gedichts. Es gibt verschiedene Formen. Die Gryphius-Sonette, die barocken Sonette haben eine Form, zwei vierzeilige Strophen, zwei dreizeilige Strophen. Und das Reimschema ist, jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie das im Barock ist. Es gibt, es verändert sich ja auch über die Zeit. Ja.
Es gibt einen Wikipedia-Artikel Sonett, wo als Beispiel erst Francesco Petrarca. Das ist der italienische Sonett, das ist ja der Anfang auch. Ja. Wo Sonett O-N-E-T-T auf Deutsch, auf Englisch mit zwei N und einem T, um es ein bisschen kompliziert zu machen. Dann tatsächlich Andreas Gryphius wird dort erwähnt. Dann
ja, tatsächlich genau dieses
Johann Wolfgang von Goethe und auch Heinrich Heine. Das ist ja auch interessant. Ich wusste gar nicht, dass das Sonette geschrieben hat. Dann Georg Trage, August Wilhelm Schlegel, William Shakespeare. Das ist das Sonett 106.
Marriage of the Two Minds. Das ist eine andere Form auch aufweist und George auch wieder, ja.
Der George ist die Übersetzung von Shakespeare.
Ja. Ja, stimmt. Übersetzungsbeispiel, ich sehe schon. Ja.
Ja. Ja. Also es sind halt sehr unterschiedliche Arten von Sonetten. Das ist nicht immer dasselbe. Das Schema ist ein bisschen unterschiedlich.
Ja, das Reimschema ist anders, aber auch die, ja, genau.
Obwohl natürlich schon eine Linie zu erkennen ist. Ja. Shakespeare orientiert sich ja an den Vorbildern. Er macht halt was anders, aber es ist natürlich schon genau dieses Modell, was aus Italien kommt. Mhm. Ja, welches Sonett wolltest du?
Das 29. Das mir irgendwie ganz gut zu passen scheint zu dem Platen. Denn man sagt der Shakespeare auch so einiges nach. Und jetzt muss ich nur die passende und entsprechende Übersetzung finden. Man hat so viel Internet.
Ja.
Und wenn man irgendwas sucht, dann findet man es nicht. Aber ich habe es gleich. Ich habe es. Wenn ich beweine meine Einsamkeit mit dem Geschick der Welt und mir zerfallen, mein Herz zum tauben Himmel nutzlos schreit, das Los verfluchend, das auf mich gefallen, dann glich ich jenen gern, die wie im Spiel durchs Leben gehen, die Zukunft froh betrachtend. Wünsch mir des einen Kunst, des anderen Ziel, am meisten mich und all mein Tun missachtend. Wenn so ich in Verzweiflung fast versunken, tauchst plötzlich du in meinem Sinn empor, und wie die Lerche steig ich sonnentrunken und singe Hymnen an des Himmels Tor. Der Liebe süß erinnern macht so reich, und keines Königs Los ist meinem gleich. Die Übersetzung finde ich fantastisch. Ich fand dieses Sonett immer sehr beeindruckend. Und es ist unklar, ich meine, Shakespeare hat ja weit über, ich glaube, 100, 130, 127, irgendwas in dem Dreh, also deutlich über 100 Sonette.
152,
du hast es parat. Ja. Sehr schön. Geschrieben. Und es sind ja einige. Es ist ja auch sehr viel Liebeslyrik dabei. Und es ist nicht so ganz klar, an wen die gerichtet ist.
Genau.
Also da gibt es auch einige Vermutungen.
Ja. Ich suche gerade noch eine Übersetzung von 129, also okay. 100 weiter als deine.
Ja.
Das ist nämlich eins, wo er sich tatsächlich mit Sex auseinandersetzt.
Nein, Sabalot.
Ich kann es auf Englisch vor. Also ich lese mal auf Englisch vor, ja, wenn du die deutsche Übersetzung findest. Da gibt es bestimmt eine super Chigetik-Übersetzung. Also ich lese mal auf Englisch vor, wo mein Englisch jetzt nicht so toll ist. Aber so ein bisschen Nazi-Englisch, so klingt wahrscheinlich mein Akzent, ist einfach auch nicht schlecht. Also, das Sonett 129, Expense of Spirit in a Waste of Shame. Expense of Spirit in a Waste of Shame is lust in action. Until action, lust is purged, murderous, bloody, full of blame, savage, extreme, rude, cruel, not to trust. Enjoy it no sooner, but despise it straight. Past reason hunted, and no sooner had past reason hated as a swallowed bait, on purpose laid to make the taker mad, mad in pursuit and in possession so. Had having and in quest to have extreme, a bliss improve and proved a very woe. Before joy propose behind a dream. All this the world well knows, and yet none knows well to shun the heaven that leads men to this hell. Jetzt brauchen wir die deutsche Version, weil es doch schwierig
ist. Jetzt brauchen wir die deutsche Version. Ja, ich suche noch. Du bist lustig.
Einfach.
Du bist lustig. Das ist
also ich erkläre erstmal.
Ja.
Es geht hier natürlich um Befriedigung, nach der man hinterher eilt, also sexuelle Befriedigung und eben dann sogar ganz grausam mörderisch wird, weil man das eben unbedingt haben will. Und wenn man es dann hat, das ist vielleicht nicht nur die sexuelle Befriedigung, sondern jede Art, dann dann ist es auch dann hasst man es, was man getan hat. Ne? Also wie ein verschlungener Köder. Und ja, und all das weiß die Welt. Und trotzdem tun sie es immer wieder. Und das ist halt die Moral. Die Moral, die halt in den letzten beiden Zeilen kommt. Es ist halt oft so, dass die dann nochmal genau beurteilen, was dabei rauskommt und so eine Botschaft auf den Weg geben. Und wie eben die Twitter-Botschaften am Ende dann auch nochmal hängen bleiben sollen. Also wirklich ein ganz ein ganz tolles Sonett mit sehr viel Wissen über die Conditio Humana, über die menschliche, über den menschlichen Zustand.
So, ich habe eine Übersetzung gefunden. The Expense of Spirit in a Waste of Shame. Ist aber nicht aus der Schlegel-Tieg-Fassung, sondern von Max Josef Wolf. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, ist, wann ist der Mann gestorben und dürfen wir das jetzt vorlesen oder nicht? Das ja, ist ja das interessant. Das ist
natürlich blöd.
Dass die Ausgabe, dass das irgendwie schwierig ist. Wenn ich gewusst hätte, dass wir darüber sprechen würden.
Ja, das kam mir jetzt spontan.
Hätte ich das von zu Hause aus mitgenommen. Ich habe das auch,
aber habe ich das hier stehen? Das ist bei mir immer ein bisschen schwierig, weil sich meine Bücher halt auf verschiedene Standorte verteilen. Mhm. Und ich glaube, den Shakespeare habe ich am anderen Standort. Mhm. Ja, bin mir ziemlich sicher. Da brauche ich
was
suchen. Das wird nichts. Habe ich nicht. Aber ich meine, Schlegel-Tieck-Übersetzung, das muss doch machbar sein.
Also. Ja, wenn das glaubst du, das ist gar nicht so einfach. So, Uni Bamberg, Datenbank, Shakespeare Sonette in Deutschland. Aha, Universität Bamberg. Aha, Seite nicht gefunden. Naja, bitte sehr. Ja, sehr schön. Gut. Es ist wahrscheinlich auch nicht so interessant, wenn wir jetzt hier im Livestream und ja. im Podcast gleichzeitig versuchen,
das ist nicht gut.
Im Internet zu surfen und irgendwelche Sonettübersetzungen zu finden. Wenn jemand in der Zwischenzeit... Chat,
also wir suchen 129.
Ja.
Und dann kann uns vielleicht jemand helfen. In der Zwischenzeit nehmen wir einfach mal ein paar andere Dinge auf. Hier schlägt uns jemand Kafka vor. Ja, Kafka sollte man auch machen. Mhm. Das ist richtig. Ich schau mal gerade nach Kafka. Du hast sie da. Wunderbar. Hast du?
Ich habe einen Kafka-Erzählband dabei, den habe ich Maha noch nicht gezeigt.
Ja, siehst du, du hattest was in deinem Buch, was ich vorhin gesehen habe, was du nicht rausgenommen hast.
Mein Rucksack ist tief und da ist einiges. Ja,
ja, das sind aber jetzt auch. Gut, das sind natürlich so.
Ich habe die Dorothea Tieck Übersetzung gefunden. Des Geistes Kraft in üb'ger Schmach verloren, fühlt Lust nur in der Tat und bis zur Tat. Wild ist sie, mörderisch, blutig und verschworen, roh, grausam, mitleidlos und voll Verrat. Verachtet wird sie, ob nur kaum errungen, mit Wut erjagt und fast schon im Erwerben mit Wut gehasst. Der Haken ist verschlungen, die Angel war gelegt, dich zu verderben. Toll ist der Genuss und toll wird er gesucht. Ein Wahnsinn ist Vergangenes, Künftiges jetzt. Gesegnet im Erwerb, gehabt verflucht. Vorher ein süßes Glück, ein Traum zuletzt. Dies weiß die Welt und weiß doch nicht zu meiden. Die zu der Hölle führenden Himmelsfreuden.
Ja.
Schon. Ach, die Übersetzungen sind echt.
Ja, das ist sehr sprachgewaltig, die Übersetzung. Ja. Obwohl es irgendwie doch dann ein bisschen verschwurbelt wird.
Ja, so ein wenig. Ja, das stimmt wohl.
Ja.
Ja. Aber das 29. ist wirklich sehr, sehr gut übersetzt. Das ist sehr poetisch übersetzt. Ja. Das, die 129 finde ich tatsächlich, ja, also verschwurbelt ist nicht falsch. Ja. Mhm. Da hast du recht. Da ist was dran. Aber Übersetzung ist sowieso, also ich glaube, auch gerade Lyrik übersetzen ist schon eine krasse Sache, oder? Also,
ja, das ist wirklich.
Eine Prosa übersetzen ist schon irgendwie schwierig und strange genug. Weil da auch schon einiges passieren kann, aber Lyrik zu übersetzen ist eigentlich neue Lyrik schreiben in einer anderen Sprache und da, also so von meinem Gefühl her, auch von dem, was dann oft rauskommt und was die Qualität davon dann auch ist, tatsächlich neue Gedichte zu schreiben in Anlehnung an Gedichte, die jemand in einer anderen Sprache verfasst hat.
Ja, das ist wirklich ganz, ganz schwierig. Weil er natürlich auch kein Wort zufällig ist. Das ist ja schon irgendwie
So, Jetzt hast du den Kafka in die Hand genommen.
Ja, hier hast
also
du ihn.
Also müssen wir irgendwas damit tun?
Ja, müssen wir was damit tun?
Gibt
also
es
ich finde ja, ich
Vorschläge?
Finde ja, von Kafka reicht ein Satz. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich ihn habe. Hier ist er. Der erste Satz vom Prozess.
Der ist wirklich der natürlich hier
alles zusammenfasst.
Den Prozess habe ich natürlich nicht dabei.
Nee, aber ich lese jetzt nur mal den ersten Satz vor. Der ist wirklich ganz kurz, so viel Zeit.
Ja.
Jemand musste Josef K. verleumdet haben. Denn ohne, dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. Also das hat was. Weil es halt die ganze, ich meine, es geht ja dann los mit diesem ganzen, mit diesem schrecklichen Gericht und den Korridoren und also diese Bürokratie, die ja da so albtraumhaft plötzlich Josef K. gegenübersteht, das ist schon, und wie gesagt, man weiß nichts, also er hat nichts getan, das steht hier, also man braucht gar nicht mehr groß dran rumzudeuteln. Also ohne, dass er etwas Böses getan hätte. Der Konjunktiv ist kein Zufall, das ist nach ohne das. Musste man früher mal den Konjunktiv gebrauchen. Jetzt bitte nicht reininterpretieren, vielleicht hat er doch was getan, weil der Konjunktiv steht. Es ist einfach schlichtweg, das ist eine klare Aussage, ein klarer Zustand. Und dann geht's halt rund, kommt dieser ganze Prozess, der ja dann auch für Josef K. schlimm endet. Ja, aber das ist schon...
Wobei, was ich finde, was vielleicht ein bisschen, wenn man es richtig betont und etwas überlegt, ansonsten aber nicht so richtig zum Tragen kommt, ist, wie komisch Kafka oft auch ist.
Ja.
Man hat ja so dieses Bild irgendwie, ja, also das ist alles ganz düster und diese Beziehung mit dem Vater und überhaupt ein ganz depressives Leben und es ist alles ganz schrecklich. Und diese ineinander verschachtelten Träume und diese Wege, die man zurücklegen muss und hinter jeder Mauer ist eine neue Mauer und dieses ganz Schlimme und alles. Was aber ein Aspekt ist, der halt nicht so offenkundig vielleicht ist und auch aus dem Anfang vom Prozess nicht richtig hervorgeht, ist, wie komisch es auch ist. Ich weiß nicht, wer es gesagt oder geschrieben hat, dass Kafka auch ein großartiger humoristischer Schriftsteller ist.
Ja.
Und es stimmt aber. Und wenn man sich den Anfang der Verwandlung, so die ersten 2-3 Seiten anschaut, dann finde ich, tritt es da sehr, sehr viel deutlicher zutage.
Das ist das, was ich hier aufgeschrieben habe. Also einer unserer Hörer hat was im Chat vorgeschlagen, ganz kurzes Stück Entschlüsse. Okay. Das ist, glaube ich, wirklich nicht schlecht, weil es ganz kurz ist, weil es auch wieder dieses Lakonische, dieses Kurze, lakonisch, ist auch ein schönes Wort, müsste man mal in unsere Liste aufnehmen. Also es gibt irgendwie Nordgriechenland, das ist Lakonien, das ist eine Landschaft und ähnlich wie im Emsland sind die Leute da ja eher einsilbig. Gut, deshalb lakonisch. Also hier kurz, also Entschlüsse. Aus einem elenden Zustand sich zu erheben, muss selbst mit gewollter Energie leicht sein. Ich reiße mich vom Sessel los, umlaufe den Tisch, mache Kopf und Hals beweglich, bringe Feuer in die Augen, spanne die Muskeln um sie herum. Arbeite jedem Gefühl entgegen, begrüße A. stürmisch, wenn er jetzt kommen wird, dulde B. freundlich in meinem Zimmer, ziehe bei C. alles, was gesagt wird, trotz Schmerz und Mühe mit langen Zügen in mich hinein. Aber selbst wenn es so geht, wird mit jedem Fehler, der nicht ausbleiben kann, das Ganze, das Leichte und das Schwere stocken und ich werde mich im Kreise zurückdrehen müssen. Deshalb bleibt doch der beste Rat, alles hinzunehmen, als schwere Masse sich verhalten und fühle mich selbst fortgeblasen, keinen unnötigen Schritt sich ablocken lassen, den anderen mit Tierblick anschauen, keine Reue fühlen, kurz das, was vom Leben als Gespenst noch übrig ist, mit eigener Hand niederdrücken. Das heißt, die letzte grabmäßige Ruhe noch vermehren und nichts außer ihr mehr bestehen lassen. Eine charakteristische Bewegung eines solchen Zustandes ist das Hinfahren des kleinen Fingers über die Augenbrauen. Das ist schon heftig. Also vor allen Dingen mit diesem Endlossatz in der Mitte.
Ja.
Und dann ist es einfach nur sowas. Und es ist halt tatsächlich so, dass die Leichtigkeit des Seins, die eben doch nicht leicht ist, das ist schon ziemlich heftig.
Ja.
Also... Ja, das ist wirklich unglaublich bei Kafka. Wenige Worte und man ist irgendwie komplett Also danke für den Tipp. Ich kannte den Text nicht.
Das, ja. Ja, mir ist halt, also dieser tatsächlich magische, zauberhafte Umgang mit der Sprache, sehr präzise, sehr großartig.
Ja, ist auch bekannt, dass Kafka sich da sehr viel Mühe gemacht hat und nie zufrieden war. Ich meine, der Grund, dass er gesagt hat, dass Max Brod, sein Freund, da alles verbrennen sollte nach seinem Tod, lag ja nicht daran, dass die Geschichten vielleicht irgendwie zerrüttend sein können, was sie vielleicht sind, sondern dass er nicht zufrieden war mit seiner Leistung. Ja. Dabei ist das so ausgefeilt.
Und da ist dann tatsächlich auch mal jemand, hat dann das Urheberrecht nicht beachtet.
Genau. Man sieht, wer das Urheberrecht ignoriert, tut eventuell Gutes. Also bei Max Brod auf jeden Fall, denn wenn er den Wunsch des Autors erfüllt hätte, hätten wir das alles heute nicht.
Dann wären wir um viele, viele Werke ärmer. Und es wäre tatsächlich sehr, sehr schade, wenn es so wäre. Also das, also tatsächlich mal die Urheberrechte nicht beachtet und damit Gutes getan.
Ja. Dafür muss ich darauf verweisen, dass Franz Kafka die letzten Jahre, bevor er dann ins Hospital da in der Nähe von Wien eingeliefert wurde, in Berlin gelebt hat. Unweit von hier, in Steglitz. Und man kann da auf seinen Spuren auch wandeln. Das ist alles gut beschildert. Es gibt da auch dann sein Wohnhaus, sein zweites Wohnhaus, an dem auch steht, hier wohnte der österreichische Schriftsteller, was ich immer seltsam finde. Der österreichische Schriftsteller, gut. Das ist eigentlich kein österreichischer Schriftsteller in dem Sinne. Das war dann die Tschechische Föderative Republik. Aber schon. Ja.
Und was mir auch so aufgefallen ist, ist, die Anfänge sind immer ungeheuer stark.
Es ganz
immer,
genau.
Es ist so dieser erste Satz, der einen in den Bann auch zieht. Und es ist eigentlich fast überall so. Ja. Wenn ich den Anfang der Verwandlung anschaue, als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Was für ein geiler erster Satz, ja.
Weil er auch wieder alles zusammenfasst.
Ja.
Das ist eben wirklich das Großartige an der Sache. Und das macht auch einen guten Text aus. Also ich finde wirklich, wenn am Anfang irgendwie solche Sätze kommen, wo man sofort schon sagt, hoppla, was kommt jetzt?
Sapperlot.
Das muss auch sein, denn ich meine, die Aufmerksamkeit muss ja geweckt werden. Ne? Also in jeder Rhetorikschulung, ich werde jetzt angefragt für Rhetorikschulung, wo ich ein wahrscheinlich ganz schlechter Redner bin. Da wird halt immer wieder, ganz wichtig, es muss so losgehen, dass die Leute gleich zuhören. Ich habe ja für das lokale Blatt in Bamberg, die Antrittsrede von Wulff mit der von Gauck verglichen. Und das ist auch genau der Punkt. Also bei Gauck, der erste Satz von Gaucks Rede ist, wie soll es nun aussehen, dieses Land, zu dem unsere Kinder und Enkel unser Land sagen sollen? Also sofort ist man ergriffen und möchte es jetzt wissen. Ja, wenn man da hingegen den ersten Satz von Wulffs Antrittsrede hört, naja, es wird mir wahrscheinlich niemand verübeln, wenn ich sage, das ist ein bedeutender und auch ein bewegender Moment. Er füllt mich mit Freude und Ernst, mit Zuversicht und Demut zugleich, denn ich weiß, um die große Verantwortung des Amtes des Bundespräsidenten mit sich bringt. Ich bin dankbar dafür, nun in diesem Amt dienen zu dürfen, Deutschland und den Deutschen und allen Menschen, die hier bei uns leben. Ja, danke.
Also ich kann dann auch irgendwann gerne mit einem Zitat aus dem Roman Berlin-Alexanderplatz von Alfred Döblin antworten möchte. Jetzt Schluss mit der Gesülze.
Ja, genau, Da möchte man wirklich nicht mehr zuhören. Ja. Ich meine, wie gesagt, wir müssen also Gauck sicherlich kritisch sehen, das tue ich auch. Es ist einfach an der Zeit, dass wir wenigstens doch gut unterhalten werden, wenn die Politiker schon sonst nichts können. Aber das ist einfach so schlecht manchmal.
Was haben wir denn jetzt hier eigentlich noch an sonstiger zauberhafter Literatur? Ein bisschen was liegt doch hier noch.
Ja, es liegt noch zauberhafte Literatur hier rum, auf jeden Fall. Es
liegt hier noch eine.
Tucholsky haben wir noch.
Stimmt, der Tucholsky.
Die müssen wir noch
nehmen. Gibt es eigentlich einen Präzedenzfall, dass ein Gast in diesem Liedkultur-Podcast mal kurz verschwindet, um ein kleines Päuschen zu machen?
Ja, natürlich. Ja. Du kannst jederzeit verschwinden.
Dann, verschwinden im Sinne von, ich gehe jetzt komplett.
Ich lese inzwischen.
Aber du liest inzwischen den Tucholsky.
Ich lese inzwischen den Tucholsky, der jetzt nicht so lustig ist. Aber
wie großartig ist das, so ein Rowohlt? Gleich. Ich sehe gerade, das ist so ein Rowohlt.
Mit Werbung.
Ding mit Werbung im Buch.
Ja, für Pfandbriefe und Kommunalobligationen. Für
Pfandbriefe und Kommunalobligationen. Das habe ich lange nicht gesehen. Ich finde es großartig.
Ja, aber ich lese, ja, ich kann doch die Werbung lesen. Aber ich lese einen
kurzen
Abschnitt.
Entschuldigst also mich kurz,
was.
Ich bin gleich wieder da.
Du
so wird's gemacht.
Erfrischst dich.
So wird's gemacht.
Und ich halte die Stellung.
Sehr
danach
schön,
bis gleich. Machen wir es umgekehrt. Gut, genau. Ja, also, hier kommen noch weitere Vorschläge im Chat. Da komme ich gleich drauf zurück. Tucholsky ist in den 30ern verstorben. Ich weiß, deshalb ist er auch gemeinfrei. Das ist übrigens der, den ich am Anfang meinte. Dass es ganz gut ist, wenn manchmal jemand früh verstirbt. Also Tucholsky hat sich ja, glaube ich, 35 das Leben genommen, weil er halt solche Probleme hatte da mit dem Exil und dass all sein Werk in Deutschland nicht mehr ankam durch den Nationalsozialismus. Und er ist natürlich auch tatsächlich ein deutscher Schriftsteller und war aber in Deutschland nicht mehr gelitten, eben als Oppositioneller und als Mensch jüdischer Herkunft. Das war eben das Problem. Es sind da trotzdem sehr, sehr, also wie gesagt, das ist der Vorteil. Dann haben wir ihn also jetzt gemeinfrei. Ist natürlich tragisch, dass man Leuten einen frühen Tod wünschen muss, damit man sie dann früh gemeinfrei hat. Das sollte natürlich nicht so sein. Deshalb müssen wir das Urheberrecht ändern. Gut, das ist aber ein anderes Thema. Tucholsky ist eigentlich ein sehr kurzweiliger Schriftsteller und wir haben gleich auch noch was Kurzweiliges von Tucholsky. Jetzt erstmal etwas weniger Kurzweiliges, obwohl es immer noch kurzweilig ist, aus dem Pyrenäenbuch. Kurt Tucholsky hat die Pyrenäen durchreist. Ich habe auch die Pyrenäen durchreist und habe dabei dieses Buch gelesen. Es hat mich sehr berührt, weil es in Tucholskys Buch eigentlich nicht nur um die Pyrenäen geht, sondern es geht eigentlich auch um Deutschland. Es ist halt immer dieser Spiegel Deutschland, Frankreich, also er hat die französischen Pyrenäen durchreist. Und wie steht das in einem Verhältnis? Ja, und ich lese mal aus dem Abschnitt französische Provinz etwas vor, was ich auch sehr treffend fand und was auch sehr schön zeigt, wie die französische Provinz im Verhältnis zur deutschen ist. Und doch erkennt man das eigene wieder. Und ich lese das Kapitel französische Provinz am Anfang, überspringe dann einen Teil, weil es doch dann vielleicht zu viel wird und komme dann noch auf einen Teil, wo es um Wahlen in Frankreich geht. Gut, das ist aber auch im Abschnitt französische Provinz. Ja, französische Provinz. Das Hotel heißt Hôtel de France und das Café heißt Café du Commerce. Der Bahnhof liegt meistens draußen vor der Stadt, wo die neuen Häuser stehen. Als schämte man sich seiner und von da rumpelt ein Omnibus bis zum Marktplatz. Wenn das Rathaus alt ist, ist es schön, wenn es neu ist, weniger. Am Fuße der Kirche steht eine blecherne runde Anstalt. Der Gendarmerie hängt eine rote Fahne zum Halse heraus. Das ist die Schule, das ist die Sparkasse, das ist die Post. Noch etwas? Nein, nichts weiter. Keine Sehenswürdigkeiten, keine historischen Gedenkstätten, keine Aussichtstürme. Gelobt seist du, kleine Stadt. Der erste Eindruck der Dörfer, der ganz kleinen Städte in den Pyrenäen ist tot. Das macht, die Leute halten die Fenster mit Holzläden geschlossen, die mitunter aus zwei groben Planken bestehen, der Fliegen wegen. Das ist nichts wegen. Damit die Luft auf den Plätzen frisch bleibt, ich weiß nicht. Aber am allerherrlichsten Vormittag in einen Flecken zu kommen, das ist gespenstisch. Abends geht's noch an, da sitzen die Menschen vor den Türen und spazieren auch wohl herum und gehen vor dem Café auf und ab. Da sitze ich nun und lese meinen französischen Roman, in dem unweigerlich vorkommt, il eut mal l'air frais. Dann spiele ich das Nationalspiel. Ich versuche, mir mit den Regiestreichhölzern die Zigarette zu verderben. Die Streichhölzer sind aus Schwefelwasserstoff und imprägniertem Holz angefertigt. Brennen sie nicht, so riechen sie doch schön. Soll ich in das Syndikat-Initiativ, ins Reisebüro gehen, das es in jeder Stadt gibt? Sie sind groß an freundlicher Bereitwilligkeit und klein an Bücherbestand. Und um Landkarten zu bekommen, muss man wahrscheinlich den Ministerpräsidenten selbst bemühen. Es gibt schöne Karten, aber es gibt sie nicht. Erst habe ich versucht, mich anhand der Generalstabskarten zurechtzufinden. Wenn die Franzosen mit diesen schwarz besprenkelten Drucken den Krieg geführt haben, so ist das eine ganz große Leistung. Mit dem Guide Bleu von Hachette versuche ich es erst gar nicht. Das ist eines von jenen Reisebüchern, deren Verfasser man immer gern bei sich hätte, um sie mit der Nase an alle Mauern zu stoßen, die man einrennen würde, wenn man ihre törichten Ratschläge befolgte. Das Kartenmaterial ist mäßig, die Stadtpläne sind voller Fehler, die Angaben über die Hotels unzuverlässig, die Wegbeschreibungen von den Waffen und der Kindlichkeit, das Nachschlageverzeichnis wimmelt von Druckfehlern. Das hübsch ausgestattete Bändchen kostet in schmiegsames blaues Leinen gebunden 25 Francs. Nun wird es wohl Zeit zum Abendessen. Suppe mit weichem Brot, Wurstscheiben und Sardellen, gebratene Fische. Schade, dass es kein französisches Wort für Mahlzeit gibt. Man soll nicht undankbar sein. Ein Seufzer ist der Tadel eines ächzenden Schlaraffen. Im Hotel essen die Junggesellen und auch ein paar verheiratete Herren aus der Stadt. Man sieht an ihren Servietten, dass es Stammgäste sind. Sie führen ihre ernsten Gespräche. An den ganz wichtigen Stellen beugen sie sich vor und ihre Augen sehen umher. Hast du auch nichts gehört? Ich habe nichts gehört, auch sage ich nichts weiter. Einer präpariert einen Mordsspaß. Er legt auf den Platz des Nachbarns, der noch nicht da ist, ein kleines Paketchen neben den Teller. Alle haben es gesehen und schmunzeln. Sagen Sie, sind eigentlich Frauen auch so harmlos und nett miteinander, wenn man sie allein lässt? Und dann gehe ich auf mein Zimmer. So, jetzt überspringe ich den Teil mit dem Hotelzimmer. Am nächsten Morgen klettere ich noch ein bisschen umher. Auf einer Mauer klebt ein altes Wahlplakat. Immer in jedem Dorf unweigerlich. Mes chers concitoyens. Und nun geht's los. Bis zum heutigen Tag hat noch nie ein Deputierter die Interessen des Distrikts wahrgenommen. Das muss anders werden. Agriculteur, qu'a-t-on fait pour vous? Rien. Petit propriétaire, qu'a-t-on fait pour vous? Das frage ich mich auch. Aber der Neue wird es Ihnen schon besorgen. Er ist für Ordnung, Privateigentum, den Schutz des wirtschaftlich Schwachen, die Besteuerung der anderen. Es ist ganz großartig. Unterschrift Jean Lenoir, ancien député, maire de Capotanville, président de la Ligue pour l'Ordre et la Liberté. Trommelwirbel. Schade, dass das Plakat der Folgenwahl nicht noch da hängt. Demokratie in der Praxis ist eine lustige Sache. Das mit den Wahlplakaten ist übrigens halb so schlimm. Die Wahlbeteiligung war nicht schlecht, aber bei den Bauern auch nicht übermäßig stark. Immerhin ist hier in der Provinz der große Umschwung in der parlamentarischen Politik des Landes vorbereitet worden. Was nachher freilich die Parlamentarier damit anfangen. Ja. Genau, also das ist so ein unterschwelliger Humor, der vielleicht nicht richtig auffällt hier. Auch in den französischen Teilen. Also die Liga für Ordnung und Freiheit ist halt absurd. Ligue pour l'ordre et la liberté. Das passt halt nicht zusammen. Und eben immer dieses, naja, Wahlbeteiligung nicht schlecht, aber auch nicht stark. Und der Umsprung wird vorbereitet, aber was die Parlamentarier schließlich damit machen. Ja, also genau, so ein bisschen trist und eine schlimme Provinz, aber es ist eigentlich in Deutschland nicht anders. Das ist eigentlich das, worauf es hinausläuft. Ja, die Republik, hat ein witziger Franzose gesagt, war nie so schön wie unter dem Kaiserreich. Hm. Paris ist nie so schön wie in der französischen Provinz. Ja.
Wie schön, dass wir jetzt schon den zweiten deutschsprachigen Autor haben, der solche intensiven Verbindungen zu Frankreich hat.
Ja, das ist, glaube ich, ganz typisch.
Ja.
Ich glaube, dass die deutschen Intellektuellen in der Tat ein sehr intensives Verhältnis zu Frankreich hatten. Waren auch andere.
Rilke?
Ja.
Ja, auch. Ja. Tucholsky ist jedenfalls schon sehr spektakulär. Also dieses ungeheure Spektrum, er hat ja auch viel gedichtet, hat alles Mögliche gemacht, hat Reisebücher geschrieben, hat sehr viel Journalismus auch betrieben, hat sehr viel kommentiert, ist auch sehr viele Risiken eingegangen und ist ein sehr mutiger Mann gewesen. Mhm. Und das alles auch oft in einer wirklich erstaunlich tollen sprachlichen Qualität. Sehr, ja, es erinnert so ein bisschen an Autoren so des Kalibers von Mark Twain. Ich finde, also mich erinnert Tucholsky auch sehr an Heine tatsächlich. Mhm. Also ich spüre da so eine gewisse Verwandtschaft, was so die Sprachmacht anbetrifft, auch dieses Anliegen, so jemand zu sein, der nicht nur mit der Sprache sehr virtuos umgehen kann, sondern auch sehr virtuos denken kann, sehr, sehr einfallsreich ist, sehr, sehr kreativ. Und ja, tatsächlich so Twain, komischerweise, und übrigens auch ein sehr, sehr lesenswerter Autor.
Ja. Ja, unbedingt.
Und zwar nicht nur das, was man kennt, sondern auch die Sachen, die etwas weniger bekannt sind. Es lohnt sich zum Beispiel in dem Reisebuch, das er geschrieben hat mit dem Titel The Innocents Abroad, was eine Europareise ist, sich die Kapitel anzusehen oder das Kapitel anzusehen, in dem Twain über Griechenland schreibt, weil das eine Beschreibung sein könnte, die heute in einer Zeitung stehen könnte.
Zum Teil. Ja,
also das ist ganz, ganz spektakulär. Mhm. Und da erinnert mich tatsächlich auch Tucholsky immer mal wieder
dran. Ja. Und auch, also Twain hat auch sehr viele gute Sachen über Religion geschrieben. Ein wirklich ungeheuer interessantes Buch ist sein Buch über oder gegen christliche Wissenschaft. Mhm. Das ist eine christliche Sekte, wo er auch abrechnet mit Religion und auch mit Homöopathie und all so ein Zeug. Mhm. Das ist wirklich sehr interessant zu lesen. Ja, weil wir bei Tucholsky waren, es gibt noch einen Vorschlag, den ich hier gerade im Chat reinbekommen habe. Ein kurzes Stück von Tucholsky, das lese ich mal. Ich kannte es auch noch nicht, habe es gerade angelesen, während du gesprochen hast.
Ja, bitte sehr, bitte.
Aber wir lesen es einfach von 1922, ein deutsches Volkslied. In deutschen Landen ist augenblicklich ein Lied im Schwange, das den vollendetsten Ausdruck der Volksseele enthält, den man sich denken kann. Ja, mehr, das so recht zeigt, in welcher Zeit wir leben, wie diese Zeit beschaffen ist und wie wir uns zu ihr zu stellen haben. Während der leichtfertige Welsche sein Liedchen vor sich hinträllert, steht es uns an, mit sorgsamer deutscher Gründlichkeit dieses neue Volkslied zu untersuchen und dem Text kritisch beizukommen. Die Worte, die wir philologisch zu durchleuchten haben, lauten: Wir versaufen unserer Oma sein klein Häuschen, sein klein Häuschen, sein klein Häuschen und die erste und die zweite Hypothek. Bevor wir uns an die Untersuchung machen, sei zunächst gesagt, dass das kindliche Wort Oma so viel bedeutet wie Omama und dieses wieder heißt Großmutter. Das Lied will also besagen, wir, die Sänger, sind fest entschlossen, das Hab und Gut unserer verehrten Großmutter, insbesondere ihre Immobilien, zu Geld zu machen und die so gewonnene Summe in spirituösen Getränken anzulegen. Wie dies. Das kleine Lied enthält klipp und klar die augenblickliche volkswirtschaftliche Lage. Wir leben von der Substanz. So wie der Rentner nicht mehr von seinen Zinsen existieren kann, sondern gezwungen ist, sein Kapital anzugreifen. So auch hier. Man beachte, mit welcher Feinheit die beiden Generationen einander gegenübergestellt sind. Die alte Generation der Großmutter, die noch ein Häuschen hat, erworben von den emsig verdienten Spargroschen, und die zweite und dritte Generation, die das Familienvermögen keck angreifen und den sauren Schweiß der Voreltern durch die Gurgel jagen. Mit welch minutiöser Sorgfalt ist die kleine Idylle ausgetuscht. Diese eine Andeutung genügt und wir sehen das behaglich kleinbürgerliche Leben der Großmama vor uns. Freundlich sitzt die gute alte Frau im Abendsonnenschein auf ihrem Bänkchen vor ihrem Häuschen und gedenkt all ihrer jungen Enkelkinder, die froh ihre Knie umspielen. Das ist lang her. Großmutter sank ins Grab und die gröhlende Corona der Enkel lohnt es ihr mit diesem Gesang. Wir versaufen unserer Oma ihr klein Häuschen. Ist dies ein Volkslied? Es ist seine reinste Form. Man darf freilich nicht an früher denken. Früher sang wohl der Wanderbursch sein fröhlich Liedchen von den grünen Linden und den blauäugigen Mägdelein, weil das sein Herz bewegte. Nun, auch dieses Lied singt von dem, was unser Herz bewegt, von den Hypotheken. Hatte früher Walter von der Vogelweide sein Tandaradei durch die Lüfte tönen lassen und den Handel den Pfeffersäcken überlassen, so ist es heute an den Kaufleuten Tandaradei zu blasen und die Liederdichter befassen sich mit den Hypotheken. Wenn auch freilich in naiver Weise. Denn es ist dem Liedersänger entgangen, dass die Bibliothek selbst ja eine Schuld ist, die man unmöglich vertrinken kann. Meint er doch wahrscheinlich die für die eingetragene Hypothek als Darlehen gegebene Summe, die der Schuldner in leichtfertiger Weise verbraucht. So singt das Volk. Hier spricht die Seele deines Volkes. Hier ist es ganz. Es soll uns nicht Wunder nehmen, wenn nächstens in einem schlichten Volkslied das Wort Teuerungszulage oder Weihnachtsgratifikation vorkommt. Denn dies allein ist heute echte, unverlogene Lyrik. Dichter umspannen die Welt in brüderlicher Liebe. Poeten sehen Gott in jedem Grashelmchen. Das ehrliche Volk aber gibt seinen Gefühlen unverhohlen Ausdruck. Noch lebt es von den Gütern der Alten. Langsam trägt es Sommerüberzieher, Sofas, Überzeugungen und Religionen auf. Neue schafft es zurzeit nicht an. Was dann geschieht, wenn die alle dahin sind, darüber sagt das Lied nichts. Vorläufig sind sie noch da. Und solange sie noch da sind, lebt das Volk von der Substanz. Und versauft der Oma sein klein Häuschen. Ja, das ist doch wunderbar. Also das Schöne ist einfach an diesem Stück, dass es halt eben so dieses Germanistische auf etwas anwendet, was eben...
Diese analysierende, ja.
Genau. Ja. Ja, und es passt einfach auch in unsere Zeit, weil wir ja auch da auch von der Substanz leben und gerne mal so die eine oder andere Milliarde über den Jordan schicken.
Ja. So viel also der Tucholsky. Also was man natürlich sagen muss, ist, wenn man sich die, wenn man sich Tucholsky so anschaut, hat man öfter den Effekt, den ich hatte, als ich noch in Bayern gewohnt habe. Wir konnten die beiden österreichischen Fernsehsender ORF1 und ORF2 empfangen, bevor das dann irgendwie durch technische Verfahren unterbunden wurde. Und man schaut sich Kabarett eines fremden Landes an, auch wenn es in der eigenen Sprache vorgetragen wird oder zumindest eine Sprache, die der eigenen ähnlich ist. Und man versteht nichts, weil man die Bezüge nicht versteht.
Ja.
Weil man die aktuelle Debatte nicht versteht, weil man die Leute nicht kennt, über die gesprochen wird und dadurch auch die Witze nicht versteht und nicht weiß, warum die Leute lachen und was daran komisch sein soll. Und das ist oft auch bei Tucholsky so. In diesem Fall jetzt nicht. In anderen Fällen in den Tucholsky-Werken aber schon, weil es oft einen sehr aktuellen Bezug gibt und man dann nicht so genau versteht, was eigentlich gemeint ist und Anspielungen auch nicht versteht. Mhm. Aber was er halt sehr schön macht und was immer wieder auffällt, auch in dem, was wir auch jetzt gesehen haben oder gehört haben, ist, wie souverän er zwischen Stilen springen kann, wie sehr er verschiedene Stile beherrscht und zwar auch überzeugend beherrscht. Also nicht übertreibend, unbedingt immer so ein bisschen übertreibend, aber immer noch glaubwürdig. Und wie stark er zwischen verschiedenen Stilen springen kann und wie komisch das doch alles auch immer noch ist, was er so macht. Also ist schon ein großer Meister.
Mhm. Ja, ja, das stimmt. Das ist auch wirklich... Ist auch wirklich sprachlich. Also ich glaube, das ist alles auch, das macht es ja gerade aus, dass halt, ja, das ist halt nicht einfach so formuliert ist, sondern da kommen halt hier der leichtfertige Welche, sein Liedchen, ihn trällert. Und das ist halt, das passt an der Stelle eben einfach sehr, sehr gut. Auch diese Übersetzung. Ich meine, ein einfacher Text und dann wird es halt übersetzt, wir, die Sänger, sind festgeschlossen. Das Hab und Gut unserer verehrten Großmutter, insbesondere ihre Immobilien zu Gelde zu machen und so die gewonnene Summe in spirituösen Getränken anzulegen.
Ja. Also. Ja, aber trotzdem immer noch unter dem unter dem Niveau, dass es peinlich ist. Also ich meine, man kann so einen Stil schreiben und der Stil kann sehr, sehr schnell peinlich wirken, ja, oder klar, peinlich werden. Ja. Und er schafft es, es bis auf die Spitze zu treiben, sehr weit zu treiben, diese Art der Übertreibung. Aber er gerät nicht in den Bereich, dass es wirklich peinlich wird.
Ja.
Dass zu übertrieben ist und dadurch dann peinlich wird und so, aha, gewollt, aber nicht gekonnt, komisch sein wollen, aber eigentlich peinlich sein. Mhm. Das passiert ihm nicht. Und ja, das ist das Brillante, dass er diesen Balanceakt, den man da irgendwie auf sich nimmt, wenn man so etwas versucht, dass er diesen Balanceakt auch meistert, dass das funktioniert, was er da tut. Und eben, dass er nicht peinlich wird, dass er nicht ins Peinliche abgleitet.
Mhm.
Ich habe noch jemanden,
ja,
der schreibt, sich in Frankreich befindet und den einen oder anderen französischen Begriff einstreut. Ich glaube, er befindet sich gar nicht in Frankreich, sondern eher in der französischsprachigen Schweiz. Aber es macht auch nichts. Es ist nämlich Rilke. Und auch ein Prosawerk, nämlich die Aufzeichnung des Malte Dauensbrügge. Was ich erst sehr spät, also tatsächlich erst vor 2 oder 3 Jahren, also ich wusste, dass das Werk existiert, aber ich hatte mir das irgendwie nicht angeschaut, entdeckt habe und völlig überrascht und wirklich auch ganz hingerissen war. Mhm. Und auch da, der Anfang ist ganz anders. Und ich lese einfach mal ein paar Zeilen.
Ja.
So. Also hierher kommen die Leute, um zu leben. Ich würde eher meinen, es stürbe sich hier. Ich bin ausgewiesen. Ich habe gesehen, Hospitäler. Ich habe einen Menschen gesehen, welcher schwankte und umsank. Die Leute versammelten sich um ihn, das ersparte mir den Rest. Ich habe eine schwangere Frau gesehen. Sie schob sich schwer an einer hohen, warmen Mauer entlang, nach der sie manchmal tastete, wie um sich zu überzeugen, ob sie noch da sei. Ja, sie war noch da. Dahinter? Ich suchte auf meinem Plan. Maison d'accouchement. Gut. Man wird sie entbinden. Man kann das. Weiter. Rue Saint-Jacques. Ein großes Gebäude mit einer Kuppel. Der Plan gab an Val de Grasse. Hôpital Militaire. Das brauchte ich eigentlich nicht zu wissen, aber es schadet nicht. Die Gasse begann von allen Seiten zu riechen. Es roch, so viel sich unterscheiden ließ, nach Jodoform, nach dem Fett von Pommes frites, nach Angst. Alle Städte riechen im Sommer. Dann habe ich ein eigentümlich starrblindes Haus gesehen. Es war im Plan nicht zu finden, aber über der Tür stand noch ziemlich leserlich Asyl de Neuilly. Neben dem Eingang waren die Preise. Ich habe sie gelesen. Es war nicht teuer. Und sonst? Ein Kind in einem stehenden Kinderwagen. Es war dick, grünlich und hatte einen deutlichen Ausschlag auf der Stirn. Er heilte offenbar ab und tat nicht weh. Das Kind schlief, der Mund war offen, atmete Jodoform, Pommes frites, Angst. Das war nun mal so. Die Hauptsache war, dass man lebte. Das war die Hauptsache. Und der Text geht so weiter. Und ich finde das, also man merkt, dass es ein großer Dichter ist, der diesen Prosatext schreibt, weil diese Beziehungen untereinander, diese sehr kurzen Stücke, diese sehr kurzen Bilder, diese Begriffe, die immer wiederkehren. Das waren ja jetzt nur 2 Absätze und ich finde das sehr ergreifend. Ich finde, also diese erste Seite fand ich, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, sehr, sehr ergreifend. Dieses reingezogen werden in eine Welt, in eine Situation, diese verschiedenen Sinneseindrücke, aber auch dieses sehr, auch es ist wieder auch lakonisch. Mhm. Gut, man wird sie entbinden. Mhm. Man kann das. Diese Wechsel zwischen, also ich finde es ganz fantastisch. Ich kann es nicht. Das ist so ein Text, der sich irgendwie mir so ein bisschen entzieht, weil ich sehr gefühlsmäßig auf den reagiere. Ich finde das ganz fantastisch. Also ich finde diesen Text intensiver. Ich erlebe den intensiver als viel von der Lyrik von Rilke. Das ist
strange. Da muss man ja natürlich ein Beispiel bringen, was ich sogar mal auswendig konnte. Ich habe es jetzt mal nachgeschaut. Also eines der wenigen Gedichte, die ich mal auswendig... Ich habe eigentlich nie Gedichte auswendig gelernt, aber irgendwie hat mich das so beeindruckt, dass ich es getan habe. Also Rainer Maria Rilke, der Panther im Jardin des Plantes in Paris. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass es nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang, geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um seine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, geht durch die Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein.
Ja. Ein großartiges Gedicht.
Das ist wirklich großartig.
Ein großartiges Gedicht und ein Umgang und eine Macht über die Sprache, der so, also sowohl in dem Stück aus dem Roman, den ich vorgelesen habe, als auch jetzt in dem Panther, so mühelos aussieht, so einfach aussieht. Der weiche Gang, geschmeidig starker Schritte. Wie einfach diese eine Zeile aussieht und wirkt. Aber was transportiert wird, wie ausgearbeitet das ist, der weiche Gang, geschmeidig starker Schritte. Was dafür ein Bild erzeugt wird. Weicher Gang, starke Schritte, ist geschmeidig in der Mitte, was so das Zentrum davon ist, geschmeidig. Also wie großartig das ist, wie viele Beziehungen zwischen den einzelnen Teilen, auch in dem Prosatext, aber auch in diesem Gedicht. Wie genau das alles ist, wie in einer Komposition, oft auch sehr, also musikalische Kompositionen, die oft auch sehr ausgeklügelt sind, die sehr formal auch komponiert sind. Und das ist etwas, was ich, um da mal abzuschweifen, tatsächlich immer sehr schade fand, in der Schule, seinerzeit, zu meiner Schulzeit, wenn analysiert wurde, wenn Texte analysiert wurden, weil, wie in vielen anderen Bereichen auch, was bedeutet das alles und wie ist es gemacht, als eine Art zu lernende Erkenntnis. Das hat halt mal jemand herausgefunden, dass also der starke Schritt heißt, also irgendwie dies und jenes und das muss man jetzt auch einfach hinnehmen und bla bla. Dass es so präsentiert wurde, als wäre es was, was man selber eigentlich nicht herausfinden kann, sondern was man irgendwie, was einem wie Schuppen eigentlich von den Augen fallen muss und so. Was Quatsch ist, weil man zum einen Techniken der Interpretation erlernen kann, das ist keine Geheimwissenschaft, es zum anderen auch nichts ist, was irgendwie natürlich über einen kommt, dass man also solche Beziehungen, solche Bedeutungszusammenhänge, solche sprachlichen Zusammenhänge auch einfach so erkennen kann und einfach, wenn man das jetzt nicht erkennt, weil einem ein Lehrer erzählt, dass es so ist, dass man halt zu blöd ist dafür, sondern dass es auch bedeutet, sich darauf einzulassen, sich dafür zu interessieren und dass es nicht unbedingt, also dieses Interesse und sich darauf einlassen, nicht unbedingt dadurch gefördert wird, dass einem der Eindruck vermittelt wird, entweder man versteht es oder man versteht es nicht. Und das ist ein bisschen schade. Ich glaube, dass der Genuss an Literatur und auch an vielen anderen kulturellen und sonstigen Bereichen den Leuten auch damals echt verleidet worden ist. Mhm. Vom Sport, in Sport bin ich immer schlecht gewesen, ja, bis zur Mathematik, in Mathe ja, war ich immer schlecht. Und alles dazwischen auch, Literatur, Musik, bildende Kunst, was auch immer es sei, Fremdsprachen, mhm, Naturwissenschaften und so weiter und so fort. Weil für meinen Eindruck ein bisschen zu sehr der Eindruck erweckt wurde, man hätte eine Erkenntnis von höherer Stelle empfangen müssen und mhm, man habe sie empfangen und wenn man das jetzt irgendwie nicht erkennt, dann ist man selber schuld und ist halt ein bisschen zu doof dafür, um mhm, das zu verstehen.
Ja, ja. Naja, es liegt vielleicht auch in Deutschland daran, dass der Deutschunterricht, das ist vielleicht mein persönlicher Eindruck mhm, aus meiner Schulzeit. Mhm. Ich habe eigentlich in den meinen Naturwissenschaften und auch bei den Fremdsprachen mehr Begeisterung der Lehrer verspürt. Mhm. Und im Deutschunterricht habe ich die nicht verspürt. Mhm. Und das hat vielleicht dazu geführt, dass der Deutschunterricht mich dann auch nicht berührt hat. Ja, weil diese Deutschlehrer irgendwie nicht von der Sache begeistert waren. Nun bin ich halt in einer Zeit, habe ich in einer Zeit Deutschunterricht genossen, wo man uns da halt immer irgendwie die revolutionären Dichter nahebringen wollte. Mhm. Also irgendwie Hannes Wader und so oder Degenhardt, die Texte von Degenhardt haben wir im Deutschunterricht besprochen. Mhm. Das war natürlich völlig, das ging nicht. Und dann halt haben die Lehrer dann, weil sie es mussten, halt irgendwelche Klassiker da behandelt und waren selber nicht begeistert davon. Und das führt natürlich dazu, dass dann die Schüler noch weniger begeistert sind. Das ist halt immer dieses Phänomen des Spiegelneuronen. Ich habe das ja neulich mal geschrieben, auch über die Versammlungsleitung. Mhm. Also das, was da auf der Bühne passiert, hat einen unmittelbaren Widerhall im Publikum. Mhm. Und so ist es auch in der Schule. Die Lehrer, die halt nicht begeistert sind, bewirken, dass die Schüler auch nicht begeistert sind.
Ja, das Problem ist aber, glaube ich, auch, dass, dass einiges der Literatur, über die man spricht, vielleicht in einem bestimmten Lebensalter einfach unzugänglich ist. Das große Beispiel, das ich dafür habe, wir mussten mal, ich glaube so als wir 15 waren oder so, konnte jeder sich ein Gedicht aussuchen, das eine bestimmte Anzahl von Zeilen haben musste und das auswendig lernen und dann in der Klasse vortragen. Ich hatte mir ein Morgenstern-Gedicht ausgesucht, Die unmögliche Tatsache, was ein sehr, sehr drolliges Gedicht ist. Das können wir auch gleich noch machen. Klassenkamerad von mir hat sich ein Gedicht von Hölderlin herausgesucht. Aha. Nämlich die Hälfte des Lebens.
Aha.
Weil er das Gedicht, also er hat es in einer Gedichtsammlung oder ich glaube sogar im Schulbuch gefunden und fand es halt total grotesk. Also der fand es halt, also er hat sich dieses Gedicht rausgesucht, weil er dieses Gedicht total bescheuert fand. Und ich, für mich ist es eines der, das ist jetzt so, ich bin ja jetzt auch ein bisschen älter als 15, eines der schönsten Gedichte, die ich kenne. Soll ich?
Ja, bitte. Ich habe auch eins vom Morgenstern.
Ich nehme jetzt den Hölderlin. Ach, also das, das er damals grotesk fand.
Nimm den Hölderlin und dann kommen wir zum Morgenstern.
Friedrich Hölderlin, Hälfte des Lebens. Mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See. Ihr holden Schwäne und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Weh mir, wo nehm ich, wenn es Winter ist, die Blumen und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde? Die Mauern stehen sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen. Hälfte des Lebens, Friedrich Hölderlin. Und ich kann mich erinnern, wie in der Klasse damals reagiert wurde, ihr holden Schwäne und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Er hat es dann auch entsprechend so betont und es klingt natürlich und die Dramatik in diesem Gedicht, also tatsächlich diese halb Verbierung in den zwei Strophen. Das eine, die Fülle des Lebens, es ist alles wunderschön, mit gelben Birnen hängt das Land, die wilden Rosen, diese Bilder, wie schön das alles ist, wie intensiv und so. Und auf der anderen Seite dann dieses, die Mauern stehen sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen. Das ist ein Satz, der mir immer wieder mal ins Gedächtnis kommt, wenn es tatsächlich kalt und Winter ist und ich aus dem Bürohaus, in dem ich arbeite, rauskomme und im Winde die Fahnen klirren und es scheußlich ist. Ja. Und tatsächlich so diese zweite Hälfte des Jahres, also diese unangenehme, the winter of our discontent, angefangen hat. Was für Gefühle, auch was für ein Lebensgefühl in diesem Gedicht steckt. Was für jemanden, der 14, 15 ist, wohl auch nur schwer zugänglich ist. Hm. Und ich verstehe, dass wir das grotesk gefunden haben, dass die Klasse das damals grotesk gefunden hat. Wenn sowas aber dann dazu führt, am Ende irgendwie das Gefühl zu haben, ja, Lyrik ist halt so, das ist halt so gespinnertes Gesülze und so Aneinanderreihen von bedeutungslosen Worten und ist sowieso nichts für mich. Und wenn es was für mich wäre, ich verstehe es auch nicht, dann ist es ein sehr, sehr unschöner und sehr unerfreulicher Effekt.
Mhm.
Ja. Und zwar nicht aus bildungsbürgerlichen Ansätzen heraus, dass man sagen müsste, ja, die Leute müssen sich ja dafür interessieren, sondern weil ich es einfach total schade finde, wie in vielen anderen Bereichen auch, und eben vom Sport bis zur bildenden Kunst, zur Musik, zur Literatur, zu Fremdsprachen oder sonst irgendwas, was vielleicht für Genüsse den Menschen, den damaligen Schülern und heutigen Erwachsenen auch einfach entgangen sind.
Ja.
Was für eine Freude sie vielleicht daran erleben könnten, genau eben Gedichte zu lesen oder Sport zu treiben oder Musik zu machen oder weiß der Teufel was nicht alles. Und was aber vielleicht in so einer Schulzeit für immer verschüttet oder kaputt gemacht worden ist und so ein Widerwille erzeugt wurde. Und das finde ich ausgesprochen schade.
Ja.
Und du hattest jetzt einen Morgenstern.
Ja, ich hatte einen Morgenstern. Einer meiner Lieblingsmorgensterne. Mhm. das ich schon kannte, aber was mir eigentlich dann nochmal so richtig ins Bewusstsein gekommen ist, 2003, auch schon wieder fast 10 Jahre her, als ich die Wikipedia entdeckt habe und angefangen habe, mich mit der Wikipedia zu beschäftigen, weil Leute gesagt haben, was für ein Unsinn, ihr könnt doch unmöglich kollaborativ, das Wort kannte man damals noch nicht, wir könnt doch unbedingt, könnt doch da nicht im Internet eine Enzyklopädie machen, wo jeder mitschreiben kann. Das wird doch nichts. Und da tauchte auch ein Wikipedia-Eintrag auf, den es immer noch gibt, nämlich der Eintrag, das Nasobeam. Und der ist noch nicht gelöscht. Also wenn der heute eingetragen worden wäre und nicht schon damals, ich kann ja mal gucken, wann das mit der Versionsgeschichte losging, dann wäre dieser Artikel nicht in der Wikipedia, würde ich sagen. Aber seinerzeit, wann war es? Im Juli 2003. Ja, und ich war auch sofort, 28. August 2003, habe ich da mitgeschrieben.
Ja, ich gucke gerade, ja.
Da war das eben noch, da hat das die Leute noch begeistert. Da haben die sich für solche Artikel begeistert. Heute würden die sofort in die Löschstelle verschoben werden. Aber gut, das ist noch da und ist, glaube ich, jetzt auch gesichert. Ich lese einfach mal den Wikipedia-Artikel.
Ich bitte darum.
Also der Wikipedia-Artikel, da ist auch das Gedicht von Morgenstern enthalten. Also, Nasobeam mit so einem Strich über dem E, ein sogenanntes Makron, so nennt man diesen Strich. Das Nasobeam, Nasobeama Lyricum, ist ein fiktives Tier, das aus seinen Nasen einherschreitet. Ist der Titelheld eines Gedichtes seines Schöpfers Christian Morgenstern, erschienen in den Galgenliedern. Das Nasobeam. Auf seinen Nasen schreitet ein Herr das Nasobeam, von seinem Kind begleitet, es steht noch nicht in Bremen. Es steht noch nicht in Meier und auch im Brockhaus nicht. Es trat aus meiner Leier zum ersten Mal ans Licht. Auf seinen Nasen schreitet, wie schon gesagt, seitdem von seinem Kind begleitet, ein Herr, das Nasobeam. Das Nasobeam ist ein klassisches Beispiel der Literaturwissenschaft dafür geworden, wie eine übermütige Idee eines Dichters zahlreiche Folgeschritten Schriften, zahlreiche Folgeschriften hervorgerufen hat. Denn inzwischen steht es als fingierter Lexikonartikel auch in Meyer und Brockhaus. Ich lese jetzt nicht den Artikel weiter, den könnt ihr selber lesen über die Rino Gardentia in der Wikipedia, also die Nasenläufer. Stünde es nicht in Meyer und Brockhaus, stünde es auch nicht wahrscheinlich in der Wikipedia. Das ist wahrscheinlich der einzige Grund, wie man das hat aufrechterhalten können. Ich meine, man kann natürlich in die Diskussion schauen. Damals war die Löschdiskussion auch noch in der Diskussion und nicht extra. Und da gibt es halt tatsächlich auch schon eine Auseinandersetzung über Löschen und Nicht-Löschen. Es ist uns geblieben, zum Glück. Und ich finde, das ist wirklich auch verdient. Denn dieses Gedicht ist schön und eigentlich, ja, das ist, das hat was. Weil es eben doch mehr ist als nur ein Scherz. Denn es setzt sich halt tatsächlich, ja, auch mit der Wissenschaft und der Wirklichkeit und wie Wissenschaft und Wirklichkeit zusammenhängen auseinander. Also es ist schon eindrucksvoll.
Was mich besonders gefreut hat und wenn ich das richtig sehe, gibt es eine lateinische Fassung, also es gibt zumindest vom Mondschaf, einem Gedicht von Christian Morgenstern, eine von ihm selbst angefertigte lateinische Übertragung, die sich auch in der Ausgabe der gesammelten Werke findet, die ich besonders spektakulär und cool finde, weil er sich offensichtlich sehr intensiv damit beschäftigt hat, wie im alten Rom gedichtet wurde, wie zusammengezogen worden ist, wie die Maße waren und so. Das ist alles eigentlich ganz interessant. Und die lateinischen Übertragungen sind halt auch irgendwie ganz cool. Also, das Mondschaf. Das Mondschaf steht auf weiter Flur. Es harrt und harrt der großen Schuhe. Das Mondschaf. Die lateinische Übertragung derselben Strophe ist Lunovis in planitiestat cultrumque magne spectitat. Lunovis. Das Mondschaf rupft sich einen Halm und geht dann heim auf seine Alm. Das Mondschaf. Lunovis herba rapta it. In montis unde cucurit. Lunovis. Das Mondschaf spricht zu sich im Traum. Ich bin des Weltalls dunkler Raum. Das Mondschaf. Lunovis habit somnium, se culmen rer es omnium. Lunovis. Das Mondschaf liegt am Morgen tot, sein Leib ist weiß, die Sonne ist rot. Das Mondschaf. Lunovis mane mortu umst, sol ruba atque ips albumst. Lunovis. Und was ich an der Übertragung halt total cool finde, ist, wie er auch mit dem Lateinischen tatsächlich spielt, wie er zusammenzieht, wie er arbeitet, wie er das ist genau. Echt gut gemacht.
Das ist wirklich gut
gemacht. Auch an dieser Stelle irgendwie amüsant. Ist aber schon auch ein bisschen jetzt sehr nerdig, oder was wir gerade machen.
Genau.
Leider, sehr nerdig,
was wir müssen das machen. Unbedingt hier noch in die ins Piratenpad reinschreiben. Das fehlt
da. Da ist keiner mehr da, oder was? Da
ist keiner mehr
da.
Wir haben sie jetzt alle verschreckt. Niemand schreibt diese Perlen rein.
Es ist halt auch schon irgendwie 10:50. Weißt du, wie lange das ist? Wir sitzen hier schon 3 Stunden.
Wir müssen irgendwas zum Schluss kommen. Ja.
Ja. Sollen wir doch irgendwas anderes machen? Ja,
lass uns
oder?
Doch irgendwas machen. Also ich wollte noch darauf hinweisen, du bist mit dem Mondschaf irgendwie so schnell dazwischen gekommen. Also guckt euch den Wikipedia-Artikel an und auch noch, das gibt es auch noch auf Bayerisch und den Wikipedia-Artikel über das Nasobeam.
Echt?
Und auf Luxemburgisch. Also Geschichten. Das krass. Hat die Leute beschäftigt. Nein, wie gesagt, also klar, Morgenstern ist ein
großartig.
Ist ein unbedingt.
Und unbedingt
das Mondschaf machen. Brauchen wir auch noch. Ich trage es mal hier gerade ein. Selbst jetzt, doch, nee, halt nicht, das war jetzt. Das
okay.
Ich doch, jetzt macht es jemand.
Echt?
Ja,
weil du jetzt ermahnt hast.
Ja, Blosch macht's. Vielen Dank, Blosch.
Ach,
für die
Unterstützung. Ach, wunderbar, das ist ja schön.
Ja, also es ist immer sehr nett, wie die.
Ja, großartig. Vielen Dank. Ja, sehr schön.
Sehr schön, sehr schön.
So, machen wir jetzt noch, also ja, jeder noch einen?
Jeder noch einen.
Jeder noch einen.
Was? Ich habe noch so viel.
Also, ich nehme den Fontane.
Ja, nimm den Fontane.
Ich nehme den Fontane.
Du machst Effi Briest von Fontane.
Ich mache Effi Briest, ja.
Gut.
Ich muss nur gucken, wo ich aufhöre.
Ja. Gut, dann
das werde ich aber gleich.
Natürlich auch vielleicht noch was von.
Werde ich aber auch gleich finden. Hier ist die Steintreppe. Ja, ich werde es sehen. Soll ich anfangen? Oder?
Ja, bitte.
Ja, als letztes von mir. Obwohl ich hatte noch viel mehr dabei, aber egal.
Ja.
Der Roman Effi Briest von Theodor Fontane. Wie man vielleicht gemerkt hat, ich habe heute öfter oder einige Sachen dabei gehabt, die der eine oder andere vermutlich in der Schule hat lesen müssen. Fand es aber auch ganz schön, das nochmal zu besuchen und nochmal anzugucken. Und es ist das erste Kapitel aus dem Roman Effi Briest von Theodor Fontane. Ich denke, ich werde nicht das gesamte erste Kapitel vorlesen, aber es geht eigentlich, es wäre möglich. Theodor Fontane, Effi Briest, erstes Kapitel. In Front des schon seit Kurfürst Georg Wilhelm von der Familie von Briest bewohnten Herrenhauses zu Hohenkremmen fiel heller Sonnenschein auf die mittagsstille Dorfstraße. Während nach der Park- und Gartenseite hin ein rechtwinklig angebauter Seitenflügel einen breiten Schatten erst auf einen weiß- und grün quadrierten Fliseneingang und dann über diesen hinaus auf ein großes, in seiner Mitte mit einer Sonnenuhr und an seinem Rande mit Canna Indica und Rhabarberstauden besetztes Rondell warf. Einige 20 Schritte weiter, in Richtung und Lage genau dem Seitenflügel entsprechend, lief eine ganz in kleinen blättrigem Efeu stehende, nur an einer Stelle von einer kleinen weiß gestrichenen Eisentür unterbrochene Kirchhofsmauer, hinter der Hohenkremmener Schindelturm mit seinem blitzenden, weil neuerdings erst wieder vergoldeten Wetterhahn aufragte. Fronthaus, Seitenflügel und Kirchhofsmauer bildeten einen kleinen Ziergarten umschließendes Hufeisen, an dessen offener Seite man eines Teiches mit Wassersteg und angeketteltem Boot und dicht daneben einer Schaukel gewahr wurde, deren horizontal gelegtes Brett zu Häupten und Füßen an je zwei Stricken hing. Die Pfosten der Balkenlage schon etwas schiefstehend. Zwischen Teich und Rondell aber und die Schaukel halb verscheckend standen ein paar mächtige alte Platanen. Auch die Front des Herrenhauses, eine mit Aloekübeln und ein paar Gartenstühlen besetzte Rampe, gewährte bei bewölktem Himmel einen angenehmen und zugleich allerlei Zerstreuung bietenden Aufenthalt. An Tagen aber, wo die Sonne niederbrannte, wurde die Gartenseite ganz entschieden bevorzugt. Besonders von Frau und Tochter des Hauses, die denn auch heute wieder auf dem im vollen Schatten liegenden Fliesengang saßen, in ihrem Rücken ein paar offene, von wildem Wein umrankte Fenster, neben sich eine vorspringende kleine Treppe, deren vier Steinstufen vom Garten aus in das Hochparterre des Seitenflügels hinaufführten. Beide, Mutter und Tochter, waren fleißig bei der Arbeit, die der Herstellung eines aus Einzelquadraten zusammenzusetzenden Altarteppichs galt. Ungezählte Wollsträhnen und Seidendocken lagen auf einem großen runden Tisch bunt durcheinander. Dazwischen noch vom Lunch her ein paar Dessertteller und eine mit großen schönen Stachelbeeren gefüllte Majolika-Schale. Rasch und sicher ging die Wollnadel der Damen hin und her, aber während die Mutter kein Auge von der Arbeit ließ, legte die Tochter, die den Rufnamen Effi führte, von Zeit zu Zeit die Nadel nieder und erhob sich, um unter allerlei kunstgerechten Beugungen und Streckungen den ganzen Kursus der Heil- und Zimmergymnastik durchzumachen. Es war ersichtlich, dass sie sich diesen absichtlich ein wenig ins Komische gezogenen Übungen mit ganz besonderer Liebe hingab, und wenn sie dann so dastand und, langsam die Arme hebend, die Handflächen hoch über dem Kopf zusammenlegte, so sah auch wohl die Mama von ihrer Handarbeit auf, aber immer nur flüchtig und verstohlen, weil sie nicht zeigen wollte, wie entzückend sie ihr eigenes Kind finde, zu welcher Regung mütterlichen Stolzes sie voll berechtigt war. Effi trug ein blau und weiß gestreiftes, halb kittelartiges Leinwandkleid, dem erst ein fest zusammengezogener, bronzefarbener Ledergürtel die Taille gab. Der Hals war frei und über Schulter und Nacken fiel ein breiter Matrosenkragen. In allem, was sie tat, paarte sich Übermut und Grazie, während ihre lachenden, braunen Augen eine große natürliche Klugheit und viel Lebenslust und Herzensgüte verrieten. Man nannte sie die Kleine, was sie sich nur gefallen lassen musste, weil die schöne, schlanke Mama noch um eine Handbreit höher war. So viel aus dem ersten Kapitel von Effi Briest. Fontane, wenn ich mich recht erinnere, hat mal gesagt, dass auf der ersten Seite eines Romans schon alles angelegt sein muss, was im Rest dieses Romans passiert. Wir haben jetzt zwei Seiten gehört und es kommen noch 330 davon. Und tatsächlich ist schon sehr, sehr viel angelegt, was im Späteren passiert. Ich weiß nicht, wie viel wir davon verraten sollen, was passiert. Effi Briest wird heiraten. Hm. Einen Mann, der fast doppelt so alt ist wie sie. Jemanden, der 36 ist. Grotesk, genauso alt wie ich jetzt. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, war ich auch halb so alt wie jetzt. Ja,
stimmt, das wirft jetzt ein besonderes Licht auf dich, weil natürlich diese Ehe da, na, dieser Mann ist dann doch nicht so der Bringer. Aber
ja, aber naja, gut, in Gottes Namen. Ich habe jetzt nicht vor, jemanden aus einem alten Adelsgeschlecht in Hohen Cremmen zu heiraten, wie auch immer. Jedenfalls, sie heiratet jemanden, der fast doppelt so alt ist. Zieht um, also sie ist 17, der Mann, den sie heiratet, Baron von Innstetten, ist sogar mehr als doppelt so alt. Klar, okay, 17, 36 und so weiter. Und er vernachlässigt sie auch, behandelt sie auch wie ein kleines Kind. Sie beginnt eine Affäre. Ihr Mann entdeckt diese Affäre viele, viele Jahre später, ich glaube 7 Jahre später, auch 7 wieder interessant, okay. Und sie wird verstoßen, sowohl von ihren Eltern, also im Prinzip aus dieser gesamten Gesellschaft verstoßen. Sie hat auch ein Kind, das sieht sie erstmal nicht wieder. Sie wird krank, wird dann von ihren Eltern wieder aufgenommen. Das ist so wirklich so eine ganz krasse Kurzzusammenfassung. Und stirbt dann auch. Und tatsächlich gibt es ein paar Sachen, die ich jetzt nicht vorgelesen habe. Der alte Briest, also ihr Vater, sagt immer wieder, das ist ein weites Feld, das ist ein zu weites Feld, das ist eines der Motive. Es ziehen sich sehr viele Motive durch diesen Roman.
Für den weiten Feld hat er dann auch Günter Grass
aufgegriffen. In der Tat, Grass, der das dann aufgreift. Aber was auf diesen ersten zwei Seiten schon angelegt ist, ist sehr viel. Diese ausufernde Beschreibung dieses alten Familiensitzes mit den Pflanzen, dieses ganz genaue, gedrechselte, dieses gekachelte, dieses ausgezirkelte, wie stark dieses Leben reglementiert ist. aber auch die Beschreibung, okay, sie trägt, Effi trägt ein Leinwandkleid, halb kegelartig, Medaille, einen Matrosenkragen, also auch schon so ein bisschen was Buschikoses, so Tomboy-mäßig. Mhm. Es paart sich in allem, was sie tat, paarte sich Übermut und Grazie. Mhm. Übermut, also das aus dem Ausbrechen aus dieser Situation und Grazie, diese Situation voll in sich aufnehmen und es auch akzeptieren, also auch die gesellschaftliche mhm. Stellung und die Situation, in der sie sich befindet, die Erwartungen, an die sie gestellt, mhm. Die an sie gestellt werden. Diese Schaukel, ein Motiv, das immer wieder vorkommt. Also Fontane schafft es tatsächlich, sowohl motivisch als auch sprachlich durch so Wechsel, diese sehr langen Sätze am Anfang, deutlich kürzere Sätze, wenn Effi Briest dann auch beschrieben wird, deutlich abgesetzter, Gegensätze zu schaffen zwischen dieser familiären Situation, auch der gesellschaftlichen Situation, in der sie steckt, und der Beschreibung, wer sie selber ist. Also das findet auf ganz verschiedenen Ebenen statt, vom Sprachlichen über die Beschreibungen, über die Bilder, die gewählt werden, über Symbole, die den ganzen Roman hinweg auch weiter verwendet werden. Also Fontane ist da ein ganz, ganz, ganz großer Meister, ist wirklich ein Großmeister dieses Ineinanderwebens von verschiedenen Ebenen und tatsächlich auch dieses Anfangs auf den ersten ein bis zwei Seiten Grundlagen zu legen, aus denen sich dann vieles andere entwickelt. Was ich total fantastisch finde. Das ist echt brillant. Das ist ziemlich krass.
Aber ich meine, es ist auch erstaunlich, dass das das ist ja Fontane wird ja Schriftsteller erst sozusagen im Rentenalter. Ne? Mhm. Also das ist ja irgendwie, glaube ich, 1894 ist Effi Briest publiziert worden und er ist 1819 geboren. Mhm. Das heißt, er ist dann also 70 Jahre schon alt. Ne? Ja. Ja, 75 Jahre.
Also
auch die anderen schriftstellerischen Sachen. Er war zunächst Apotheker und dann hat er irgendwie das ist im Beruf aufgegeben. Also das
hat ja auch mehrere autobiografische Schriften, 20 bis 30.
Sehr spät erst Schriftsteller geworden und das eigentlich wichtige Werk ist eigentlich ganz aus Alterszeit. Ja. Also das ist schon erstaunlich, denn aus so einem so einer Alterslaune raus, ich glaube nicht, dass da viele Leute dann noch zu den berühmtesten Schriftstellern werden, weil sie sich im Rentenalter hinsetzen und was aufschreiben.
Ne? Also ich meine, so das erste wirklich größere und bedeutendere ist vielleicht Irrungen und Wirrungen. Die Sachen, die vorher sind, also ich habe mir auch die Wanderung durch die Mark Brandenburg, die ich übrigens auch außerordentlich auch lesenswert finde, auch aus der Aufbauausgabe in diesem Schuber, die habe ich auch zu Hause. und auch einen Großteil davon gelesen, also nicht alles, aber vieles sind ja viele Bände.
Ja.
Also das ist sehr, sehr lesenswert und man merkt auch, finde ich, dass er daran irgendwie dieses Beschreiben schult, also dass er daran auch das Beschreiben irgendwie nicht aktiv lernt, aber dass er das dort tut, dass er sehr intensiv und sehr, sehr genau beschreibt, dass er sehr genau auch sieht und sehr genau anfängt zu beschreiben, was er sieht. Also die Wanderung durch die Mark Brandenburg, wenn man mal etwas Zeit hat und tatsächlich behagliche Lektüre sucht, ist diese Sammlung sehr, sehr gut. Aber was das Literarische anbetrifft, stimmt es wohl. Das Bedeutendste ist, glaube ich, zweifellos Effi Briest und der Stechlin vielleicht auch, was ja noch später ist. Das sind die großen Werke von Fontane.
Also ich meine, ich bin ja auch da gewesen. Also ich bin ja auch, bin ja auf den Spuren von Fontane durch die Mark Brandenburg. Ich meine, ich bin Ende der 90er Jahre ja nach Berlin gekommen und dann hat mich das alles sehr begeistert. Da war ich ja Vollzeit-Berliner, bin dann tatsächlich am Wochenende in die Mark Brandenburg gefahren. Damals war ich auch noch passionierter Autofahrer, Zeiten sind ja auch vorbei, und habe mir da die Städte von Fontane angeschaut. Also ich war überall, ich war in Ribbeck. Mhm. Oh, kann ja gleich mal das Gedicht dazu, was ja viele kennen, zum Besten geben. Nein?
Gut, ja, doch, unbedingt. Ich finde es schön.
Das war auch eindrucksvoll, was ich da erlebt habe. Also ich lese mal das Gedicht von, dann erzähle ich noch kurz von Rebecca. Mhm. Und dann suchen wir noch einen Abschluss. Ich habe hier jetzt einen Vorschlag bekommen, da weiß ich allerdings nicht, ob der gemeinfrei ist. Mit dem Tee trinken, das ist schwierig. Also erstmal der Herr von Ribbeck, wir können ja nochmal sehen. Herr von Ribbeck zu Ribbeck im Havelland. Also man muss dazu sagen, bevor ich es lese, Ribbeck ist tatsächlich ein Ort im Havelland an der B5. Und bin also da auch hingefahren und ich erzähle nachher von meinen Erlebnissen vor Ort. Erstes Gedicht. Herr von Ribbeck, Herr Ribbeck im Havelland, ein Birnenbaum in seinem Garten stand und kam die goldene Herbsteszeit und die Birnen leuchteten weit und breit. Da stopfte, wenn's Mittag vom Turme scholl, der von Ribbeck sich beide Taschen voll. Und kam in Pantinen ein Junge daher, so rief er, Junge, wisst ihr ne Bär? Und kam ein Mädel, so rief er, Lüttirn, komm mal rüber, ich hab ne Birn. So ging es viele Jahre, bis Lobesam, der von Ribbeck auf Ribbeck zu sterben kam. Er fühlte sein Ende, es war Herbsteszeit, wieder lachten die Birnen weit und breit. Da sagte von Ribbeck, ich scheide nun ab, legt mir eine Birne mit ins Grab. Und 3 Tage drauf aus dem Doppeldachhaus trugen von Ribbeck sie hinaus. Alle Bauern und Büdner mit Feiersgesicht sangen Jesus meine Zuversicht. Und die Kinder klagten das Herz schwer. He ist not nu, wer gift uns nur ne Bär? So klagten die Kinder, das war nicht recht. Ach, sie kannten den alten Ribbeck schlecht. Der neue freilich, der knausert und spart, hält Park und Birnbaum strenge verwahrt. Aber der alte, vorahnend schon und voll Misstrauen gegen den eigenen Sohn, der wusste genau, was damals er tat, als oben eine Birn ins Grab erbat. Und im 3. Jahr aus dem stillen Haus ein Birnbaum-Sprössling sprost heraus. Und die Jahre gehen wohl auf und ab. Längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab. Und in der goldenen Herbstzeit leuchtet's wieder weit und breit. Und kommt ein Jung über den Kirchhof her, so flüstert's im Baume, wisst ihr ne Bär? Und kommt ein Mädel, so flüstert's, Lüttirn, komm mal rüber, ich geb dir ne Birn. So spendet Segen noch immer die Hand des von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland.
Ach.
Ja, wie gesagt, ich war dort, hab den Birnbaum gesehen. Der war aber ganz jung und klein. Und das hat mich doch sehr gewundert, denn das Gedicht ist vom Ende des 19. Jahrhunderts. Es hat sich dann aber schnell aufgeklärt, also 1889 das Gedicht. Da war nämlich auch ein Schild angebracht. Und da konnte man dann lesen, dass der originale Birnbaum irgendwann in den 80er Jahren von einem Blitz erschlagen wurde und eben gestorben ist. Und dann hat man noch, glaube ich, in der DDR-Zeit einen neuen gepflanzt. In der da jetzt noch steht. Man kann da also hin und das sehen. Und es war sehr interessant, denn das ist halt wirklich, wie man wieder beschrieben, da gibt es den Kirchhof, da ist die Kirche. Die Kirche ist inzwischen, weil es halt wenig Gemeindemitglieder gibt, in der DDR war man ja nicht so christlich, da hat man das Ganze halt so ein bisschen zu so einem Gemeindezentrum umgebaut. Da fand auch gerade ein Gemeindefest da statt, als ich da war. Daneben halt auf dem Gelände der Ribbeck ist inzwischen ein Altenheim. Also es gibt alles noch das Haus und man sieht auch genau die Anlage, der Baum, also auch direkt an der Grenze dieses Altenheims, also dieses Grundstücks, der Ribbeck und an dem Kirchhof dann eben direkt. Der Birnbaum, ist ja klar, muss aus dem Grab kommen, also passt auch alles, sehr authentisch. Ja, und es war gerade Gemeindefest und die haben sich gefreut, dass da Leute kamen und dann haben wir da auch noch nett mit den älteren Herrschaften und dem Gemeindefest, die haben uns noch eingeladen zu Kaffee und Kuchen gegessen. Ja, die Dorfjugend durften wir dann hinterher sehen, als wir da abgefahren sind an mein Kreuz und lungerte die Dorfjugend rum mit entsprechend rechtsextremen Kennzeichen. Und das hat mich dann schon sehr erschüttert. Also, da war dann richtig so eine Neonazi-Ansammlung. Da war ich ganz froh, dass ich schnell wieder weg war. Ja. Denn damals war ich noch so in der in der Sturm- und Drang-Phase. Mein Auto hatte also auch entsprechende politische Aufkleber, die den Nazis weniger gefallen hätten. Also damals noch diese Queer Nation-Fahne und so. Naja. Gut, lassen wir das. Also es war dann doch unersprießlich. Aber der Tag nahm dann noch ein gutes Ende. Wir sind dann noch auf den Spuren von Otto Lilienthal unterwegs gewesen. Und das ist ja auch sehr eindrucksvoll da, diese Gegend, wo er seine Flugversuche gemacht hat. Also Brandenburg lohnt. Also ich kann es immer nur empfehlen, trotz mancher seltsamer Menschen dort. Ja.
Ja, wie finden wir denn jetzt zu einem Schluss? Wollen wir noch Empfehlungen abgeben?
Ja, es gibt noch ein paar Empfehlungen
ab. Die wir nicht gelesen haben und die auch nicht gemeinfrei sein müssen.
Ja, genau. Also den Text von dem Herrn Keuner kann ich verlinken. Der ist möglicherweise nicht gemeinfrei und auch nicht deutsche Literatur, deshalb passt es nicht gut. Aber es ist ein schöner Text über Tee, das passt zu einem anderen Volkslied. Liedkulturfolge. Dann ist es auch drin, das lesen wir nicht, aber es ist jetzt nicht verloren. Mhm. Ja, Empfehlung, bitte.
Jetzt habe ich gerade angefangen zu essen.
Ja, dann empfehle ich.
Möchtest du empfehlen? Und du isst auch gerade. Ja. Ich hab mir aber eine Liste schon aufgeschrieben, während ich hier sitze.
Ich habe keine Liste, ich nenne einfach mal was.
Echt? Ja, dann mach.
Ja, mal drauf. Thomas Mann. Mm-mm. Viel ist, was man sich sparen kann, finde ich. Aber die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull unbedingt lesen. Mhm. Ist ein großartiges Werk, auch sprachlich sehr gut, auch witzig. Ja, eine ungewohnte Leichtigkeit, wenn man sonst Thomas Mann als den eingefleischten Germanisten liest, wo alles so schwer und behäbig ist. Aber Felix Krull ist gut. Also meine Lieblingsszene, die ich auch gerne hier gelesen hätte, leider nicht gemeinfrei. Die Musterungsszene, wo Felix Krull gemustert wird und dem Militärdienst entgeht. Und ich habe mich seinerzeit daran inspiriert. Und auch mir ist der Militärdienst gegangen. Ich kann ja jetzt sagen, die Wehrpflicht ist abgeschafft. Ich bin inzwischen zu alt und ist verjährt. Also die Tipps, die gegeben wurden, sind wirklich gut. Ich habe zwar eine weniger spektakuläre Krankheit simuliert als Felix Krull. Ich habe mich mehr auf meine Schwachsichtigkeit besonnen und bin damit auch durchgekommen. Bei Felix Krull war es ja was anderes. Also wie gesagt, die Tipps sind praktisch und immer gut zu verwenden. Das würde ich von Thomas Mann empfehlen. Und als Kontrastprogramm da vielleicht was von Klaus Mann, dem Sohn von Thomas Mann, der auch nicht gemeinfrei ist, wo er früher gestorben ist als Thomas Mann. Da Tanz auf dem Vulkan, eine Erzählung über Berlin und letztlich auch um so, geht es halt auch um so eine Suche nach dem Geliebten, den man halt vielleicht nicht findet und so. Also eigentlich eine sehr schöne Erzählung, die meiner Meinung nach auch diesen berühmten Roman von Gore Vidal, The City and the Pillar, inspiriert hat. Ich glaube, das ist fast Plagiat. Denn die Geschichte von Gore Vidal ist ganz ähnlich wie Tanz auf dem Vulkan von Klaus Mann. Also da würde ich sagen, erstmal Klaus Mann lesen und dann später Gore Vidal. Also beides lesbar. Ein Plagiat ist ja nicht wirklich, ist eine ganz andere Situation in einem ganz anderen Land. Aber die Grundkonstellation ist halt genau die gleiche. Mhm. Ja, das wäre mal so eine Empfehlung oder zwei Empfehlungen.
Also viele Empfehlungen.
Also ich kann noch mehr empfehlen, aber jetzt greif du mal auf deine Liste, dann kann ich noch was essen.
Also du isst noch was und ich empfehle mal ganz viel. Ich habe mir nämlich auch einiges schon aufgeschrieben. Sachen, die hier überhaupt nicht zur Sprache gekommen sind.
Ja.
Literatur, die ich sehr empfehle. Eigentlich alle Bücher von Neal Stephenson. Ein amerikanischer Autor.
Ja, denke ich auch.
Tatsächlich großartiger Autor, der sehr viel kann, der sehr gut mit Sprache umgeht, der hochgebildet ist, der Ideen wälzt in seinen Romanen. Besonders empfehlen würde ich da den Barockzyklus, den Baroque Cycle. Und ich glaube, das vorletzte von ihm erschienene Werk, nämlich Anathem. Und für alle, denen es möglich ist, das zu tun, das auch tatsächlich in der Originalfassung zu lesen. Also Neal Stephenson, den Baroque Cycle, Anathem und letztlich auch alles andere, was er geschrieben hat. Was ganz anderes, wenn ich mich recht erinnere, ist er Schweizer, Urs Widmer.
Aha.
Ich gucke gerade nach, ob er tatsächlich auch Schweizer ist, damit ich hier keinen Quatsch erzähle. Ja, ist ein Schweizer Schriftsteller, steht in der Wikipedia, dann wird es wohl stimmen. Und es gibt auch keinen Löschantrag. Ein Roman mit dem Titel Im Kongo, den ich vor auch schon vielen Jahren gelesen habe, der mich sehr beeindruckt hat. Sowohl sprachlich als auch inhaltlich. Das ist sehr fantastisch. Es ist so ein bisschen magischer Realismus, den Urs Widmer da betreibt. Mhm. Und es ist ganz faszinierend. Es ist ein historischer Roman, aber irgendwie auch wieder nicht. Es gibt verschiedene zeitliche Ebenen, in denen jeweils sehr ähnliche Dinge passieren. Der Vater des Erzählers, der Erlebnisse mit einem Diktator hat, und der Erzähler selbst, der Erlebnisse mit einem Diktator hat, die ähnlich und parallel verlaufen, also Urs Widmer, der Roman Im Kongo. Nun vielleicht einen italienischen und einen französischen Autor. Giuseppe Tomasi di Lampedusa, der einzige Roman, den er geschrieben hat, also aus dem, ich glaube, Zweiten Weltkrieg. Ich habe immer nur so ein gefühltes Wissen über viele Dinge und freue mich deswegen sehr über die Wikipedia, um sowas irgendwie schnell nachkontrollieren zu können. Jedenfalls der Roman heißt Der Leopard. So ist der deutschsprachige Titel, oder Il Gatto Pardo auf Italienisch. Völlig überraschend für mich, ich habe das letztes Jahr gelesen, während ich während des Wochenendes bei einem Parteitag der Piratenpartei, da immer im Hotelzimmer dann am Abend, und war völlig überrascht über die Qualität dieses Romans, über die Bilder, über die, das, was in diesem Roman steckt. Ja. Es ist politisch hochgradig interessant. Es ist ein fantastisches Studium. Buch. Es ist lesen ein müssen. Ganz, ganz fantastisches Buch. Es hat mich sehr, sehr beeindruckt. Das ist
eindrucksvoll.
Lampedusa, Il Gatto Pardo, Der Leopard. Das also ein paar Empfehlungen von mir. Und jetzt bist du wieder dran.
Ja, also Gatto Pardo finde ich sehr, sehr, sehr gut, aber es ist natürlich italienisch. Ich hatte mich jetzt nicht so sehr auf die fremdsprachige Literatur kapriziert. Ich habe mich wirklich auf die deutsche konzentriert. Sonst hätte ich wirklich sehr viele Empfehlungen, weil ich natürlich auch sehr viele französische Sachen gelesen habe. Und, also das.
Was hältst du eigentlich von Michel Tournier? Der ja mal sehr.
Ja, ich habe mal was angefangen von ihm zu lesen, habe es dann nicht mehr zu Ende gelesen. Ja, das ist nicht so mein Ding.
Okay.
Naja, also kommen wir mal zurück auf die deutsche Literatur. Ich habe hier noch ich habe hier noch E.T.A. Hoffmann. Die Elixiere des Teufels.
Den wir beide mit. Wir haben beide nichts rausgenommen.
Aber ja, ich glaube, E.T.A. Hoffmann muss man lesen. Auch die anderen Sachen.
Das ist richtig.
Der Roman Der Sandmann zum Beispiel. Der ist ja tatsächlich, angeblich ist das ja der Grund für das Sandmännchen. Also die Idee vom Sandmännchen kommt ja von diesem, von dieser sehr erfolgreichen Erzählung seinerzeit. Das ist eine Schauergeschichte, wie viele von Hoffmanns Geschichten. Das ist eindrucksvoll. Das ist einmal eine ganz eindrucksvoll schöne Sprache. Und es wird aber auch, es wird halt auch so mit diesen Ängsten,
von Menschen auch so gespielt, dass man wirklich, dass es einem wirklich kalt den Rücken runterläuft. Mhm. Das ist, und dann die schöne Sprache. Also wenn die schöne Sprache hat, dann was Beruhigendes. Mhm. Also ich kann halt so Horrorgeschichten schon auch gut lesen, wenn sie schön geschrieben sind. Mhm. Das ist irgendwie beruhigend. Also E.T. Hoffmann unbedingt. Die Elixiere des Teufels, der Sandmann und eigentlich auch alle anderen Erzählungen, die also das ist immer gut. Mhm. Also auf jeden Fall. Also ganz wichtige Empfehlung. Ja, was habe ich hier noch? Ja, ich habe hier noch Ödin von Horvath. Das ist ein starker Tobak irgendwie. Mhm. Das ist alles auch so realistisch. Und es gibt auch Theaterstücke, die sind auch immer so am Rande des Skandals. Ich weiß gar nicht, müsste ich nochmal nachgucken, wie das ausgegangen ist. Es gab in der Wikipedia mal so eine Auseinandersetzung. Ödin von Horvath ist ja in Paris gestorben, während eines Sturms. Da ist er irgendwie erschlagen worden von einem herabfallenden Zweig auf von einem herabstürzenden Ast. Genau, und lange Zeit stand in der Wikipedia, dass er eine pornografische Zeitschrift dabei hatte, als er da erschlagen wurde. Und das scheint wohl doch nicht zu stimmen. Es gab aber dann eine Kunstaktion in Berlin, die müssten wir mal bei YouTube suchen, wo Leute dann sozusagen den Sturm im Park nachgestellt haben auf YouTube, an dem im Tiergarten. Und wie gesagt, also das sind halt sehr realistische Romane und Theaterstücke, wo eben auch gerade so der Untergang des der K&K-Monarchie thematisiert werden, was natürlich auch bei anderen Schriftstellern oft der Fall ist. Und da sind wir schon dabei. Also die ganzen Schriftsteller.
Mosel Broch,
Josef Roth und so. Ja. Also alles tolle Sachen. Also Mosel sowieso. Also Der Mann ohne Eigenschaften ist natürlich auch wieder so ein unlesbarer Roman, aber es gibt ja auch Erzählungen.
Die Verwirrung des Zuglings. Auch ziemlich spektakulär ist und so unlesbar finde ich den Mann ohne Eigenschaften auch nicht. Also es ist halt auch die Frage, lässt man sich darauf ein, beziehungsweise lässt man sich so abschrecken von diesem Zeug? Also lässt man sich abschrecken von Werken, die so irgendwie den Nimbus haben, was wir heute vielleicht auch einmal hatten, den Simplicissimus, der so in die Kategorie ein bisschen gehört, weil wegen des Umfangs und auch wegen der sprachlichen Schwierigkeiten. Don Quixote, der in die Richtung gehört, die Göttliche Komödie, die in die Richtung gehört, die Essays von Montaigne, die so als Gesamtwerk irgendwie in die Richtung gehören, Ulysses von Joyce, Krieg und Frieden, die Brüder Karamasow, also alles so Werke, bei denen man irgendwie so eine Ehrfurcht empfindet oder so Befürchtungen hat. Um Gottes Himmels Willen, also alles andere geht ja irgendwie, aber an so ein Kaliber traue ich mich irgendwie nicht ran. Das ist auch Quatsch. Es sind halt ein paar mehr Seiten und vielleicht ist es dann am Ende auch, es ist mehr und möglicherweise auch ein bisschen komplexer, aber was soll denn passieren? Wir sind ja im Normalfall nicht mehr in der Situation, dass uns morgen irgendjemand in einer Schulklasse vor anderen Leuten irgendwie fragt, so habt ihr jetzt alle die nächsten drei Kapitel auch gelesen, die ich euch aufgegeben habe, habt ihr denn das auch jetzt alles verstanden? Martin, sag du mir doch jetzt mal, warum tut denn die eine Figur aus diesem Roman jetzt gerade dies und jenes, hast du das denn jetzt verstanden? Und nur dann, wenn du mir das erzählst, was ich hören möchte oder was ich verstanden habe, dann ist es richtig und ansonsten mache ich mich lustig über dich. In so einer Situation sind wir jetzt auch einfach nicht mehr. Also was soll denn passieren?
Da kann man es durchaus machen. Deshalb auch die ganz dicken Bücher. Ne?
Ja, unbedingt.
Also ich empfehle auch immer, leider auch nicht gemeinfrei, noch lange nicht, Ein Mieter von Doderer.
Die Strudelhofstiegel. Ich habe es.
Noch großartiger sind die Merowinger.
Das stimmt.
Merowinger und die totale Familie. Da geht es um diesen Cherusker Allerich, der halt es darauf anlegt, sein eigener Schwiegersohn und Großvater
ja,
sonst was
zu werden. Das ist ja schön.
Durch geschickte Heiratspolitik. Und da ist auch, also da ist auch so eine sprachliche Komponente drin. Er versucht, also Heimito von Doderer versucht eben auch irgendwie die starken Verben zu retten und
also darauf, darauf, dass wir uns nicht abgesprochen haben. Und beide. Bei mir steht der Doderer nur da, du hast ihn ausgesprochen. Darauf stoßen wir jetzt. Ja, krass, okay. Nee, aber es stimmt. Es ist sprachlich total geil. Es ist großartig.
Unisono, wie man so sagt. Ja.
Aber Broch, der Tod des Vergil, es gilt auch als ein ungeheuer schwieriges Werk. Mhm. Ich finde, das fand es eigentlich gar nicht so viel. Es ist eigentlich ziemlich cool. Das kenn ich nicht. Ziemlich interessant. Und insofern auch tatsächlich sich heranwagen an die großen und die dicken Wälzer. Das macht ja nichts. Ich meine, und wenn es irgendwie einen Monat oder zwei oder ein Vierteljahr dauert, dann dauert es halt so.
Kann man es dann wieder aufgeben.
Und dann schmeißt man es auch hin und sagt halt in Gottes Namen und man braucht sich auch nicht irgendwie schlecht fühlen deswegen oder ein schlechtes Gewissen haben. Mhm. Es liegt ja Gottlob mittlerweile, insbesondere wenn es darum geht, Literatur zu lesen, also völlig in unserem Benehmen und in unserem Einflussbereich zu sagen, okay, und auch es ist das gute Recht eines jeden Lesers zu sagen, okay, ich habe mir jetzt einen gewissen Teil, ich habe versucht, mich darauf einzulassen, ich habe mir das angeschaut und wenn es mir keine Freude bereitet, dann ist es eben so und dann soll es eben so sein.
Ja, ich glaube ja auch zum Beispiel Hermann Hesse hatte ich hier noch liegen, Zitata, habe ich auch, da sieht man doch das Lesezeichen, wie weit ich gekommen bin. Also ich habe ein bisschen mehr, zwei Drittel habe ich geschafft.
Ja,
sieht und so aus. Und dann habe ich gesagt, ach nö, irgendwie.
Weil es ist auch gut.
Ja. Das reicht's.
Ja.
Na, also das sind halt so Sachen, dann kann man auch aufhören, denke ich. Man muss da nicht immer alles zu Ende gelesen haben, wenn es einem nicht gefällt. Und es ist ja kein Zwang, man geht ja nicht mehr in die Schule.
Was wir vorher auch schon erwähnt haben, was ich durchaus empfehle, ist die Auslöschung von Thomas Bernhard, also das längste Prosawerk und auch genauso das längste Prosawerk von Elfriede Jelinek, wobei ich von ihr auch anderes empfehle, wie zum Beispiel Wir sind Lockvögel Baby oder Michael, Kultbuch für die oder ein Jugendbuch für die Infantilgesellschaft. Der Untertitel ist mir nicht mehr so ganz parat, aber jedenfalls auch vieles der Prosawerke von Elfriede Jelinek. Das ist wirklich Arbeit, weil sie unglaublich mit der Sprache spielen. Man muss immer auf Wortspiele gefasst sein, auf ganz komplizierte Verknüpfungen. Und das ist aber auch ziemlich geil, weil man es ist sehr anregend, das zu lesen. Muss allerdings auch zugeben, ich habe drei oder vier Anläufe gebraucht, um den längsten Roman von Jelinek dann auch tatsächlich bis zum Ende zu lesen, Die Kinder der Toten, ein großartiges Buch. Ich habe es aber mehrfach weggelegt und nicht mehr dazu zurückgefunden und dann nach einer längeren Zeit wieder angefangen, es von vorne wieder neu zu lesen.
Also
geht. Ja.
Ja.
Aber auch durchaus zu empfehlen.
Ja, ich empfehle noch, weil wir auch was Englisches mal dabei hatten, Illuminatus von Wilson Schinger.
Oh, ja.
Also zwei Autoren und das ist ein ganz wichtiges Buch, gerade um auch die Hacker-Szene und letztlich auch die Piratenpartei zu verstehen. Denn da geht es halt eben auch um die 23 und das Gesetz der 5 und all
und
diese
den Diskordianismus.
Diskordianismus. Und das, ich denke, das Buch ist auch, das ist auch gut geschrieben. Also viele sagen ja, sie kommen über das erste Kapitel nicht hinweg, weil da so eine ganz seltsame, so ein ganz seltsamer Effekt verwendet wurde. Da werden die Personen verändert. Es schiebt sich zwischen den Personen hin und her.
Also der Erzähler ändert sich.
Der Erzähler
ändert sich. Ja, genau. Also der Erzähler, die Erzählerperspektive wechselt zwischen einem Delfin und einer.
Das ist.
Und so weiter.
Also, irre. Ja. Also gerade dieser Anfang, da verzweifeln die Leute gleich. Wer da verzweifelt, braucht auch gar nicht weiterzulesen. Es wird ja auch behauptet, die beiden Autoren hätten das bekifft geschrieben. Also unter dem Einfluss von Drogen. Ich weiß es nicht. Also ich finde es schon recht geschickt gemacht.
Ich kann dergleichen nicht beurteilen. Ja. So etwas habe ich nie getan.
Gut. Auf jeden Fall unbedingt lesenswert. Und ich glaube auch, wenn man es heute liest, ich habe das ja gelesen, bevor es die Wikipedia gab. Und das Problem bei dem Buch ist ja, dass eben Realität mit Fiktion vermischt wird. Also es geht ja im Zentrum der drei Romane, die zusammengefasst sind zu Demonato, es sind aber drei abgeschlossene Romane. Im Zentrum geht es ja immer um die Ermordung Kennedys. Es gibt ja jeweils eine andere Verschwörungstheorie. Wenn man dann am Ende sagt, jetzt fehlen nur noch die Nazis, dann kommen sie auch. Also es ist wirklich auch sehr witzig. Und es wird halt immer Realität mit Fiktion vermischt. Und was man braucht, ist halt sowas wie Wikipedia, wo man die Namen, die dort erwähnt sind, dann eintragen kann, um zu gucken, gab es sie wirklich oder gab es sie nicht. Das hatte ich damals nicht, deshalb konnte ich es nicht wirklich so genießen. Aber das ganze, dieses so dicke Buch jetzt nochmal zu lesen, das habe ich dann doch nicht getan. Aber man sollte es einmal gelesen haben, um eben einfach zu wissen, worum es eigentlich hier geht. Und das ist wirklich, also ich glaube, das lohnt sich.
Also
das lohnt sich wirklich.
Was ich auch noch habe, ich habe noch viel mehr Empfehlungen. Ein amerikanischer Autor, den ich persönlich für einen der bedeutendsten amerikanischen Autoren des letzten Jahrhunderts halte, der so, also es wissen alle, dass es ihn gibt und es wissen alle, dass sie gelesen haben müssen, was er geschrieben hat, aber ist nicht der große Prominent. William Gaddis. Mit dem Werk, das ich auch als erstes gelesen habe, was mich am meisten auch von allem beeindruckt hat. Ich kenne alles andere auch. Auf Deutsch ist der Titel Die Fälschung der Welt. In englischer Sprache ist es The Recognitions. Und er hat noch, ich glaube, 5 oder 6 weitere Romane geschrieben. Der nächste, der darauffolgende ist J.R. J.R. Ewing, der bekannte Bösewicht aus einer langlaufenden amerikanischen Fernsehserie, ist nach dieser Romanfigur benannt. Ein, ich glaube, 14-Jähriger als Romanfigur, der von der Schule aus und per Telefon ein Weltimperium zusammenbaut und völlig spielerisch, weil es ihn überhaupt nicht interessiert, weil ihn überhaupt nichts interessiert, über Leichen geht und ein Wirtschaftsimperium aufbaut und auch wieder verliert und Schicksale zerstört und alles Mögliche tut, ohne zu wissen, was er eigentlich tut. Und Die Fälschung der Welt oder The Recognitions ist noch spektakulärer, weil es ein unglaubliches Pandemonium ist, ein Verfolgen mehrerer Schicksale in einer Welt, die sehr seltsam ist, aber auch unserer sehr ähnlich, vielleicht nicht ganz gleich, aber sehr ähnlich. Und es ist ein spektakuläres Buch. Es sind alles sehr, sehr spektakuläre Bücher. Also, wer Lust hat, sich darauf einzulassen, auf tatsächlich sehr große Literatur, William Gaddis, Die Fälschung der Welt und letztlich auch alles andere. Grotesk, House of Leaves von Mark Danielewski. Ein Buch, das zunächst tatsächlich im Internet bekannt geworden ist. Es kursierte zunächst im Internet unter Freunden und wurde dann irgendwann gedruckt und ist brillant. Es ist ein absolut brillantes Werk. Ja, also die Ausgabe ist super schön.
Ich habe die Ausgabe
hier. Die Ausgabe ist super schön.
Ich habe sie gekauft, aber noch nicht gelesen.
Ich habe sie gekauft und gelesen. Und es sind schöne Effekte.
Es gibt auch eine Hörfassung davon.
Die wegen der Fußnoten und der ineinander verschachtelten Erzählebenen. Also es ist eigentlich ganz geil, weil es halt so ein Verfahren wiederverwendet, das in früheren Zeiten, also vor, also so diese verschiedenen diese verschiedenen Erzählebenen, diese Geschichte in der Geschichte, in der Geschichte, in der Geschichte, was längere Zeit nicht mehr gemacht worden ist, was dann irgendwann wieder aufgegriffen wurde, was zu Zeiten von Tristram Shandy oder so als damals postmodern gewesen ist, vermutlich, weil man sich damals als modern empfunden hat und das dann 100 Jahre später wieder als postmodern empfunden wurde, weil man sich als modern empfunden hatte und dann postmodern sein musste. Also ein also so dieses Rahmenerzählungsgedöns, was ja nicht ganz neu ist, das gibt's ja schon länger. Ja? Ich habe das nur gefunden, ich bin nur der Herausgeber und ich bin eigentlich auch gar nicht der Herausgeber, sondern ich bin der Mentor des Herausgebers und drei Stufen später ist dann die eigentliche Erzählung und es hat auch irgendwie ganz interessante literarische Konventionen sind, die halt immer wieder kommen und immer wieder als ganz neu entdeckt werden oder als ganz neu empfunden werden und neu interpretiert werden. House of Leaves macht etwas sehr Ähnliches. Er färbt einen Begriff ein, Haus, jedes Vorkommen des Wortes Haus in diesem gesamten Buch ist eingefärbt, so leicht bläulich. Alles andere ist nicht in einer anderen Farbe gedruckt. Und es ist sehr grotesk, weil es hat tatsächlich irgendwie was Postmodernes, aber gefühlt auch irgendwie wieder nicht, sondern auch nochmal gebrochen. Ja, es ist, ist ganz cool. Also House of Leaves, wer Zeit hat, sollte House of Leaves von Mark Daniel Lesky lesen. Wer Zeit hat, sollte Thomas Pynchon lesen. Die Enden der Parabel heißt das Opus Magnum auf Deutsch. Und ich glaube sogar von der Jelinek übersetzt. Ich glaube, Elfriede Jelinek hat die deutsche Übersetzung des Romans Gravity's Rainbow. Deutsche Fassung, die Ende der Parabel, ist von Elfriede Jelinek. Also Thomas Pynchon, was ich empfehlen würde zum Einstieg, ist nicht die Enden der Parabel oder Gravity's Rainbow, sondern Mason und Dixon. Ich glaube, der vorletzte Roman auch von Pynchon. Auch ein ganz großartiges Werk.
Ja, ich sehe, wir müssen einen extra Podcast über englische
Literatur machen. Englische Literatur
können wir da nur nicht lesen, dann müssen wir irgendwie, weiß ich nicht wie.
Aber weil das sind ja auch neu alles
neue Leute, das ist halt das Problem. Also der beste Roman, den ich je gelesen habe, ist, habe ich ja schon in einem anderen Podcast gesagt, ist auch englischsprachig, obwohl der Schriftsteller auch auf Deutsch und auf Russisch geschrieben hat, nämlich Wladimir Nabokov, Pale Fire. Pale Fire, unbedingt lesen.
Wir können uns...
Pale Fire ist da reicht nichts ran sonst.
Wir können uns sehr gerne, sehr, sehr gerne darauf einigen, dass Nabokov der größte Schriftsteller des 20. Jahrhunderts.
Ja, da ist was dran. Also muss ich unbedingt, also wirklich allen Leuten nahelegen.
Ja.
Es ist ein bisschen unzugänglich. Also Pale Fire ist, glaube ich, ein spezielles Vergnügen, also auch für Philologen, glaube ich. Das ist ja so ein episches Gedicht, irgendwie in, weiß ich gar nicht mehr genau, 199 Versen. So ein Vers fehlt. Das ist halt auch noch interessant. Und das Ganze ist so ein Meta, so eine Meta-Geschichte, weil es zahlreiche Fußnoten gibt. Und in den Fußnoten wird eine andere Geschichte erzählt als in dem Roman selbst. Diese beiden Erzählungen, die irgendwie, man hat die ganze Zeit den Eindruck, dass sie nichts miteinander zu tun haben, kommen dann aber zum Schluss irgendwie zusammen. Und das ist wirklich, also das ist eben auch so ein moderner, offener Roman, wo man sich was selber bei denken muss, weil halt die Erzählstränge sich da so seltsam entwickeln. Einmal durch die Fußnoten und einmal durch den Haupttext. Und es ist halt auch ein großer Spaß. Ich meine, der Nabokov macht sich halt lustig über diese epische Dichtung, die in der Mitte des 20. Jahrhunderts oder bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts dann in Amerika tatsächlich eine gewisse Rolle gespielt hat, Er macht halt so ein episches Gedicht. Er schreibt halt so ein episches Gedicht dort. Und eben, also nicht er, sondern ein Autor, den er herausgibt. Und in den Fußnoten eröffnet sich dann plötzlich eine ganz andere Geschichte. Und das ist schon sehr, sehr, also sehr, sehr geschickt geschrieben. Also man hat wirklich, also am Anfang denkt man immer, was soll das? Und dann erschließen sich tatsächlich irgendwelche Dinge. Das ist schon gut gemacht. Also unbedingt, also weiß nicht, werden viele Leute wahrscheinlich daran verzweifeln, weil es nicht so einfach ist. Es ist ein schweres Buch, aber man kann es, glaube ich, lesen. Ich meine, auch die anderen Romane alle. Also das ist, Nabokov ist immer gut. Ja. Ne? Leider sind die Verfilmungen dann vielleicht nicht so toll. Lolita ist ja mehrfach verfilmt worden, auch von Stanley Kubrick. Sicherlich auch eine gute Verfilmung. Aber auch da geht es in dem Roman um eine Frage, die halt in den Filmen zurücktritt, nämlich wie ist die Wirklichkeit konstruiert? Was ist Wahrheit? Ist fiktive Wirklichkeit wahr oder nicht? Denn wir müssen ja sehen, die Geschichte erzählt ja der sozusagen der Betroffene. Ne? Mhm. Und man weiß immer nicht so genau, unter welchen Umständen er die erzählt. Man hat irgendwie, also irgendwie erfährt man auch, dass er irgendwo im Gefängnis das macht und so. Also es ist halt so eine Spannung, wo man nicht so genau weiß, was ist eigentlich jetzt los. Mhm. Und das wird eben auch zum Schluss erst klar. Ähnlich auch bei Pale Fire. Mhm. Das ist schon, das ist eben das Interessante. Gibt es noch Pnin, das ist so die Geschichte eines...
Großartig.
Ja, eines ein Nerds großartiges im Grunde. Buch.
In der Tat.
Ein Mathematiker, der in die USA verschlagen, ein russischer Mathematiker, der in die USA verschlagen wird und sich da irgendwie beim Wasser hält. Mhm. Ist auch sehr, sehr interessant. Also auch wirklich gut zu lesen. Mhm. Also wie gesagt, man kann von Nabokov irgendwie alles empfehlen.
Ja.
Also wirklich, wirklich gut. Achso, ich musste sagen, für Pale Fire, weil die Leute jetzt abgeschreckt sind durch die Sache mit dem Gedicht. Es ist eigentlich ein Kriminalroman. Also es ist schon spannend.
Und dann können wir uns am Ende vielleicht einigen, einen Roman zu empfehlen, den wir beide gelesen haben, über den wir uns auch schon vor langer Zeit mal unterhalten haben, nämlich über einen Roman von Wilkie Collins.
Ah, ja. Ja, ist natürlich auch nicht jedermanns Sache.
Aber sehr bedeutend.
Ich mag das natürlich. Also, genau, der The Moonstone.
The Moonstone.
The Moonstone. Das ist ja der Urroman, die Mutter der Kriminalromane, der Whodunits.
Die Mutter des Thrillers.
Ja.
Die Mutter auch des, es gibt den einsamen Ermittler, der herausfindet, genau, wie es gewesen ist.
Ja, ja.
Und der dringt in die Lebenswelt einer Familie ein.
Und so. Eben auch ein Roman, der verschiedene Erzählperspektiven hat. Mhm. Denn da werden ja die verschiedenen Zeugnisse oder Zeugenaussagen, also der Roman besteht ja aus den verschiedenen Zeugenaussagen. Mhm. Und das ist natürlich auch interessant. Es ist allerdings ein Roman, der sich lange hin... Also ich könnte mir vorstellen, unsere Hörer wollen das nicht lesen. Ja, mich hat es halt begeistert, weil es halt auch diese sprachliche Schönheit hat. Das ist halt dieses schwerfällige viktorianische Englisch und so. Das ist halt eben genau dieser Kontrast zu dem doch etwas finsteren Inhalt, wenn dann da so das Viktorianische dann kommt.
Ja.
Ja, also das kann man wirklich empfehlen. Übrigens auch, ne, da gibt es ja, wie heißt er da, mit dem Cthulhu, der amerikanische Gruselautor. Jetzt komme ich auch nicht auf den Namen.
Ein amerikanischer Gruselautor.
Ja.
Wer sollte das denn sein?
Naja, der halt diese Geschichte mit Cthulhu gemacht hat.
H.P. Lovecraft.
Ja, Lovecraft, genau.
Natürlich.
Ach, ich werde alt. H.P. Lovecraft. Das ist ja auch so. Das ist jetzt ein Amerikaner, von dem man eigentlich nicht erwartet, dass er viktorianisches Englisch schreibt, aber der macht das auch. Mhm. Der macht ein eigentlich, also der schreibt eigentlich ein britisches Englisch. Und das ist halt immer so überladen viktorianisch, sodass der Grusel gar nicht richtig, also der, den kann man gut zum Einschlafen lesen, weil es gar nicht so schlimm ist, obwohl die Geschichten, die erzählt werden, schon schlimm sind. Ja, also es ist bei ihm auch so eine Freude an dem Grusel und an der genauen Darstellung des Grusels, aber es ist halt dann doch so.
Aber im eigentlichen Sinne nicht wirklich furchterregend. Nein, also nicht im Sinne furchterregend, genau. Dass man das Licht einschaltet, wenn genau. man in der Nacht nochmal aufs Klo muss.
Genau.
Ja.
Und von daher auch sehr gelungen. Ja.
Ja.
Ja, jetzt haben wir dauernd englische Autoren, wo wir doch eigentlich uns auf Deutsche heute beschränken wollten, aber naja.
Das macht ja nichts.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Und jetzt haben wir 4 Stunden hier. Krass.
Und irgendwie keinen richtigen Abschluss.
Gar nicht schlecht. Ja, kein richtiger Abschluss. Ich meine, wir können immer den Abschluss. Wir können. Nein, sag. Ja.
Hast du nicht noch irgendwas, was man jetzt zum Abschluss lesen konnte? Es gab verschiedene Empfehlungen hier im Stream, aber die haben mich alle nicht so überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich habe natürlich noch ein Nachtstück.
Ja, dann noch ein Nachtstück.
Das auch so heißt.
Ja.
Von Adalbert Stifter.
Ah, ja, genau.
Ist ein Autor, der, also ich meine, man weiß, dass es ihn gegeben hat. ja, ist halt ein, wie in der Wikipedia steht, erzählt zu den bedeutendsten Autoren des Biedermeier. Vielleicht ist deswegen auch erklärt, warum man ihn heute kaum noch liest oder nicht mehr so gut kennt. Weil er als Biedermeier-Autor eingestuft wird. Ja. Geboren 1805 in Böhmen, in Oberplan, gestorben 1868 in Linz. Und eben ein Biedermeier-Autor, genauso wie Biedermeier-Mobiliar und also Stifter wird, es ist bekannt, dass es ihn gibt, aber er wird nicht für bedeutend gehalten und ich halte ihn für sehr bedeutend und ich halte ihn für einen sehr großen Autor, der unter anderem von Fontane, über den wir heute schon gesprochen haben, bewundert worden ist, der auch von Nietzsche bewundert wurde. Also es ist was dran an Adalbert Stifter und ich empfehle sehr die Lektüre seiner Werke. Mhm. Und lese jetzt ein Stückchen vor, so 1,5 Seiten, aus der Sammlung Der Kondor, ein Nachtstück von Adalbert Stifter. Um 2 Uhr einer schönen Junimondnacht ging ein Kater längs des Dachfürstes und schaute in den Mond. Das eine seiner Augen, von dem Strahle des Nachtgestirnes schräg getroffen, erglänzte wie ein grüner Irrwisch. Das andere war schwarz wie Küchenpech und so glotzte er zuletzt, am Ende der Dachkante ankommend, bei einem Fenster hinein und ich heraus. Die großen, freundlichen Räder seiner Augen auf mich heftend, schien er befremdlich fragen zu wollen, »Was ist denn das, du lieber alter Spiegel- und Stubengenosse, dass du heute in die späte Nacht dein Gesicht zum Fenster hinaushältst?« das sonst immer rot und gesund auf dem weißen Kissen lag und ruhig schlummerte, wenn ich bei meinen Nachtgängen gelegentlich vorbeikam und hineinschaute. »Ei, Traute«, erwiderte ich ihm auf die stumme Frage, »die Zeiten haben sich nun einmal sehr geändert, das siehst du. Die weißen Kissen liegen unzerknittert dort auf dem Bettgestelle und der Vollmond malt die lieblich flirrenden Fensterscheiben darauf, statt dass er in mein schlummerndes Angesicht schiene. Welches Gesicht ich dafür da an dem Simse in die Nacht hinaushalten muss, um damit schon durch 3/4 derselben auf den Himmel zu schauen. Denn an demselben wird heute das seltenste und tollste Gestirn emporsteigen, was er je gesehen. Es wird zwar nicht leuchten, aber wenn nach Verdienst gerichtet würde, so ist etwas in ihm, das strahlenreicher ist als der Mond und alle Sterne zusammengerechnet. Deine glänzenden Augen nicht ausgenommen, Verehrtester. So sagte ich ungefähr zu dem Kater. Aber er drehte seine Augen, als verstände er meine Rede noch einmal so groß und noch einmal so freundlich gegen mich, dass sie wie Glimmerscheiben leuchteten und die Seite seines weichen Felles gegen meine Hand krümmend und stemmend. Hob er sofort sein traulich Spinnen an, während ich fortfuhr, mit ihm zu kosen. Man sieht viel in einer langen Mondnacht. Das wirst du wissen, lieber, wenn du sonst Beobachtungsgeist besitzest. Aber siehe, ich wusste es nicht, da ich nie Zeit hatte, eine so recht von Herzen anzuschauen. Allein in diesem Harren und Schauen nach dem Himmel, namentlich da der gehoffte Weltkörper immer nicht kam, hatte ich Muße genug, den Lebenslauf einer Frühlingsnacht zu studieren. Da aber alles wahr ist, was ich da meinem lieben Freunde hinzueröffnete, so sehe ich nicht ab, warum ich es nicht auch einem noch lieberen Menschen Augen eröffnen, dem einst dieses Blatt vorkommen möchte. Warum ich nicht sagen sollte, dass mich wirklich ein närrisches und unglückliches Verhängnis an dieses Fenster kettete und meine Blicke die ganze Nacht in die Lüfte band. Es will fast närrisch sein, aber jeder säße auch bei mir hier oben, wenn er vorher das erlebt hätte, was ich. Die Zeit war zäh wie Blei.
Ja.
Und das ist Adalbert Stifter.
Eindrucksvoll.
Anderthalb Seiten davon.
Ja.
Und das, der kann schon.
Mhm.
Also, wenn man die Beschreibung liest, erzählt zu den bedeutendsten Autoren des Biedermeier. Hm. Da stellt man sich so vor, ja, und es ist alles ganz gesittete Literatur und es plätschert so dahin und es ist bestimmt auch alles ganz interessant, aber für uns heute vollkommen bedeutungslos. Hm. Und dann auf der anderen Seite so anderthalb Seiten von diesem Mann zu lesen und zu hören, diese Bilder beschworen zu sehen. Und es geht noch weiter. Da findet noch irgendwie eine ganz, also in diesem Kondor auf den nächsten 15 Seiten irgendwie noch so eine Art Unfall mit einem Ballon, also so einem Heißluftballon statt und alles mögliche andere auch und so. Also da geht es nochmal richtig zur Sache, da passiert auch einiges, aber immer in dieser betulichen Art und Weise, immer in dieser Weise beschrieben, die Sicht aus sich selbst heraus. Was ist also so ein ganz starkes Gefühl davon, wer bin ich und was passiert um mich herum und wie beeinflusst mich das und wie reflektiere ich sprachlich, was da passiert.
Mhm.
Und das ist schon eine ziemlich geile Sache.
Doch
das ist sehr bewusst.
Mhm. Mhm. Ja, auch so, so. Also diese Stelle mit dem Gespräch mit seinem Kater und wo man ja auch erst denkt, wieso redet, mit wem redet er denn jetzt? Und dann kommt zum Schluss, sagte ich zu meinem Kater. Das ist schon geschickt gemacht. Also hat dann immer so eine Überraschung. Also schon toll. Ja, dann wäre das ja vielleicht ein guter Abschluss, denke ich mal, oder?
Ja, der beste Abschluss ist natürlich der, den Marcel Reich-Ranitzky immer benutzt hat, das literarische Quartett zu beenden.
Ja, genau, das Goethe-Zitat.
Wir sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen.
Genau. Genau, da ist was dran. Also müssen wir bei Gelegenheit fortsetzen. Es gibt ja noch sehr viel Literatur. Wir haben ja hier noch einiges auf dem Tisch.
Und viele Sprachen.
Liegen, viele Sprachen.
Die wir nicht dabei haben.
Ja, gut, ja. Dann ist natürlich immer die Frage, können wir das gut in der Fremdsprache vorlesen? Machen wir Übersetzungen? Weiß ich halt nicht. Und dann natürlich auch die Autoren, die noch leben oder noch nicht lang genug tot sind. Das ist auch immer so ein Problem. Naja, wir schauen mal, was sich da noch machen lässt. Ja, einstweilen vielen Dank auch an die Hörer, die hier im Pad mitgearbeitet haben. Das hat sich gerade schön entwickelt.
Ja, und total fleißig gewesen sind. Krass.
Ja, ja. Ja.
Cool.
Daraus werden dann die Shownotes. Und
Ey, krass. Ja,
ja, tatsächlich. Das ist ja das Schöne, auch wenn leider jetzt nicht so viele Leute zuhören.
Ja.
Ja, mal gucken, wie viele Leute hier so zuhören. Doch, an die 50.
Echt?
Schon nicht
schön. Hammer.
Ja, und es werden natürlich jetzt immer weniger, weil die Leute irgendwie morgen wieder früh aufstehen müssen. Mhm. Wissen wir auch. Und ein bisschen Wein wartet noch auf uns.
Ja, ein Schlückchen müssen wir dann noch. Ja, das stimmt. Ein
Schlückchen müssen wir noch, genau. Ja, das gehört auch irgendwie.
Ach, und wie schön. The Moonstone, Maha Doppelpunkt. Ich könnte mir vorstellen, unsere Hörer wollen das nicht lesen.
Ja.
Wobei wir beide das gelesen haben.
Genau.
Mit großem Behagen und mit großer Freude. Also es ist ja wirklich sehr empfehlenswert. Ja, es sehen. Ist von enormer Qualität. Ja. Das ist tatsächlich sehr, sehr lesenswert. Mhm. Also nochmal ernsthafte Empfehlung.
Ja, ja. Anstoßen dann. Können wir vielleicht dann
doch noch
mit
anstoßen.
Einem kurzen Vers von Heinrich Heine über den Rosenwein im Keller, im Bremer Ratskeller. Das Essen ist dort leider nicht mehr gut, weil das von einer Kette bewirtschaftet wird. Aber der Wein ist immer noch gut dort. Und zu diesem berühmten Rüdesheimer Wein dichtet Heine, das ist die Rose der Rosen. Je älter sie wird, je lieblicher blüht sie. Und ihr himmlischer Duft, er hat mich beseligt, er hat mich begeistert, er hat mich berauscht. Und hielt mich nicht fest, am Schopfe fest, der Ratskellermeister von Bremen, ich wäre gepurzelt. Prost.
Prost.